Dieter Hecking zaubert beim Bochum-Debüt, Dortmund scheitert in Mainz und absolutes Drama zwischen Stuttgart und Frankfurt. Der 10. Spieltag der Männer ist gespielt in der Bundesliga. Wir sprechen darüber mit Benny Grund und Yvonne Marjan. Viel Spaß.
Und nun der Rasenfunk.
Ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen. Aber sie haben ein Tor gemacht, ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, ich will das alles nicht mehr sehen, Günther Koch. Ich glaube, die drei hier in der Runde haben das noch nie so gefühlt wie nach diesem Spieltag. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zur Besprechung des Bundesligaspieltags der Männer. Ich bin Eva Lotta Bohle. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute für Max Ost einspringen darf und euch durch diesen Spieltag bringen darf. Aber das muss ich glücklicherweise nicht alleine machen, denn ich habe zwei sehr kompetente Gästinnen an meiner Seite. Zum einen darf ich Yvonne begrüßen. Schön, dass du dabei bist, um auf diesen Spieltag zu schauen.
Schön, dass ich hier sein darf, glaube ich, trotz dessen, dass es so ein Spieltag war. Aber und es ist unsere Premiere und darauf freue ich mich ganz besonders.
Und dann darf ich auch noch den Dritten im Bunde begrüßen. Benny Grund ist auch mit dabei und versucht uns vielleicht auch das langweiligste 0-0 taktisch schön zu rinnen. Hallo Benny.
Hallo, danke für die Einladung. Ich versuche euch die schlechten Spiele zu verkaufen, dass sie taktisch ganz interessante Spiele waren. Also schauen wir mal, wo das hinführt.
Ihr könnt ja mal eine Strichliste führen, wie oft für Taktikliebhaber in dieser Sendung fällt. Aber wir wollen diese Tabelle tatsächlich von unten nach oben hochgehen und deshalb starten wir beim Spiel zwischen dem VfL Bochum und Bayer Leverkusen. Im Spiel 1 unter Neutrainer Dieter Hecking kann der VfL Bochum spät überraschenden Punkt gegen den deutschen Meister aus der letzten Saison mitnehmen. In der ersten Halbzeit trifft zwar Schick nach 19 Minuten zum 1:0 für Leverkusen, nach schöner Vorarbeit von Florian Wirtz, verpasst aber in der Folge das 2:0 und am Ende, da lacht Miyoshi in der 90. Minute, kann da zum 1:1 Endstand einschieben und Bochum holt seinen zweiten Punkt in der Saison und den ja durchaus überraschend, Yvonne. Wie siehst du das?
Ja, also es gibt, glaube ich, dankbare erste Spiele für einen neuen Trainer als ausgerechnet gegen Leverkusen. Aber ich habe immer recht viel von Hecking gehalten und ich denke mir so, wenn nicht er, wer dann? Und was er nämlich immer ganz gut konnte bis jetzt war, ein bisschen Stabilität reinbringen in etwas desolatere Mannschaften. Das scheint auch diesmal wieder ganz gut funktioniert zu haben. Also er hatte vor dem Spiel ja deutlich gesagt, er möchte, dass Bochum in dieser ganzen schwierigen Zeit vor allen Dingen als eine Einheit auftritt. Und das ist ihnen meiner Meinung nach ziemlich gut gelungen in dem Spiel. Hat sich auch schon bemerkbar gemacht, Hecking hatte ja 4 Spieler tatsächlich ausgetauscht und somit auch Holtmann in die Startelf gebracht, der ja mit Fleiß und Bemühungen glänzte, also tatsächlich auch schon da einen kleinen Unterschied gemacht hat. Und Bochum hat das meiner Meinung nach auch generell das ganze Spiel über nicht so schlecht gemacht, wie man es vielleicht von ihnen erwartet hätte gegen Leverkusen. Und also die Zweikämpfe liefen tatsächlich überraschend gut. Gut, Bruschinski war sehr fleißig und sehr bemüht, hat sich leider selbst nicht ganz so belohnt, aber das so generell war es ein sehr mutig und angenehm auftretendes Bochum, was mich sehr gefreut hat. Und gut, jetzt hat Leverkusen, hat man Glück, die sind jetzt ja auch nicht gerade in der besten Phase ihrer ganzen letzten Monate. Also es war jetzt das, was, 3., 4. Unentschieden in Folge in der Liga und man ist noch ein bisschen verprügelt worden von Liverpool in der Woche. Ja, freut mich für Dieter Hecking, ist ein guter Typ. Mal gucken, wo die Reise noch hinführt. Also wird ja noch jetzt nicht leichter mit dem nächsten Spiel gegen Stuttgart, ne?
Das stimmt. Ich finde aber tatsächlich, dass Leverkusen einfach in den letzten Spielen es verpasst, die einfach zuzumachen. Also die sind ja, wenn man jetzt aufs Taktische guckt, sind ja sehr bei ihren Mustern geblieben. Gegen kompakten Block hast du mal Wirtz, der rausdriftet in die Breite, der dribbelt dann immer diagonal ein, dass sie einen kompakten Block bespielen. Ich finde, sie haben sich gegen Bochum, die es aber sehr, sehr gut gemacht haben. Es ist immer eklig, gegen den 5-4-1 zu verteidigen, aber Leverkusen hat sich tendenziell sehr, sehr schwer getan damit, die Tiefe zu bespielen und zu öffnen. Ich finde, dass sie, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber so ein bisschen ungeduldig geworden sind teilweise. Also mir sind bei Leverkusen sehr, sehr viele so diagonale Chipbälle auf den zweiten Pfosten in Erinnerung geblieben. Da hast du natürlich mit Frimpong einen Abnehmer, der gegen die Kette, die Bochum da aufbietet, wenig Chancen hat. Und ich hätte mir manchmal gewünscht, dass sie es flach einfach durchspielen, weil, also wenn Wirtz rausdriftet, fehlt dir ja automatisch einen Fixpunkt zwischen den Linien im Zentrum, also zwischen Innenverteidiger und Sechser vom Gegner. Und ich hätte mir häufiger gewünscht, dass er da zu finden ist, weil sie es über die Breite nicht so gut aufgelöst bekommen haben und Bochum dann halt relativ gut die Dynamik in den Halbräumen aufnehmen konnte, die Tiefe verteidigen konnte. Aber ich gebe dir da recht, Yvonne, ich finde, man hat schon gemerkt, dass Hacking die stabilisiert hat, also auch so vom tatsächlich vom Kopf her ein bisschen freier gewirkt haben. Ich fand sie auch mit dem Ball gar nicht so verkehrt. Also haben die Außenverteidiger, Flügelverteidiger extrem hochgeschoben, sind immer wieder nachgeschoben. Und ich glaube auch belohnt worden für einfach eine deutlich bessere Struktur im Verteidigen. Ich hatte immer das Gefühl bei Bochum in den letzten Wochen, dass sie sehr, sehr schnell auseinanderbrechen, wenn sie ein Gegentor bekommen haben oder generell der Gegner sich Chancen rausspielt, generell aus der Ordnung raus verteidigen. Und das fand ich viel, viel besser. Plus, kleines Detail, was mir gut gefallen hat, Philipp Hofmann war ultra gut als Zielspieler zwischen den Linien. Also für Exit-Bälle, die Bochum dann lang spielen musste, fand ich das schon sehr, sehr gut. Ich glaube, sie haben halt viele so Volume-Shooter drin, also die viele Abschlüsse einfach brauchen, bis sie ein Tor erzielen. Ich glaube, dass in der letzten Saison du einfach auch in so einem Flow bist, in so einem Flow spielst, wo es dir einmal leichter fällt, Spiele zuzumachen. Weil ich glaube, wir müssen uns auch nichts vormachen. Es gibt dann ja das Abseitstor von Frimpong zum 2-0. Wenn er da ein bisschen besser einstartet und Leverkusen das 2-0 macht, dann verliert Bochum wahrscheinlich das Spiel eher 4-0, als dass das noch 2-2 ausgeht, weil sie dann halt ein bisschen aufmachen müssen. Und das ist halt dann auch einfach Momentum. Also bei Leverkusen ist ja prinzipiell von der ganzen Spielidee und Struktur alles gleich geblieben. Es geht ja mehr darum, wie sie dann eben mit ihren Chancen umgehen. Und das war halt in der letzten Saison ein bisschen anders. Und ich glaube, die brauchen das Momentum, was dann auch immer dazugehört, eine Top-Mannschaft, um eine Top-Mannschaft zu sein. Das muss mal wiederkommen in Leverkusen.
Ja, ich finde tatsächlich, was ich super interessant fand, was sie auch gesagt hat, wie Hacking Bochum eingestellt hat. Und ich finde, das hat man in kleinen Momenten gesehen. Also, was ich super interessant fand als Duell, war das zwischen Holtmann und Frimpong, wo Holtmann Frimpong ja wirklich immer wieder weggelaufen ist. Und ich finde, man hat irgendwann bei Holtmann auch diesen Schritt gesehen, wo er selber gemerkt hat, ich habe hier auf der Seite tatsächlich Platz, ich habe Chancen und ich habe hier einen Vorteil mit meiner Schnelligkeit. Und das musst du gegen Frimpong auch erstmal sagen, dass man da einen Vorteil mit der Schnelligkeit hat. Aber das hat er immer wieder ausgespielt und das hat Hacking, glaube ich, auch ganz gut rausgearbeitet, ne? Dass man das eben nutzen kann, um überhaupt erstmal Räume zu erarbeiten. Und es waren halt wirklich, ja, es ist eben dieses, also Bochum ist viel zerfallen. Ich meine, sie haben 7-2 in Frankfurt verloren letzte Woche. Und das fand ich eben so gut. Also klar hatte Leverkusen nach dem 1-0 Chancen, aber ich hatte nicht das Gefühl, da kommt jetzt ein Offensivfeuerwerk, sondern es war durchaus so, dass Bochum da direkt gegengehalten ist, dass Pruschinski angesprochen, dass der immer wieder seine Laufwege bekommen hat, seine Chancen, Hofmann als Zielspieler vorne. Und ich glaube, das waren diese ganz kleinen Momente, dass Bochum deshalb halt auch bis zum Ende durchgekämpft hat. Ne, dass wirklich bis zum Ende das Gefühl da war, okay, wir haben uns das selber erarbeitet, hier tatsächlich noch ein Tor zu machen. Und das fand ich durchaus bemerkenswert, weil das musst du, das hat Benni auch gesagt, das musst du in den Kopf auch erstmal reinbekommen. Ne? Also, dass man nach dem Rückstand nicht wieder sagt, okay, jetzt geht schon all die guten Vorsätze nach 20 Minuten schon wieder komplett weg. Und das fand ich durchaus bemerkenswert.
Kannst dich noch bei Drewes bedanken, wenn das Ding von Holtmann zum Eigentor wird, dann sieht es dann auch nochmal anders aus. Ne? Also es war auch noch das Glück auf Bochums Seite, muss man ja auch noch sagen. Ne? Also weil es nicht nur der super Hacking, und ich halte wirklich viel von Hacking, ich werde ja immer müde belächelt, aber ich halte wirklich viel von ihm, der hat da in Gladbach schon damals viel stabilisiert, aber es war halt auch schon auch viel Glück für Bochum dabei, aber manchmal ist das Glück dann vielleicht mit den Tüchtigen. Und
ja, ich glaube, dass du in, wenn du im Abstiegskampf bist, und ich glaube, da kann man auch so ehrlich sein und sagen, dass es bei Bochum einfach auch viele Spieler gibt, die einfach nicht auf Bundesliga-Niveau aktuell performen, beziehungsweise einfach auch die letzten Wochen performt haben, ist das Minimum, was du reinwerfen musst, ein gewisser Einsatz. Und was Dieter Hecking schon gemacht hat, und das finde ich total nachvollziehbar und plausibel, ist halt total einfache Dinge umzusetzen, wie so Steil-Klatsch-Sequenzen und wenn jemand aus der Kette rausverteidigt, dass ein Sechser wieder auffüllt. Also, dass du über so einfache Prinzipien dir erstmal Selbstvertrauen wiederholst. Und das finde ich, wie gesagt, auf jeden Fall respektabel, dass das so schnell funktioniert. Ich glaube, das ist auch die Marschroute für Bochum für die nächsten Wochen, dass sie relativ simpel Fußball spielen. Weil wenn man sich so die ganze Saison anschaut, dann war es ja nur Pressing gegen Pressing am Anfang unter Peter Zeidler. Und dann irgendwann noch so ein bisschen der Versuch, flach aufzubauen. Es hat halt alles nicht funktioniert. Und ich glaube, dass jetzt die einfachen Dinge der Mannschaft ganz gut tun. Auch, also man muss aber auch sagen, das Ding, dieses 1-1, das haut sich Leverkusen aber auch selber rein. Ne? Also der Abschlag von Es geht gar nicht darum, wie sie es dann in der Konsequenz verteidigen. Ich habe mich nur geärgert, als ich die Szene gesehen habe, dass Radetzky den Ball einfach volles Brett da ist ja niemand von Leverkusen. Der knallt den Ball einfach zu Gamboa. Und natürlich ist das dann in der Endkonsequenz auch bitter, wie sie es verteidigen, weil sie kriegen den Rebound einfach nicht. Aber trotzdem darf dir das halt nicht passieren, dass du, wenn das Team, und das hat Bochum gemacht, in dem Moment nicht mal so gut anläuft. Also Leverkusen hat Überzahl gemacht und halt doch einfach den Ball. Also halt den Ball, dann kommst du gar nicht in diese Aktion rein. Aber den dann einfach, ja, da vorne rein zu prügeln, ist dann, das ist wirklich dumm, muss man einfach so sagen.
Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich möchte auf eine Sache einmal zurückkommen, die du eben gesagt hast, Benny, nämlich dieses Thema Volume-Shooter. Du hast gesagt, es gibt Spieler, die brauchen halt, müssen sich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, warm schießen, für mich übersetzt. Und ich fand das ziemlich krass Anfang der zweiten Halbzeit, wenn man sich mal, ich glaube, die ersten 10 Minuten, wenn es irgendeine Offensivaktion gab von Leverkusen, war es immer Grimaldo. Ja. Aber irgendwann hat man auch gemerkt, Grimaldo wollte auch unbedingt, dass es dann nun. Also ich fand es irgendwann, dass er den Ball nicht hoch, beziehungsweise den Kopf nicht hochnimmt. Also die ersten beiden Male war Drewes, glaube ich, auch da. Beziehungsweise es war auch mal ein Pass zu viel dann hinterher im Strafraum und irgendwie zu viele Beine gefühlt. Aber es gab so diese eine Szene, ich glaube in der 55. wo links und rechts 2 Anspielstationen ist und er probiert es gefühlt zum dritten Mal einfach drauf zu halten. Und dafür stand Bochum dann irgendwann gefühlt 3 so gestaffelt hintereinander, dass klar war, wenn es nicht beim ersten Spieler abprallt, beim zweiten oder dritten. Und das fand ich, also sie haben es dann auch hinterher, klar, es gab auch den Abseitstreffer und klar, es hätte auch das Eigentor gemacht. Aber die Chancen, die Leverkusen da auch in einer Qualität vergeben hat, das gerade Anfang der zweiten Halbzeit, das fand ich schon auch nicht gut.
Naja, also ja, also ich würde dir schon recht geben, dass du es in der Situation, also man muss ja das wirklich tatsächlich nach der Situation einfach bewerten. Wenn du halt in eine Überzahlsituation läufst, dann ist es schon cleverer abzuspielen. Ich glaube, dass ein Distanzschuss schon ein gutes Mittel ist gegen so einen Block. Ich finde, wir müssen eher darüber sprechen, dass Leverkusen viel zu wenig Tiefenläufe gegen einen kompakten Block anbietet, weil du hast halt Frimpong in der Breite und sie rotieren ja immer, also sie überladen eine Seite, dann hast du Grimaldo, Hincapié, Xhaka, Wirtz und Schick am besten noch alle auf einer Seite und dann ist es ja so ein Miteinander-Spielen. Das Problem ist aber, dass aus dem Zentrum keiner Tiefe gegeben hat. Also Jonas Hofmann ist zum Beispiel nicht der Tiefengeber dann in dem Moment, der dir was aufreißt zwischen den Linien, ist ein super cleverer Spieler, der bewegt sich auch gut, aber der macht dir diesen Raum nicht auf. Und dann hast du Frimpong in der Breite, der immer nur diagonal einläuft. Und es geht halt, wie gesagt, das ist Bochums Stärke und vielleicht gar nicht unbedingt nur Leverkusen Schwäche, aber es geht dieser Sechserraum einfach nicht auf, wo du mal für einen kurzen Moment Zeit hast. Und ich glaube, dass es dann in den Situationen, long story short, ist es clever von Grimaldo, Abschlüsse aus der Distanz zu nehmen. Weil das, ich glaube, es geht auch einfach irgendwann nicht mehr anders gegen einen kompakten Block. Ich finde es halt immer nur ärgerlich, dass sie, also mich nerven diese diagonalen Hereingaben, die sie da immer haben auf dem zweiten Pfosten, die nerven mich viel mehr, weil das ist so ohne Not einfach und die fliegen dir halt immer um die Ohren, ehrlicherweise. Also nimm von mir aus den Distanzschuss, die sind ja sowieso immer super eng gestaffelt und spielen auf einem kleinen Raum. Aber diese Chipbälle auf Frimpong, ich verstehe es nicht, weil da fehlt dir übrigens, das muss man sagen, da fehlt dir Victor Boniface. Kann jeder mal drauf achten, der hat so einen Move, wenn der spielt. Wenn die gegen einen kompakten Block spielen, dann orientiert er sich immer an den letzten Innenverteidiger in der Kette vom Gegner. Und dann siehst du mal, Wirtz wieder einfach diagonal eindribbelt und so einen ultraharten Druckpass einfach auf Boniface spielt und der den einfach abschirmt quasi und dann irgendwie im 1 gegen 1 sich einen Raum freizieht. Aber das fehlt halt mit Schick auch komplett. Und auf der anderen Seite ist es auch so, wenn Wirtz nicht diesen, also dieser Pass, das ist ja wie ein Gedicht, ne? Also den kannst du nicht besser spielen vor dem 1-0. Wenn er den nicht spielt, gibt es eine realistische Chance, dass Leverkusen das verliert, das Spiel sogar.
Ja, genau. Und da ist, also generell hast du da vielleicht auch gesehen, Drewes da vielleicht auch so ein bisschen unglücklich. Sieht er, also einfach, er kann da ja einfach nichts für, aber er sieht halt einfach ein bisschen unglücklich aus. Und dann, ja, es ist halt eben die Leverkusener Klasse. Aber ja, also ich glaube, Yvonne hat es ganz zu Anfang schon gesagt, es passt so ein bisschen momentan in dieser Sphäre, in der sich Leverkusen gerade bewegt, dass eben nicht mehr alles funktioniert und vielleicht nicht der entscheidende Pass nochmal durchgeht. Und das, also ich möchte ja auch überhaupt gar keine Untergangsstimmung anfangen, weil, keine Ahnung, es ist ja auch irgendwie gut zu sehen, dass sich so eine Liga dann doch auch auf gewisse Trainer mal einstellt.
Aber das würde ich tatsächlich gerne mal fragen wollen. Hat sich Bochum denn wirklich so gut auf sie eingestellt oder war Leverkusen, also ich gebe dir recht, in Phasen, Bochum ist ja nicht schlecht, aber Leverkusen ist doch immer noch in vielen Dingen einfach die Benchmark. Also nenn mir neben Bayern ein Team, was so krass im Druck Situationen auflösen kann. Also die spielen immer noch wie letzte Saison. Das ist ultra krass. Die spielen 6-mal hintereinander in den Druck und lösen das auf. Also das ist, glaube ich, normal, dass wenn du ein Jahr kein Spiel verlierst und dann eben in die neue Saison als Meister gehst, dass mal so eine Phase drin ist, wo nicht alles funktionieren kann. Also wollen wir echt von Krise reden?
Nee, vielleicht ist es einfach eben so ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Ne? Also du hast halt Leverkusen, die gerade merken, irgendwie läuft es nicht rund. Du hast Bochum, die wissen, okay, Hacking hat genau die richtigen Knöpfe anscheinend gedrückt in den paar Tagen, die er da war und schickt die gut motiviert in das Spiel. Und Leverkusen, die vielleicht sogar denken, naja, ist ja nur Bochum, aber eigentlich läuft es auch kacke und irgendwie ist überhaupt gerade alles ein bisschen unrund und vielleicht waren es einfach viele Faktoren und es ist nicht einfach nur, dass Leverkusen jetzt irgendwie, also ich finde persönlich, also nimm von Leverkusen letzte Saison die ganzen späten Tore weg und du hast das Leverkusen von dieser Saison. Also das ist gar nicht so der große Unterschied. Es fehlt halt nur so der letzte Druckmoment oder die letzte Cleverness, die jetzt letztes Jahr vielleicht noch da war, wo sich halt vielleicht jetzt einige Teams drauf eingestellt haben, dass das eben von Leverkusen kommt und stehen entsprechend ein bisschen kompakter und passen vielleicht ein bisschen mehr auf. Und tatsächlich habe ich sogar schon auf einer gewissen Social-Media-Plattform gelesen, dass es Leverkusen-Fans gibt, die schon gerne einen Trainer austauschen.
Das habe ich auch, auch gelesen. Das war Fiebertraum, als ich das gelesen habe. Aber ich würde tatsächlich dahingehend ein bisschen widersprechen, dass du dich fast gar nicht auf die einstellen kannst. Also das ist, wenn die einmal im Flow, es steht und fällt damit, wie gut Leverkusen im Flow ist. Also es liegt nicht daran, dass die Gegner sich besser einstellen auf Leverkusen, weil du dich auf Spielsequenzen, du musst gegen Leverkusen, um gegen diese Mannschaft zu bestehen. Und das war in der letzten Saison so, weil alle ja mal gesagt haben, späte Tore und so. Ich check, dass das nervt, also verstehe ich vollkommen. Aber du musst, wenn du gegen Leverkusen bestehen willst, 90 Minuten plus Nachspielzeit bis an deine Grenzen gehen. Und zwar spielerisch, taktisch, physisch, mental, alles. Und Leverkusen hat halt in vielen Dingen einfach einen Ticken besser nochmal individuell performt, weil ich weiß nicht, ob ihr die Analyse von Christoph Kramer gehört habt in der Halbzeit gegen Liverpool, der gesagt hat, man muss mal auf Xabi Alonso achten, wie häufig der bei Leverkusen aktuell auf dem Platz individuell coacht. Also wo es einfach nur darum geht, wann lässt ein Spieler einen Ball klatschen, wann dreht er auf, weil du siehst bei Leverkusen zum Beispiel, ganz einfache Aufbausequenz, die haben den Gegner in der letzten Saison immer gelockt, indem sie den Ball, also ein Sechser lässt sich fallen und dann spielen sie quasi über so eine diagonale Passkette, Sechser, Sechser, spielen ihn an, lassen klatschen, dann kommt der Druck vom Gegner und dann überspielen sie überfallartig eine Linie und sind dann sehr, sehr kompakt auf einer Seite. Und bei Leverkusen ist es jetzt häufig so, dass Spieler anfangen, ungeduldig zu werden gegen den kompakten Block mit zunehmender Spielzeit. Also, dass sie dann nicht Sechser, Sechser klatschen lassen, sondern Sechser spielt nach vorne, dreht auf und versucht sofort diagonal irgendwo in den Halbraum zu kommen. Und dieses Thema, Gegner locken, ein bisschen druckresistenter wieder werden, das sind alles so kleine individuelle Entscheidungen, die dein Spiel aber im Flow kaputt machen. Und Leverkusen ist ja ein Team, was nicht irgendwie starr in der Position steht, sondern das ist so ein Go-with-the-Flow-Team. Also die Seiten überladen, wo es dann viel darauf ankommt, wer steht wo, wer trifft wann welche Entscheidung. Und gebt dem Ding mal die Länderspielpausezeit. Die spielen mit Dreifachbelastung. Die hatten Verletzte, glaube ich, doch, sie hatten Verletzte, sie haben Abgänge gehabt. Zumindest von Stanisic, glaube ich, der ihn weiterhin sehr, sehr gut zu Gesicht, ein fitter Stanisic zum Beispiel, der der Kette sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde. Palacios war ewig verletzt und. Alex Garcia ist noch nicht richtig drin. Dann haben sie jetzt mit Adli einen Verletzten, Dreifachbelastung, wie gesagt, gebt ihm mal eine Länderspielpause und die kommen auch wieder rein.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Also ich wollte ja tatsächlich jetzt auch keine, nicht irgendwie, weiß ich nicht, 75 Thesen an die Wand hauen und sagen, und das ist der Grund, warum Leverkusen, weiß ich nicht, nicht in den Top 3 landet. Aber ich glaube, es ist schon, also es sind dann eben diese kleinen Momente, die dann doch irgendwie so ein bisschen fehlen, beziehungsweise wo, es klingt so komisch, aber Bochum dann einfach so ein bisschen den psychologischen Vorteil hatte, weil sie gehen ja in das Spiel und wissen ja erstmal, wir haben ja per se, klar, natürlich haben wir was zu verlieren, wir sind Letzter in der Bundesliga, wir haben vor diesem Spiel einen Punkt, aber trotzdem wissen sie ja, dass Leverkusen trotzdem ja erstmal nach Bochum reisen muss und das Spiel machen muss. So. Und das ist ja trotzdem, und klar, du kannst dich nicht so darauf einstellen, auf Leverkusen, dass du sagst, boah, wir machen jetzt hier 8 Stunden Videoanalyse und dann schlagen wir die 3-0. weil dann wäre es nicht einfach, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es ist eben dieses Jahr, okay, dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir unsere Basics bekommen. Das, was Benny ganz am Anfang auch gesagt hat, was Hacking ganz gut umgesetzt hat. Und ich glaube, dass es da einfach eben so ein, zwei Momente gab, wo Leverkusen jetzt wirklich wieder in diesen Flow kommen muss. Sie kommen eben von dieser 4-0-Niederlage gegen Liverpool und vielleicht hat das so ein bisschen vergleichbar war mit zum Ende der letzten Saison diese 3-0-Niederlage, gegen Atalanta, ne, eben dann in dem Euroleague-Finale. Und ich glaube aber auch, es ist jetzt eben die Länderspielpause, sie haben jetzt eben irgendwie Zeit und wissen dann auch, okay, und jetzt spielen wir noch 1,5 Monate und dann ist jetzt auch erstmal Winterpause. Also man kann dann jetzt nochmal in diesen Endspurt gehen. Klar, der hat es auch so ein bisschen in sich, ne? Also man spielt dann gegen Heidenheim zu Hause, dann gegen RB Salzburg zu Hause in der Champions League, auswärts Union. Das ist tatsächlich, glaube ich, könnte ein interessantes Spiel sein, weil du da auch gegen, wir sprechen auch später noch über Union, Thema Abwehr, und dann spielst du eben im Pokal gegen Bayern. Und also, das könnte ja, ganz wilder Guess, wird ein interessantes Spiel.
So. Hot Take. Also, Hot Take.
Deshalb steht bei mir in irgendwelchen Bauchbinden Expertin. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Also das sind halt schon, das sind ganz unterschiedliche Spiele, die auf die zukommen. Und da bin ich aber trotzdem, ich finde es einfach als Außenstehende interessant, wie Alonso darauf reagiert. Also, weil du merkst ja schon, dass er, also klar macht er sich Gedanken, aber das sind eben schon diese Stellschrauben, die dann reinkommen. Und eben, was Benny natürlich auch gesagt hat, erstmal diese Dreifachbelastung auch ein bisschen, also ich meine, es ist ja auch für alle Vereine was Neues, dieser neue Champions-League-Modus und auch der neue, ne, also klar, wir sprechen darüber, aber wir müssen natürlich auch einfach sagen, natürlich ist es eine ganz andere Belastung nochmal für die Vereine und dann können die Deutscher Meister gewesen sein letzte Saison, aber du musst ja ganz, ganz anders rotieren als noch in der letzten Saison und ich glaube, das müssen eh alle Teams durchmachen und dann sehen wir weiter, wie Leverkusen da weiter rausgeht.
Ja, und wie gesagt, ich fand Bochum war echt nicht schlecht. Ne? Also das wollte ich auch nochmal sagen, nach meinem Plädoyer hier für Xabi Alonso und Bayern 0 für Leverkusen, Bochum hat es auch echt gut gemacht. Also ich finde das, also ich will damit sagen, das 1-1 geht dann auch in Ordnung. Also egal, wie viele Dinger sich Leverkusen da selber reinhaut, gefühlt, das ist schon alles gut so. Ich finde auch Bochum hat gen Ende in den letzten 25, 30 Minuten noch einfach die Intensität noch mal ein bisschen erhöht nach vorne. Also sie haben ja sonst immer im Block verteidigt. Und was Leverkusen richtig wehtut, ist, wenn du sie vorne Mann gegen Mann presst. Und das war schon clever. Also geht schon klar.
Ja. Und auch Bochum hat ja durchaus, ne, also wenn Spieler auch wie Paslak und Co., also ich meine, ich glaube, es wurde ja auch schon in Genüge gesprochen, ne, Kevin Stöger, der einfach fehlt manchmal, oder oft, aber
der schlimmste Abgang ist Patrick Osterhage gewesen, sage ich dir, weil der, den kannst du gegen den Ball nicht ersetzen, ist unmöglich.
Ja, das ist, das stimmt, aber es waren einfach gute Momente da und ich glaube, ja, ich weiß immer nicht, ob, also es ist sowieso dann zu viel hätte, aber es kann natürlich jetzt auch einfach von Vorteil sein, dass man jetzt in die Länderspielpause geht. Hacking hat jetzt auch mal in Ruhezeit, ne? Weil es geht auch nicht so ganz ohne weiter dann nach der Länderspielpause für Bochum.
Stuttgart, auswärts, nichts leichter als das, ne?
Ja, auswärts bei Stuttgart, auswärts bei Augsburg und dann zu Hause gegen Bremen und auswärts bei Union. Also da, ich meine, es ist sowieso kein Spiel leicht, wenn du 18. in der Bundesliga bist. Das ist einfach so. Und das, sie haben halt immer nur 2 Punkte. Also das war jetzt nicht der Klassenerhalt. Ne? Und ich glaube, aber dann noch eine letzte Sache zu Hacking. Da fand ich das einfach sehr angenehm, wie er den Job angetreten hat. Also in dieses zu sagen so, ey, ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass wir nächste Woche, und, ne, also so nach dem Motto, wir werden jetzt hier nicht jedes Spiel gewinnen, nur weil ich da bin. Und ich finde das einfach in der Art, also es gibt ja entweder diese, wie ich finde, diese Kategorie Trainer, die sagt, ja, wir machen jetzt alles dafür, dass wir einen Klassenerhalt machen und ne, dann auch immer schön, ja, wir gehen jetzt wieder an die Basics und so und allen ist klar, na, natürlich musst du an die Basics gehen, weil das scheint ja der große Fehler zu sein, aber das fand ich einfach sehr angenehm in der Ansprache und ich glaube, so, er hat, also ich glaube, Holtmann hat auch irgendwie gesagt nach dem Spiel, ja, wenn ihr mir sagt, hier, das sind die Gründe, warum du nicht bei Real Madrid spielst, dann glaube ich dem das auch einfach. Das fand ich irgendwie. Und ich glaube, es ist einfach, wir sprechen ganz oft auch über das Thema so Leichtigkeit und ich glaube, es ist ganz wichtig, trotz der Härte der Situation, diese Leichtigkeit so ein bisschen da wieder reinzubringen, ne? Und trotzdem so ein bisschen wieder zu sagen, so, ey, ohne dass wir hier zusammenarbeiten, wird sowieso nichts. So, und ich glaube, das ist der Vorteil, den Hacking da gerade mit reinbringt. Ob es am Ende reicht, wissen wir wie gesagt nicht. Platz 18, 2 Punkte, ich habe es gesagt. Für Leverkusen ist es nach diesem Spieltag Platz 14 mit 17 Punkten. Und so geht man jetzt eben in diese Länderspielpause rein. Und dann würde ich sagen, springen wir auf Platz 17 und springen wir zur KSV, also Holstein Kiel, die gegen oder in Bremen ran mussten und dieses Spiel mit 2:1 verlieren. Werder Bremen kann sich damit den ersten Heimsieg der Saison gegen Kiel sichern und auch gefühlt das erste Mal seit ewiger Zeit mal wieder gegen einen Aufsteiger gewinnen. Dabei treffen sowohl Stay für Bremen als auch Harris für Kiel sehr sehenswert für ihre Teams. Also sehr schöne Tore, kann man sich gerne nochmal angucken. Und lange sieht es dann aber auch so aus, als würde es keinen Sieger in diesem Spiel geben, bis Joker Oliver Berg die Werder Bremen-Fans erlöst das Weserstadion in der 89. Wir hatten doch einige späte Tore auch wieder an diesem Spieltag. Erlöst, nachdem er bei einer Flanke vom ebenfalls eingewechselten Keketop am höchsten steigt. Und am Ende steht es dann eben 2:1 für Werder. Benni, ich fange mal mit dir an, mit der Taktik fange ich an der Stelle mal an. Geht für dich, die einfachste Frage, geht für dich dieses 2:1 am Ende für Bremen in Ordnung?
Ja, ich finde, wenn man sich das gesamte Spiel anschaut, ist es in Ordnung, dass Bremen das 2:1 gewinnt. Ich finde, dass viele Ideen, die Ole Werner hatte in dieser Woche im Vergleich zur letzten Woche deutlich besser gegriffen haben, also sind viel besser in die Halbräume reingekommen. Er hat es ja selber mal erklärt, dass er immer möchte, dass die Halbräume dynamisch besetzt werden, also dass die klare Zielräume haben, dann über die Halbverteidiger da immer reinspielen und. Da hatten Stay und Romano Schmid immer gute Positionierung. Ich finde, Marvin Duksch hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht, auch wenn jetzt viele wieder sagen werden, ja, ist sein Ding vor dem 1:1 durch Phil Harris, da kann ich gleich noch was zu sagen, aber ich finde auch, der war wieder sehr, sehr gut. Derek Köhn hat mir in seiner Rolle gut gefallen, weil die über ihre Halbverteidiger gut nachgeschoben sind. Ich finde trotzdem, dass Kiel, und das muss man ihnen ja lassen, die sind schon schwerer zu bespielen mittlerweile. Also die hatten ja vorher immer ordentliche Strukturen im Ballbesitz. Jetzt ist aber auch ein strukturell ganz gutes Verteidigen, so einem 5-3-2 mit dazugekommen. Also es ist schon unangenehm, die Ketten zu bespielen. Sie haben so ein paar ganz coole Prinzipien mit drin, dass wenn der Gegner einen geschlossenen Ball spielen muss, also mit dem Rücken zum Tor, dass die Kette rausschiebt. Wenn der Gegner einen offenen Pass spielt, dass die Kette fällt. Und das finde ich schon gut. tut den Spielern auch ganz gut. Ich finde, Phil Harris ist irgendwie voll das Phänomen. Hat er nicht vor einem Jahr noch irgendwie bei Homburg oder sowas gespielt oder vor zwei in der Oberliga? Mhm. Aber er ist schon ein geiler Spieler. Also der macht halt voll Bock vorne drin.
Ja, der hat auf jeden Fall immer viel seine Füße im Spiel, ich sag's mal so, Wortwitz. aber ich fand das, also, ich weiß irgendwie, also ich glaube, als sowohl als Kiel als auch Werder-Fan wäre ich aus diesem Spiel rausgegangen und wüsste nicht so vollständig, was ich damit anfangen soll, weil du hast es schon gesagt, Benni, Kiel macht es jetzt auf jeden Fall schon besser als zum Beginn der Saison. Na, steht da, hat also gerade nach diesem Bayern-Spiel sicherlich auch seine Lehren so ein bisschen gezogen. Ich finde Marcel Rapp tatsächlich auch einen super spannenden Trainer. Aber also bei Werder, ich finde, es ist halt am Ende schon auch so ein leichtes Glückstor. Also ich finde, so richtig erzwungen haben sie das nicht. Also es hat sich nicht so klassisch abgezeichnet. Also klar, es war dann eben auch ein, sie erzwingen halt in dem Sinne das 2-1 schon, weil sie eben früh auf die, auf Geschwill, glaube ich, in dem Moment gehen. Und die, eben die Einwechslungen haben halt funktioniert für Werner. Aber ich fand schon, dass sie dafür, dass sie, glaube ich, relativ weit hoch standen, auch gerade in der zweiten Halbzeit, waren sie für mich zu wenig, dass sie wirklich Kiel da unter Druck gesetzt haben, sondern ich hatte zwischendurch eher das Gefühl, dass Kiel eher gesagt hat, ja, dann kommt halt, weil dann haben wir die Lücken hinter eurer letzten Kette. Und dafür fand ich es, also, weiß ich nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, was, ob ich jetzt irgendwie sage, so, ja, geht voll in Ordnung, dass Werder das gewinnt. Klar, sie machen das Tor am Ende, aber also richtig überzeugend fand ich es von Werder tatsächlich nicht.
Wieso nicht 100% überzeugend, aber also ich finde erstmal, Weiner hält Kiel mit dem 1-0, vor dem 1-0, mit dem, nach dem Kopfball da von Duck stehen, der Weltklasse hält auf der Linie, hält er sie so ein bisschen im Spiel. Ich verstehe übrigens, warum Ole Werner den Ball haben will, weil ich finde es immer ein bisschen, also mir zu leicht zu sagen, wir führen jetzt und lassen Kiel kommen und kontern dann nur noch. Ich finde, dafür hat Bremen auch einfach nicht die Mannschaft, er hat dann ja auch einen Jinma runtergenommen, also du hast keine Konterspieler mehr drin, deswegen finde ich es eigentlich eher lobenswert, dass sie den Ball verteidigen wollen. Ich würde für Bremen so ein bisschen das Gleiche sagen wie für Leverkusen, auch wenn es natürlich unterschiedliche Spielweisen sind. Wenn du gegen einen 5-3-2 spielst, was super kompakt spielt mit einem limitierten Kader, den Bremen ja zumindest in den Spielerprofilen hat, finde ich, machen sie das gut. Also sie hatten immer, also fast immer, vor allem in der ersten Halbzeit war das Weltklasse, sie hatten eine super Staffelung in der Restabsicherung, die Räume waren super klein. Also haben sie Kiel extrem wenig in Kontersituationen reinkommen lassen. Ich finde, du hast gemerkt, dass ab der 45. Minute Jens Day auch einfach dann zur zweiten Halbzeit, dass der fehlt, weil Leonardo Bittencourt, ich finde, das ist kein schlechter Spieler, aber der kann dieses Profil halt einfach, diese Rolle nicht spielen, wie sie Jens Day spielen kann. Deswegen ist da auch schon so ein kleiner Bruch mit dem Spiel und von den ganzen Ansätzen her, wie sie spielen wollen und wie sie es öffnen wollen, finde ich es ja gar nicht verkehrt. Also, dass du nicht immer gegen einen 5-3-2, was ja teilweise auch einen 5-4-1 war, also dass die Ketten sehr, sehr eng voneinander stehen, dass du nicht permanent im 2-Minuten-Takt da durchkommst, ist, glaube ich, relativ klar. Ich finde es aber cool, dass Ole Werner einer der wenigen Trainer ist, die es immer versuchen. Also, wie viele Mannschaften haben wir in der Bundesliga, die nach einem 1-0 sagen, ja, komm, dann kommen wir später zu, VfL Wolfsburg. Das ist das Traurigste, was ich mir angucken muss in dieser Saison. Aber es wird halt in der Bundesliga leider häufig belohnt, das stimmt schon. Aber Ole Werner denkt halt Fußball ein bisschen anders und will den Ball halt haben, deswegen finde ich das cool. Auch, dass sie weiter dann nach dem 1-1 Druck machen, weil es gibt auch Teams, die das voll aus der Bahn wirft, ne, sowas. Und dementsprechend, I don't know, ich finde es eher cool, dass sie weiter den Ball haben wollen.
Wobei ich fast das Gefühl hatte, also erstmal, ich fand es auch geil, dass Kiel gerade wirklich defensiv so kompakt angefangen hat. Also das ja, ist für Kiel, finde ich, war es ein gutes Gegenhalten, eine ganz gute Zeit. Und ich hatte auch das Gefühl tatsächlich, dass Bremen nach dem 1-1 zwischendurch komplett planlos wirkte. Also die wirkten so ein bisschen überrascht eher, dass da jetzt dass sie nicht mehr führen und waren erstmal so ein bisschen verwirrt oder zumindest wirkte es fast verunsichert, hatte man das Gefühl. Es dauerte so einen Moment, bis die sich dann wieder zusammengesammelt haben. Das hat man dann ja auch gemerkt. Also Zetterer, der war ja wirklich zum Bremer MVP dann kurz mutiert, dann nachher noch zum Ende des Spiels, weil das ja auch ganz schnell hätte anders ausgehen können, mal abgesehen, okay, Bremen hätte 2-0 führen können, war halt Hand, dies, das, aber also Kiel hatte ja durchaus auch Möglichkeiten, das Spiel noch für sich zu entscheiden. Und wenn wir über schöne Tore reden zum 1-0 und 1-1, ich fand auch den Berg-Kopfball wirklich sehr mustergültig. Also das war auch, der Max hätte diese Flanke jetzt auch hochgradig gelobt, was er ja selten tut. Also tatsächlich war das jetzt auch nicht das schlechteste Tor des Spieltages. Und ich fand, dass Kiel das durchaus schon nicht schlecht gemacht hat, muss man sagen.
Also, sie haben auch umgestellt zur Halbzeit. Also sie sind ja dann im 5-2-3 angelaufen und haben viel mehr Druck auf die Kette von Bremen gegeben. Und es ist dann ja schon nochmal was an. Also das große Problem bei Werder Bremen ist, dass Ole Werner diese Kette hinten nicht verändern kann. Weil du hättest zum Beispiel sagen können, wenn der Gegner aus einer Fünferkette anläuft, dass du mit einer flachen Viererkette aufbaust. Das Problem ist einfach bei Bremen, dass sie keine Viererkette spielen können mit diesem Kader. Und dir fliegt das dann, also jetzt werden wieder viele sagen, ja, dann strukturierst doch einfach so, dass du mit 4 Mann flach aufbaust. Das Problem ist, das fliegt dir in der Restabsicherung um die Ohren, weil du bereitest ja im Ballbesitz dein Spiel gegen den Ball vor. Und der ist halt super limitiert in seinen Lösungen, die er dann auf den Platz reinbringt. Und der bleibt dann halt bei seiner Linie. Wie gesagt, das finde ich cool. Und es ist ja auch eine Stärke von Kiel und von Marcel Rapp. Ich meine, du hast ja auch gerade gesagt, Eva, der ist halt, ist auch ein guter Trainer einfach, Marcel Rapp. Das muss man ja mal so sagen. Also Kiel hat ganzheitlich, also ihnen fehlt die Qualität, aber sie können schon ganzheitlich Fußball spielen. Sie können verteidigen, sie haben normalerweise gute Umschaltphasen auch drin. Sie können was mit dem Ball, sie sind gegen den Ball auch immer vernünftig eingestellt. Also das passt alles. Und ich glaube, wichtig ist, als Trainer dann in so einem Moment auch kein Chaos reinzubringen. Also wenn du in so einer Phase, wenn Kiel drückt, von deinen Leitlinien abweist und sagst, wir ziehen jetzt die Ketten zurück, wir verteidigen nur noch. Ich glaube, dann verunsicherst du eine Mannschaft komplett und sie überleben halt diese Phase, überleben in Anführungszeichen, oder sie kommen gut durch diese Phase, ich sag's mal so, und brappeln sich dann auch wieder. Und ich finde schon, dass du Bremen danach angemerkt hast, dass sie dann doch am Ball die deutlich sicherere Mannschaft wieder sind. Also ich gebe dir recht, es gab die Phase, wo Kiel mehr gedrückt hat, das stimmt, aber ich finde, Bremen hat sich dann schon wieder gefangen. Und ich finde halt, in der Endkonsequenz ist es doch, also Bremen war die dominantere Mannschaft, sie hat eine Phase, wo es nicht so gut lief, sie hatten mehr den Ball, sie haben mehr versucht, Chancen aus dem eigenen Ballbesitz heraus zu kreieren, und am Ende finde ich, ist es dann auch okay, ehrlicherweise, dass das 2-1 ausgeht.
Was ich tatsächlich noch ganz interessant fand, also wenn die Statistiken stimmen, muss man ja immer so ein bisschen vorsichtig mit sein, aber ist, glaube ich, Kiel fast 7 Kilometer mehr gelaufen als Bremen am Ende des Spieltags. Also, und ich meine, wir reden hier von keinem Spiel, wo eine Mannschaft in Überzahl war. Es kann auch einfach sein, dass sie es mir falsch notiert hat. Aber ich fand es, also an sich, ich glaube, Kiel hat irgendwann halt sehr viele Wege laufen müssen, die einfach wehtaten. Also, also die einfach dann, wo man eben nicht das Personal hat, wo man immer sagt, okay, und dann kann eben der Ball in die Kette gehen. Das fehlt dann eben, also ne, da fehlt vielleicht auch jemand momentan noch wieder wie ein Holpi, der natürlich auch wieder verletzt ist. Und klar, der ist jetzt nicht mehr der absolute Wunderspieler, aber der bringt halt so eine gewisse Sicherheit einfach im Spiel mit. Der hat sich unter Rapp auch enorm nochmal weiterentwickelt. Ich glaube, also meiner Meinung nach spielt er da spielt er damit so den besten Fußball, den, wo ich mich dran erinnere, den er mal gespielt hat. Aber ich glaube, es ist dann eben die Qualität, die bei Werder eben einfach überliegt, und dass sie eben am Ende einen Keke Top bringen können, der ja ganz am Anfang der Saison Namen schon für sich gemacht hat mit diesem Dreierpack gegen Cottbus im Pokal, und ja sicherlich auch ein interessanter Spieler noch für die Zukunft wird, für Werder. Und eben Berg, ich meine, das brauchst du dann auch mal, diese Momente. Ich meine, der hat gefühlt, also ich habe tatsächlich zwischenzeitlich schon wieder vergessen, dass der noch für Werder spielt, war ja auch ausgeliehen. Und eben wie Yvonne auch sagt, naja, geht da richtig gut zum Kopfball hoch. Ivesic geht eben nicht mit hoch, auch das gehört dazu. Aber er trifft den Ball dann eben auch gut. Und ja, danach war dann schon auch eher Werder näher dran an dem 3-1, fand ich. Also ich glaube, es ist dann nochmal ein Fehler von Weiner, wo Schmid das Ding dann nochmal an die Latte setzt, glaube ich, am Ende. Und es waren halt so die kleinen Momente, aber ich fand es auch, also gerade, ich bin trotzdem gespannt, was wir von Kiel noch sehen. Also hatten ja viele auch tatsächlich als eher den ersten, also ich meine, wir sind auch erst 10 Spieler gespielt, eher als den ersten Absteiger als St. Pauli. Aber ich finde schon interessant, was insgesamt beide Aufsteiger für Fußball spielen und was beide, also man sieht schon Parallelen, dass eben sowohl bei St. Pauli als auch bei Kiel Spieler eben nach der Ausstiegssaison gegangen sind, die eine große Rolle gespielt haben. Also Hartl bei St. Pauli unter anderem, oder jetzt auch Spieler verletzt sind, aber auch irgendwie ein Sander bei Kiel. Aber ich finde es interessant, also insgesamt schon sehr interessant, was da eben für Fußball gespielt wird. Und das, ich finde, Kiel könnte vielleicht das auch, also wie gesagt, ich rechne das Rapp auch hoch an, dass ich glaube schon, dass der da auch weiter seinen Weg mitgehen könnte mit dem Fußball.
Hoffentlich. Also ich halte ihn auch für einen sehr, sehr fähigen Trainer. Und was ich immer so respektabel finde, ist, dass der auch gewillt ist, Dinge umzustellen. Also A, das kann man auch sagen, ich finde, die sind individuell jetzt nicht alleroberste Kategorie, aber die haben trotzdem ausgewogenen Kader. Also der kann mit Profilen reagieren und umstellen und das mag ich schon. Und er ist auch bereit dazu. Und ich finde echt, das hat man in der zweiten Halbzeit dann auch gemerkt. Also sie haben jetzt, wenn man ehrlich ist, sie haben auch nur 0,42 Expected Goals in der zweiten Halbzeit. Also es ist jetzt auch nicht das ganze Spiel, da sind es halt, korrigiert mich gerne, 0,6 und Bremen ja. Hat 1,72. Also es ist halt, ja, wie du sagst, Eva, ich glaube, am Ende Bremen ist auch individuell einfach ein bisschen stärker tatsächlich dann und das zeigt sich dann auch in so einem Spiel. Aber für Kiel, da hoffe ich echt, dass sie bei dem Weg bleiben, weil da gilt echt das Gleiche wie für Pauli. Wenn die nicht von ihrem Weg abkehren, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Teams, die sich nochmal deutlich schwerer tun mit Kiel, als es Bremen jetzt getan hat. Und es ist ja auch eine Frage, von wie viel oder wie schnell kann die Mannschaft lernen und Dinge umsetzen und welche Learnings zieht auch der Trainer aus den ersten 10 Spieltagen, aber ich fand sie bis jetzt immer sehr, sehr gut. Und ich weiß gar nicht, wie viele Punkte sie jetzt geholt haben bis jetzt. 5, okay. Ja, muss halt ein paar direkte Duelle noch gewinnen unten, das traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Und dann habe ich bei Kiel echt Hoffnung, dass die Saison noch vernünftig ausgeht.
Ja, sie haben ja jetzt tatsächlich ja, also nach der Länderspielpause zu Hause gegen Mainz, dann auswärts St. Pauli, also eben, also wirklich genau das direkte Duell. Okay, dann zu Hause gegen RB Leipzig und dann auswärts bei Gladbach. Yvonne macht sich schon mal Notizen. Und für Werder eben, also ich finde, sie spielen eine bisher solide Saison. Also du hattest eben dieses Spiel gegen Gladbach drin und ich glaube, darauf haben sie jetzt angemessen reagiert. Es war jetzt kein 8-0 im Gegenzug, sondern aber einfach, und das ist eben, wie ich auch finde, das, was zu Ole Werner eben passt. Also man hat, wie ich finde, nicht so die ganz großen Schwankungen drin von Spieltag zu Spieltag. Also, dass du eben mal 4-1 verlierst und das nächste wieder 8-0 und was auch immer, sondern dass du halt schon wirklich dann die diese kleinen Dinge siehst, die ja verändert. Und ich meine, für die wird gerade die nächsten beiden Spiele durchaus interessant. Auswärts bei Frankfurt und dann zu Hause gegen Stuttgart. Und wir werden auf Stuttgart und eben dieses direkte Duell zwischen Stuttgart und Frankfurt nachher kommen. Und dann im Pokal gegen den Ex-Trainer. Ja, es geht dann gegen Darmstadt und dann auswärts bei Bochum. Also da sind auch irgendwie so das komplette Repertoire immer dabei. Aber ja, also ich glaube, ich habe immer das Gefühl, entweder Ole Werner hat einen sehr guten Ruf oder er hat so einen durchwachsenen Ruf bei den Fans. Aber ich finde einfach, ich mag ihn total gerne. Ich mochte ihn bei Kiel total gerne. Und ich glaube, er passt einfach zu dem, was Werder auch finanziell einfach für Möglichkeiten hat. Ne? Weil auch das ist ja immer nicht so ganz leicht.
Ich glaube, Ole Werner würde anderen Fußball spielen lassen, wenn der Kader strukturell besser aufgestellt worden wäre. Also ich glaube, wir sehen, der ist jetzt schon so lange in Bremen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir in keiner Saison die Idealvorstellung von Ole Werners Fußball gesehen haben, weil der Kader einfach seit x Jahren zu limitiert dafür ist. Und dafür finde ich es schon respektabel, was er da rausholt. Man darf nicht vergessen, die sind jetzt Achter, die haben 15 Punkte geholt. Und was, also man muss natürlich ehrlicherweise sagen, sie haben immer so Phasen, wo du denkst, jetzt läuft es gerade richtig gut, knallen sie dir so ein Gladbach-Spiel rein, wie jetzt letzte Woche. Aber ansonsten sind sie, glaube ich, voll im Soll und ich glaube, als Bremen-Fan kann man nicht so unzufrieden sein aktuell.
Ja, da gehe ich mit. Wollt ihr was zu dem Spiel noch loswerden? Sonst würde ich tatsächlich auch noch einmal abschließend sagen, wie viel, also wir haben jetzt eben schon mal gesagt, Platz 8 ist es für Werder, 15 Punkte, Platz 17 ist es noch für Kiel mit 5 Punkte, aber eben sie halten da den Kontakt, ich glaube 3 Punkte Abstand sind es auf Platz 16 und das ist alles weiterhin ziemlich eng da unten beieinander und ich glaube, das könnte noch eine sehr interessante Saison werden, weil vielleicht ja auch, ja, Benni, sag gerne.
Ich muss eine Sache noch ganz kurz sagen zu dem 1:1, weil da viele 100% sagen werden, dass es Marvin Ducksch seine Schuld ist, weil er ja, also er kriegt ja den Ball. Ja. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Kiel bei einem, wenn der Gegner quasi einen geschlossenen Pass mit dem Rücken zum gegnerischen Tor spielen muss, dass sie einfach vorschieben. Und bitte guckt euch mal einfach nur Leonardo Bittencourt in der Aktion an. Der bleibt einfach stehen. Also Ducksch wird angespielt und du brauchst eigentlich direkt eine vertikale Passoption. Also eine Klatschoption, nicht diagonal, weil dann kann der Gegner an den Passweg laufen und der bleibt halt einfach stehen. Also gibt ihm weder ein Kommando, gar nichts und Ducksch dreht sich halt auf und verliert dann den Ball. Aber es macht halt bei Bremen auch keiner mit. Und das sind manchmal so diese Risk and Reward Dinge bei Bremen, weil die meinen es gut mit dem Pass, weil sie stehen ballfern 1-1 und denken, ey komm, der Ducksch, der dreht jetzt auf und verlagert das Ding, aber so leicht ist es dann halt einfach nicht im vollen Stadion und Mitspieler machen nicht mit und ich finde es dann immer, also klar, sieht am Ende blöd aus, weil er den Ball verliert, aber im Endeffekt ist es eigentlich gar nicht seine Schuld, weil einfach der Rest nicht mitmacht tatsächlich, aber das ist das Letzte, was ich loswerden wollte zu ihm.
Alles gut, ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wie gesagt, für beide Seiten stehen interessante Wochen auch nach der Länderspielpause vor Weihnachten bevor. Und ja, ich bin bei beiden Trainern tatsächlich sehr gespannt, was sie daraus machen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Team, wo Benni auch ganz großer Fan des Trainers ist. Wir gucken auf Platz 16 und da steht der FC St. Pauli, Aufsteiger Nummer 2. Und der hat gegen den FC Bayern gespielt und dieses Spiel knapp mit 0:1 verloren. Wie auch unter der Woche gegen Lissabon ist am Ende wieder der goldene Torschütze Jamal Musiala, der in der 22. Minute zum entscheidenden 1:0 trifft. Auch das sehr schönes Tor. Keinerlei Chance, glaube ich, für Vassini. Ball knallt oben an die Latte und von da aus ins Tor. Bei St. Pauli läuft, glaube ich, am Ende des Tages zu wenig offensiv zusammen. Aber wie ich finde, defensiv hält man sich selber sehr lange mit im Spiel, dass es eben mehr oder weniger bis zur letzten Minute zumindest die Möglichkeit gibt, hier noch was Zählbares mitzunehmen. Aber weiterhin wartet man eben am Millern-Tor auf das erste eigene Tor im eigenen Stadion. Yvonne, ich fange mal mit dir an. Ist es für dich am Ende auch von der Toranzahl das gerechte Ergebnis?
Ich fand St. Pauli unfassbar stark, also tatsächlich gegen Bayern. Also die haben sich jetzt nicht irgendwie, also Benni wird uns da bestimmt nachher ganz viel von vorschwärmen, aber ich fand einfach dieses Bild der St. Pauli-Abwehrreihen, also dieses ganze Defensivgebilde, wie die wirklich, das waren ja, wenn man da so mal oben drauf geguckt hat, das waren wie Magnete, die sich miteinander bewegen und die haben das sehr gut gemacht, finde ich, mit den Defensivketten, die haben das sehr, sehr gut gemacht, Bayern relativ früh auch zu stören, zumindest anfangs hat man gemerkt, da waren sie sehr ambitioniert. Du hast zum Schluss gemerkt, wo sie den Bayern mehr Raum gegeben haben, hat Bayern auch mehr rausgespielt, also sei es durch Sané Mitte der 70er Minuten, also zwischen 70 und 80, Musiala, Kane nochmal zum Schluss, da hat man gemerkt, sobald Bayern mehr Platz hatte, haben sie das natürlich auch wesentlich angenehmer wieder für sich rausspielen können. Aber ich war tatsächlich sehr begeistert vom Abwehrverhalten oder vom gesamten Defensivverhalten von St. Pauli. Das haben sie sehr, sehr, sehr ordentlich gemacht. Das Tor von Musiala, ja, ich habe da von einigen auch gehört und gelesen, ja, Mensch, bleibt der Torwart da stehen und dann kommt der mittig und nee. Also du bleibst als Torwart da jetzt nicht auch einfach stehen, wenn der Ball so auf dich zukommt. Du kannst auch nicht einfach noch, also der kriegt ja dann noch so einen komischen Drift. Also da kann der Torwart überhaupt nichts für. Also von daher, das meiner Meinung nach war das Ding nicht zu halten. Und ja, zum Schluss, wie gesagt, hatte St. Pauli noch mal so ein bisschen Glück, dass die Bayern da nicht noch so eins mindestens reingemacht haben, was aber auch wieder so ein bisschen mangelnde Effektivität war von Bayern. Also Sané zum Beispiel, der hatte eine Chance da, anstatt dann irgendwann im richtigen Moment dann mal in die Mitte zu spielen, war dann hier Platzende erreicht und Torauslinie. Also da war einfach dann auch Bayern stellenweise zu ungenau, nicht effektiv genug. Nichtsdestotrotz, also Bayern hatte, ich glaube, 75% Ballbesitz oder so, aber das, da konnten sie halt nicht so viel draus machen und das hat St. Pauli wirklich gut gemacht und ich habe auch Stimmen gehört, wäre es ein anderer Gegner gewesen, ein effektiverer Gegner gewesen als St. Pauli, hätte Bayern das Spiel vielleicht gar nicht gewonnen, wenn der Gegner offensiv etwas gefährlicher gewesen wäre. Aber ja, also alles in allem, Sieg für Bayern, ja, macht Sinn, in der Höhe aber auch. Also hätte jetzt da nicht irgendwie ein höheres, na, vor dem Spiel hätte man vielleicht gedacht, ja, während des Spielverlaufs, wie gesagt, fand ich St. Pauli da wirklich sehr, sehr, sehr stark und finde deswegen auch okay, dass es nur ein Tor war, was sie da bekommen haben.
Gehe ich mit. Ich finde es bei Pauli krass, dass sie das ja, also sie haben das ja unter Fabian Hürzeler schon so gespielt im 5-4-1, dass sie das in den Ketten so verteidigt haben. Deswegen sind es halt sehr, sehr bekannte Defensivabläufe. Die waren ja letztes Jahr letzte Saison in der zweiten Liga die absolute Benchmark, wie sie da verteidigt haben hinten im Block. Wen ich absolut da positiv herausheben muss, nicht nur gegen den Ball, sondern auch mit dem Ball, ist Erik Schmid. Das ist so ein geiler Hybrid-Innenverteidiger. Ich finde es super, dass er noch bei Pauli ist. Ich frage mich, wie kein Verein aus der Bundesliga, weil ja so viele Teams auch ein Problem auf der 6 haben, ihn nicht geholt haben. Der ist so krass, der ist druckresistent, der ist super clever, bewegt er sich in den Räumen. Generell Pauli, wie die von ihm gesteuert werden, auch aus der Kette. Also es orientiert sich ja ganz, ganz viel an ihm, auch im eigenen Spielaufbau. I don't get it, warum da kein Verein es zumindest mal versucht hat. Ich finde, dass Pauli insgesamt einfach extrem gute Abstände in den Ketten hat. Also die füllen die Kette einfach wieder gut auf. Also wenn Irvine zum Beispiel mal rausverteidigt, kriegen sie die Kette super schnell wieder geschlossen. Also dass das Zentrum nicht bespielt werden kann. Und ich finde tatsächlich auch, dass bei Pauli oder bei St. Pauli insgesamt sie gar nicht, also sie waren ja offensiv schon da, nur das Problem ist, sie haben es nicht bis zum Ende gespielt bekommen. Und ich tippe mal, dass das, oder ich würde sagen, in so einem Spiel ist es auch ein psychologischer Aspekt, weil du hast halt gegen Bayern angesprochene 25% Ballbesitz, wenn es hochkommt. Und die Bayern sind natürlich auch extrem krass, ja, gleich nochmal über sie sprechen, im Pressing gegen Pressing. Also was die für Passes per Defensive Action Werte haben, ist unglaublich unter Kompany. Und ich denke mal, dass du als Spieler manchmal zu schnell vertikal wirst. Also sie haben es nicht geschafft, getimte Läufe und gute Bälle hinter die Kette von Bayern zu bekommen, weil sie eben so wenig Ballbesitz hatten, dass sie in der Phase, wo sie den Ball hatten, immer unbedingt was kreieren wollten. Und dann wirst du, denke ich, automatisch irgendwann unsauberer. Ich würde aber auch generell die, also das ist ja witzig, weil bei Bayern hören wir irgendwie seit x Wochen, ja, wenn da ein anderer Gegner gestanden hätte, dann hätten die das Spiel verloren. Soweit gehört aber auch, die haben seit 5 Spielen kein Gegentor mehr bekommen in der Bundesliga. Also das, ich finde einfach, dass Bayern, das habe ich letzte Woche in einer anderen Aufnahme schon mal gesagt, die sind auf dem Weg dahin, vom System her und wie sie spielen, mit Abstand die beste Mannschaft der Welt zu werden. Weil nenn mir eine Mannschaft, die das auf Strecke bespielen will. Die haben so viel Ballbesitz, die sind so dominant, die schaffen es immer wieder, in die Tiefe zu kommen. Wir müssen ja gleich auch nochmal über eine Personalie sprechen, die Kompany getauscht hat, die auch übrigens dazu beigetragen hat, dass Musiala viel, viel häufiger tief im Spielaufbau stattfinden musste. Das geht dann ja, also dass er sich fallen lassen musste im Spielaufbau, das geht dann ja auch zu Lasten der Tiefe. Ja, es geht dann auch zu Lasten der eigenen Tiefe, die du kreieren willst. Aber wer will diese Mannschaft A in der Bundesliga, aber dann auch langfristig international stoppen, weil die sind also ganzheitlich so stark. Und ich finde einfach, dass, wie gesagt, wir reden irgendwie seit Wochen alle davon, ja, die hätten schon auch irgendwie mal Spiele verlieren können. Aber warum trifft keiner? gegen
ja,
Bayern.
Jetzt hat also, St. Pauli aber zu Hause noch gar nicht getroffen. Ne? Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Die machen zu Hause einfach kein Tor.
Ja, ist alles richtig. Also ich geb dir vollkommen recht, dass Pauli offensiv natürlich auch harmloser ist. Aber sie haben gegen Benfica kein Gegentor bekommen. Sie haben gegen Mainz im DFB-Pokal kein Gegentor bekommen. Sie haben gegen Union kein Gegentor bekommen. Sie haben gegen Bochum kein Gegentor bekommen. Also das sind ja alles Teams, wo man tendenziell sagen würde, das sind Teams, die dich auskontern wollen. Und da hat man ja bei Bayern dann immer so die Gefahr bei 75% Ballbesitz, dass es dir um die Ohren fliegen kann in der Restabsicherung. Aber die Bayern werden ja immer stabiler von Woche zu Woche. Also Kim und Upamecano werden ja immer besser in der Restabsicherung. Alfonso Davis wird jede Woche besser. Also ich frage mich, wer das bespielen soll langfristig.
Ja, also ich würde dir in vielen recht geben, aber auf der anderen Seite, also wenn wir gerade eben sprechen über St. Pauli, über Bochum und über Union Berlin. Also wenn wir jetzt Mainz, würde ich da so ein bisschen rausrechnen, aber Union Berlin hat bis jetzt 9 Tore geschossen. Also es ist auch einfach nicht die offensiv stärkste Mannschaft der Liga und vor allem nicht in den Top 7 die offensiv stärkste. Die haben einfach ihre Probleme und über Bochum haben wir auch schon gesprochen und eben jetzt über St. Pauli. Also ja, klar, das sind Teams, die wollen nicht auskontern und eben, ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass, wie ich auch finde, die individuellen Fehler, die eben auch Minjae Kim und eben auch ein Upamecano gemacht haben, dass die auch weniger werden. Also dass du schon das Gefühl hast, es werden eben, oder beziehungsweise, dass sie nicht mehr so viel in Situationen gebracht werden. So, ich würde es immer nicht komplett auf die letzte Abwehrreihe stricken, wo eben diese Fehler entstehen. Ich fand, es gab trotzdem Momente, auch im Spiel gegen St. Pauli, wo eben ein vielleicht, wo auch eben ein abschlussstärkere Mannschaft da steht, wo man dann sagt, okay, vielleicht kreiert man zumindest mal einen Schuss aufs Tor daraus, weil das gehört eben auch dazu. St. Pauli hatte am Ende keinen einzigen Schuss aufs Tor. Ja? Nach 90 Minuten.
0,08 Expected Goals, gab es schon mal weniger die Saison?
Bestimmt. Gefühlt habe ich 3 Spiele davon gesehen, wo das hätte eintreten können an diesem Spieltag. Aber also ich weiß, woher du kommst, aber ich würde noch nicht ganz mitgehen. Also ich bin noch nicht zu 100%, muss ich tatsächlich sagen, überzeugt, obwohl ich tatsächlich finde, dass es einfach ein also es klingt so doof, aber es ist einfach wieder ein sehenswerter Fußball, den Bayern München spielt. Punkt. Mhm. Also ich finde, es ist ein Fußball, den gucke ich mir gerne an, ohne nach dem 1-0 auch zu sagen, naja, geht halt irgendwie rein, sondern da ist halt wirklich auch System hinter. Und auch wenn ich nicht wieder Bayern als Meister brauche, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, aber ich finde, es ist... man kann mir anhören, vor der Saison war ich in der Saisonvorschau, konnte man mir dabei zuhören, dass ich durchaus skeptisch war bei Kompany, aber finde schon krass. Also da gehe ich komplett mit, Benny. Es ist schon heftig, wie er die Mannschaft von Woche zu Woche weiterentwickelt.
Und das meine ich halt tatsächlich auch damit, also dass die ihm hier und jetzt, dass es Situationen gibt, auch an diesem Wochenende gegen St. Pauli, die gefährlich werden können, das ist ja auch alles fein. Und auch gegen Union gab es Situationen, wo hätte das eine Mannschaft, ja, das ist auch wieder hätte, ne? Also haben sie ja nicht, weil die am Ende immer dazwischen kommen defensiv, weil sie es immer verteidigt bekommen. Aber das wird ja von Woche zu Woche weniger. Also wenn wir jetzt, der Status quo jetzt ist, die kann schon gefühlt keine Mannschaft in der Bundesliga schlagen. Also du hast so ein Spiel wie gegen Eintracht Frankfurt, wenn sie das 10-mal spielen, das Spiel, dann gewinnt Bayern das 9-mal. Es gibt diesen einen Fall, wo Frankfurt was mitnimmt. Also es war noch kein Spiel dabei, wo ich gedacht habe, so boah krass, ey, die Bayern sind hier irgendwie unterlegen oder das hätten sie verlieren müssen oder was weiß ich. Die wirken wieder echt übermächtig in der Herangehensweise. Und wenn du dann langfristig guckst, da kommen noch Spieler zurück, über Ito wird gar nicht mehr gesprochen, der kommt aber auch bald wieder zurück, wurde ja wieder operiert jetzt, glaube ich. Stanisic kommt zurück, dann hast du in der Defensive noch mal mehr Qualität, Bowie kommt zurück. Dann kann Guerrero auch mal wieder links verteidigen, der es aber übrigens auch sehr, sehr gut macht, rechts tatsächlich. Aber so, wer soll die schlagen?
Ich glaube aber auch, was unheimlich gut tut, ist, dass Kompany tatsächlich, also erstmal ist der, dafür, dass der ja nur die D-Lösung war, finde ich, ist der erstmal menschlich die optimale A-Lösung, die Bayern da reinholen konnte, was man so von ihm mitbekommt. Und ich glaube, das tut Musiala unheimlich gut, dass er nicht in so einen Taktikzwang reingedrängt wird, sondern einfach so, komm, geh raus, spiel Fußball, hab Spaß, mach, was du möchtest. Und das Gefühl hat man zumindest, dass Musiala das irgendwo zumindest macht. Und das tut dem Jungen wirklich gut. Ich weiß jetzt nicht, also du wirst gleich viel über Goretzka erzählen. Und ich mag Goretzka, also aber ich glaube tatsächlich wirklich, dass Musiala gerade nochmal so, und das klingt total dämlich, weil der ist ja so unfassbar jung, aber gerade wieder in seinen zweiten Frühling nochmal reinrutscht, wo er wirklich einfach nur Spaß an dem hat, was er da auf dem Platz tun kann. Und das tut, glaube ich, der gesamten Mannschaft ganz gut.
Soll ich jetzt bei Leon Goretzka weitermachen?
Kannst gerne bei Leon Goretzka weitermachen, wenn du möchtest.
Ja, mache ich gerne. Also ich fand es krass erstmal, dass Kompany ihn gebracht hat, weil er war ja schon sehr, sehr außen vor. Also Leon Goretzka hat, und es tut mir total leid, weil ich bin bei der Evo und ich mag den eigentlich auch gern. Ich finde, das ist ein cooler Typ. Und ich glaube, dass der in einem, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren hätte der nochmal anders funktioniert wie jetzt. Ich glaube, das Spielerprofil Leon Goretzka wird auf diesem Top-Niveau einfach nicht mehr gebraucht. Also tut mir total leid für ihn, weil ich, wie gesagt, ich mag ihn gerne, ist auch ein cooler Typ. Aber es passt auch einfach nicht zu dem, was Kompany spielen lassen möchte. Also es ist mir, wenn man mal im Spiel gegen Pauli nur 5-6 Minuten auf ihn achtet, wie er sich bewegt, dann wirkte das teilweise ein wenig überfordert. Also der rennt so ein bisschen wild einfach in Räume rein, steht dann auf dem Deckungsschatten, ist nicht anspielbar. Dann waren natürlich auch ein paar Ballverluste mit dabei, ehrlicherweise, die dir dann auf dem Niveau, wo Bayern sich bewegt, nicht passieren dürfen, weil er einfach auch kein Einzelsechser ist. Und also so leid es mir für ihn tut, ich glaube, er hat, es war jetzt nicht Katastrophe, das Spiel gegen Pauli, nicht falsch verstehen, aber er hat trotzdem den Beweis gebracht, sich selber erbracht, dass Kompany nicht ganz Unrecht hatte, damit, dass er so wenig Spielzeit bekommt. Weil er, wie gesagt, ich glaube, da kann er gar nicht so viel für, aber er ist, ich glaube, da geht einfach nicht mehr und er ist auch nicht das Spielerprofil, was dieser Fußball braucht. Ja. Weiß nicht, mir würde mal interessieren, wie ihr ihn gesehen habt tatsächlich, weil kann ja sein, dass ich die Meinung exklusiv habe.
Nee, ich finde tatsächlich, es passt schon. Also es war schon, dass da vielleicht auch Räume da waren, die anders nicht da gewesen wären. Und klar, man kann natürlich auch so einen Kausalzusammenhang aufmachen. Also ja, er macht Fehler, weil ihm vielleicht auch einfach die Spielzeit fehlt. Also ihm fehlt die Routine in dem System. Ne? Wenn wir bei St. Pauli darüber gesprochen haben, dass eben auch diese Abwehrketten, diese Verschiebung, diese Kompaktheit funktioniert, weil es eben ein erlerntes oder einfach ein gewohntes System ist. Und es fehlt Goretzka halt. Also ihm fehlt ja sowohl die Spielpraxis im Allgemeinen, als auch die Spielpraxis in Kompany-System. Und das ist dann halt einfach eine Lose-Lose-Situation. Und wir können jetzt darüber diskutieren, warum er trotzdem die Zeit eben auch bekommt, weil er eben, also klar, ich finde halt schon, dass Kompany hat ihn ja jetzt doch immer mal wieder gebracht. Aber ich finde, du merkst ihm auch an, dass er dann natürlich auch super unter Druck steht, weil er natürlich denkt, ach ja, die wenige Spielzeit, die ich habe, die muss ich jetzt auf jeden Fall nutzen. Und das wird ihm halt zu Verhängnis. Und da gibt es eben andere Spieler auf dem Feld, die das nicht so haben, wo wir, glaube ich, bestimmt auch nochmal, also Yvonne hat einmal schon mal Sané angesprochen. Ich bin mal gespannt, ob der, also er ist ja jetzt auch tatsächlich wieder für die Nationalmannschaft doch nominiert, weil Undav eben verletzt ausfällt. Was das auch mit ihm tut, also ich finde halt immer, bei Sané von außen gesehen, und ich möchte auch überhaupt kein Bashing oder irgendwelche psychologischen Spielchen einsagen, aber gefühlt geht da manchmal zu schnell der Kopf an, statt halt einfach mal sich selber auch mal den Schuss zu nehmen. Also ich habe das Gefühl, er wurde in der Vergangenheit dafür kritisiert, dass er zu egoistisch ist. Daraus hat er seine Lehren gezogen. Und jetzt wirkt er für mich in manchen Situationen tatsächlich einfach verunsichert. Also nicht immer. Er ist immer noch ein sehr guter Spieler. Aber da gab es für mich ein, zwei Situationen einfach in dem St. Pauli-Spiel, wo ich sagen kann, ey, mach's doch einfach selber. Also nimm doch einfach den Schuss. Überleg doch nicht, sondern du hast gute Qualität auch am Ball. Schieß doch einfach den Ball und wenn es daneben geht, geht es daneben. Aber den Ball zurück brauchst du jetzt nicht spielen, weil da steht niemand. So.
Ja, also ich Ich verstehe, was du meinst. Ich habe bei Leroy Sané, da würde ich auch das Argument anwenden, was du bei Goretzka angewendet hast. Ich finde, dem fehlt halt total Rhythmus. Also da würde ich zum Beispiel sagen, dass der eigentlich ein sehr, sehr passendes Profil für Companies Fußball hat. Vor allen Dingen als Linksfuß eben auch auf rechts. Was man nicht vergessen darf, hat natürlich auch brachiale Konkurrenz mit Olise. Also das ist schon schwierig, daran vorbeizukommen. Da spielen dann verschiedenste Faktoren mit rein. Ich glaube aber im Gegensatz zu Goretzka, dass Leroy Sané im Laufe der Saison, ob es dann darüber hinaus weitergeht, we will see. Aber ich glaube, der wird super, super wichtig werden noch, weil wenn der im Rhythmus drin ist, dann trifft er halt die richtige Entscheidung und dann löst er dir diese 1-gegen-1 Situation auf dem Flügel auf, was, wenn du vor allem gegen einen kompakten Block spielst, enorm wichtig ist. Und was man bei ihm, es kommt mir immer zu kurz bei Sané, der war auch in dem Spiel wieder echt saugut gegen den Ball. Also von der Positionierung her, vom Arbeitsaufwand, das ist ja auch etwas, was Company sehr, sehr wichtig ist. Kann aber verstehen, dass das ein frustrierender Spieler, glaube ich, ist, wenn man ihn dann auf Strecke beobachtet, weil eben einfach nie über die letzten Jahre immer wirklich konstant. Aber ich muss sagen, wenn das ein Trainer, und das ist nur mein Bauchgefühl, hinbekommt, A, weil sie auch eine gemeinsame Vergangenheit haben, und B, weil ich ihn menschlich, Yvonne hast ja auch gesagt, Company eben sehr, sehr cool als Typen einschätze, dann ist er das halt als Trainer, dass er Leroy Sané in die perfekte Form reinbekommt. Und zu Goretzka wollte ich noch sagen, der hat 13 Mal den Ball verloren in der Position. Das ist halt oft, wir sprechen ja bei Bayern immer auf wirklich top, top, top Level. Das ist einfach too much. Und das sind auch, der hat eine Positionierung und verliert die Bälle in Positionen, wo du sie nicht verlieren darfst, einfach. Und nochmal, das ist ein Box-to-Box-Spieler, das ist ein Box-Crasher, den braucht es bei Bayern nicht. Und das ist dann ja wie so eine, das ist wie eine Kettenreaktion. Also Jamal Musiala muss so viel Aufbauarbeit dann leisten, dass dir halt im Prinzip ein Tiefengeber in der letzten Linie fehlt. Dann ist Harry Kane, der super viel dann im Spielaufbau noch mehr eingebunden ist, noch mehr abkippt, als er sonst schon macht. Und ich glaube, dass es dann auch tendenziell schwieriger wird, einen Block zu bespielen. Und das ist nicht falsch verstehen, ist nicht Leon Goretzka da alleine dran schuld, dass das nicht funktioniert. Aber er trägt halt leider in dem Spiel dann seinen Teil dazu bei, auch wenn es kein Katastrophenspiel von ihm war. Nicht falsch verstehen. Aber weiß nicht, irgendwie habe ich da wenig Hoffnung, ehrlicherweise.
Ich habe tatsächlich eine Szene, beziehungsweise einfach eine Personalie noch. Und zwar zweite Halbzeit, Foul von Minjay an Afolayan, gibt Gelb, wo Blessin schon an der Seitenlinie dann, glaube ich, also hört das schön an den auf der Tonspur, wo er, glaube ich, laut brüllt, das ist aber dunkelgelb. Sowieso eine der schönsten Beschreibungen im deutschen Fußball, glaube ich, weil das ist einfach, naja, Schwachsinn. Ich gehe mit der Gelb-Entscheidung total mit, finde dann aber, er in der 83. Minute foult er nochmal. Und es ist für mich ein Foul von der Kategorie, da wird es einfach direkt Gelb für geben. Und für mich wäre es tatsächlich ein Platzverweis gewesen. Ich sage nicht, dass das das Spiel komplett verändert hätte. Aber erstens die Frage, habt ihr die Szene überhaupt gesehen? Und zweitens, würdet ihr da mitgehen, dass man viel, also dass Timo Gerach da vielleicht direkt auch Gelb-Rot hätte ziehen können?
Ja, also ich würde es so unterschreiben. Ich glaube generell, dass Timo Gerach einfach eine sehr, sehr lange Leine hatte in dem Spiel. Also der hat ja nicht kleinlich gepfiffen, ehrlicherweise. Und deswegen kann ich es mit der Linie vom Schiedsrichter schon irgendwo nachvollziehen, warum er sie nicht gibt. Wenn du mich persönlich fragst, wäre es für mich in Summe auch Gelb-Rot gewesen. Wenn man sich das Spiel aber in Gänze anguckt, glaube ich, ist es dann, also kann ich ihn auch verstehen, dass er es nicht macht.
Yvonne, hast du das auch gesehen? Siehst du es eh nicht?
Ja, ich bin da schon bei dir auch. Also ja, also sagen wir mal, er ist jetzt generell nicht so in meiner Top 5 der Bundesliga-Schiedsrichter, was Spielführung angeht als Schiedsrichter. Lange Leine finde ich generell grundsätzlich erstmal nicht so verkehrt, aber es gibt halt immer wieder so Situationen, wo du dann halt Vergleiche aufstellst und du fragst dich dann halt, warum gibt es in der Situation dann Gelb und in der Situation nicht? Und ja, also ich hätte es jetzt, glaube ich, auch nicht spielentscheidend gefunden dann, aber Gelb-Rot hätte ich auch geben. Also es ist wahrscheinlich, da werden viele argumentieren, ist eine Kann, aber keine Muss-Entscheidung. Ne? Also ja, ich wäre tendenziell vielleicht eher bei auch an der Summe gemessen bei Gelb-Rot gewesen. Aber ich war auch okay mit nicht. Also ich habe halt keine persönlichen Aktien mit drin, sagen wir so.
Das ist das Schwierige im Fußball, dass so viel immer, so viele Karten sind dann immer so Auslegungssache. Ne? Mhm. Also wie man es persönlich auslegt, dann deswegen kann man über sowas, glaube ich, immer voll viel diskutieren, weil das jeder dann in dem Moment anders sieht. Wie gesagt, ich bin aber auch eher bei dir, Eva, dass man. Also wenn ich Jury gewesen wäre, hätte es auf jeden Fall den roten Karton gegeben. Aber ich glaube, Pauli hätte trotzdem nicht aufs Tor geschossen. Aber gut.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Genau, also, genau, deshalb war so, also ich wollte es nicht unterschlagen, weil es doch durchaus aufgefallen, was ich tatsächlich, also ich bin auch nicht der allergrößte Timo Girach-Fan, aber was ich tatsächlich sehr gut war, das fand, dass er eben nach dem Foul, nach dem ersten Foul von Minjay an Afolayan, steht Saliakas da und macht halt diese VAR-Geste. Also, und gefühlt hat Gerard noch nicht irgendeine Karte gezückt und er steht da schon und macht eben die ganze Zeit dieses Videofenster. Und da hat er eben sehr schnell reagiert, aber auch, ich weiß gar nicht genau, ob es Gelb auch wirklich gegen Blessin oder gegen Peter Nemeth gab, das weiß ich nicht genau. Aber ich finde, dass er tatsächlich sonst, was so ein bisschen ab und zu dann in den Momenten zur Spielberuhigung beigetragen hat, das hätte er ab und zu, da gab es so ein, zwei Szenen, wo es kurz hochgekocht ist und das hat er tatsächlich ganz gut runtergeregelt. Aber wie gesagt, ich gehe auch mit, also es war eben einfach nicht spielentscheidend, aber ich fand es doch durchaus interessant, dass es eben auch meine erste Reaktion darauf war, zu denken, so, naja, wer halt in erster Instanz eine gelbe Karte gegeben, hätte er halt noch keine gehabt. Aber gut.
Ich muss noch ganz kurz sagen, das Gegentor für Pauli fällt aber übrigens auch maximal bitter, ne? Also das ist ja wirklich, das ist so ein Unforced Error einfach. Sie haben ja den Ball schon gewonnen, behindern sich dann, glaube ich, gegenseitig. Dann fliegt der Ball vor Musik. Aber das war ja wirklich so, dass sie vorher die Halbräume, es war so geil, wenn man sich das anguckt, wie die immer die Halbraumläufe von Bayern aufgenommen haben in die Tiefe. Und Bayern damit echt defensiv gut vor Probleme gestellt haben. Und dann ist es einmal dieser Moment, wo du eigentlich nach vorne vorrücken möchtest, nach Ballgewinn und dir einfach selber im Weg stehst, super bitter, weil es vorher, ich glaube, vorher ist es sogar noch eine Aktion, wo Alphonso Davies, der steht im Halbraum, Irvine kriegt Druck auf Davies drauf und Davies löst sich auf, wo du denkst, ey, da würden 90% der Spieler den Ball verlieren, weil der so krassen Gegnerdruck einfach hat. Also insgesamt war das Gegentor super bitter für St. Pauli und ändert aber nichts daran, dass sie, Yvonne, bin ich bei dir, Alexander Blessin geiler Trainer ist und Pauli auch coolen Fußball spielt.
Wir resümieren dann auch einmal oder gucken einmal, was St. Pauli jetzt vor der Brust hat nach der Länderspielpause, auswärts bei Gladbach. Dann zu Hause gegen Kiel, das wussten wir von eben schon, dann auswärts bei Leverkusen. Und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Auch das jetzt kein Zuckerschlecken, sagen wir es mal so. Und Bayern spielt jetzt eben nach der Länderspielpause zu Hause gegen den FC Augsburg, dann zu Hause in der Champions League gegen PSG, auswärts gegen Dortmund und dann im Pokal gegen Leverkusen. Also auch durchaus spannende Wochen da. Es ist eben jetzt Platz 1, 26 Punkte. Man hat ein bisschen Vorsprung sammeln können. Und für St. Pauli ist es eben Platz 16, 8 Punkte, das sind die 3 Punkte Vorsprung auf Holstein Kiel. Und auch auf die TSG Hoffenheim hat man jetzt nicht so den ganz großen Abstand. Und zu dem Spiel springen wir jetzt auch. Das 0:0 zwischen Augsburg und Hoffenheim. Wir sind beim ersten torlosen Unentschieden des Spieltags angekommen. Kleiner Spoiler, es gab 3. Hoffenheim hatte einen durchaus interessanten Schlussspurt am Donnerstagabend gegen Lyon. Vielleicht können wir da nachher noch kurz 2 Sätze zu verlieren. Aber am wichtigsten wohl für die Sinsheimer nach diesem 0:0 erst zum zweiten Mal in dieser Saison darf Oliver Baumann sich über eine weiße Weste freuen. Aber wenn wir über das Offensivspiel beider Mannschaften reden, steht da, glaube ich, Benny am Ende auch vollkommen zurecht die 0.
Ja, ich würde dir nicht widersprechen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oder am liebsten wieder aufhören.
So ein ereignisreiches Spiel.
Bei Hoffenheim finde ich so krass, ich fange mal so an, wenn du dir die strukturell anschaust, die stehen ja im Ballbesitz gar nicht schlecht da, aber diese Mannschaft kann nicht mit Intensität Fußball spielen. Das ist so krass, du hast einfach das Gefühl, und ich möchte da gar keinem Spieler zu nahe treten, aber du hast das Gefühl, dass 7 von 10 Spieler keinen Bock haben. Also wirklich, die bewegen sich einfach ohne den Ball nicht. Also Marius Bülter ist der Einzige vorne, der Tiefe gibt. Und sie wollten ja auch, also sie haben ja versucht, ihn häufig auch mal mit Chipbällen dann zu finden, weil er der Einzige ist, der in die Tiefe läuft. Und bleib auch dabei, wenn wir, also Tom Bischoff finde ich mega geil, mag ich extrem gerne, wenn der bei einem anderen Verein, bei einem relevanteren Verein spielen würde, ohne Hoffenheim jetzt dazu nahe treten zu wollen, würden wir auch anders über Tom Bischoff nochmal sprechen. Ja, aber ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil Augsburg hat dann irgendwann so zur zweiten Halbzeit haben sie gar keine Lust mehr, Fußball zu spielen. Also was gegen Hoffenheim auch tendenziell nicht so unclever ist, weil Hoffenheim auch mit dem Ball einfach wenig anfangen kann. Sie möchten es zwar, aber können nicht. Ich finde, Augsburg hat aber in der ersten Halbzeit, finde ich, ein paar ganz coole Ideen tatsächlich gehabt. Also Claude Maurice gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn der über die Halbräume mal andribbelt, das ist ja immer so ein Double-Movement bei denen, dass sobald Claude Maurice zum Beispiel den Ball hat und die Tiefe forciert, dass Marius Wolf beinahe auch immer so einen diagonalen Tiefenlauf dann einfach startet, also dass sie darüber Gefahr erzeugen. Augsburg ist für mich jetzt, also die können alles so ein bisschen, aber nichts richtig gut, ehrlicherweise, inhaltlich. Ich finde, das merkst du auch. Aber am Ende des Tages, glaube ich, selbst wenn sie das Spiel 1-0 gewinnen, kann sich keiner beschweren. Also ich, alles in allem irgendwie, waren sie dann beide irgendwie dem 1-0 nicht näher, aber wenn ich dann ein Team das zuschreiben müsste, wäre es Augsburg gewesen. Also das ist das einzige 0-0, was ich euch irgendwie auch nicht verkaufen kann als cooles Spiel. Es tut mir wirklich leid, ich
aber
ringe hier.
Ich fand's klug, also von Matarazzo war ja unfassbar klug. Der sagte nämlich vor dem Spiel, dass er mit hohem Augsburger Pressing rechnet und deswegen Bülter reinbringt.
Als Tiefen, für die Tiefenläufe, mhm. Also für die Konter, ne?
Also war gar nicht mal so doof. Aber ich meine, ich finde auch, nennen wir es doch ein am Ende ausgeglichenes Spiel mit entsprechendem Ergebnis, oder?
Ja.
Das ist doch vielleicht.
Ja. Also die zweite Halbzeit war halt echt knallhart, ne? Also die war echt.
Ja, also ich muss vor allem auch einfach sagen, ich kann Hoffenheim nicht viel abgewinnen, aber ich finde es einfach enttäuschend. Also ich weiß nicht.
Enttäuscht, aber nicht überrascht. Ja.
Ja, gut, ja, die wurden
also
halt.
Du hast dann irgendwie auch ab der 8. Sekunde hast du schon deine erste gelbe Karte. Ich glaube, es ist die schnellste erste gelbe Karte mit Kader Rabeck, der da irgendwie komplett unnötig da auch irgendwie reinsteigt nach 8 Sekunden, wo es dann auch irgendwie für Marty Pedersen überhaupt keine andere Wahl ist. Ich glaube, er guckt ihn auch immer an und denkt so, ja, was soll ich denn jetzt tun? Und dann, keine Ahnung, also ich habe leider zu viele Hoffenheim-Spiele zuletzt gesehen. Das kann, glaube ich,
das
auch
ist echt
einfach
bitter, ne? Das ist echt, ich auch. Ich habe letzte Woche auch gesehen und es ist halt immer so bitter, wenn du dir anguckst, wie dieser Kader zusammengestellt ist und man einfach als Resümee sagen muss, die wurden halt von Rogon voll über den Tisch gezogen. Also wie dieser Kader.
Ihr seid Jahren.
Ja, es ist so krass, dass einfach, also die haben ja, ist ja so das Surreale, dass die halt dafür Alexander Rosen entlassen haben. Also dafür, dass Rogon diesen Kader dahingestellt hat. Und du halt mit Pellegrino Matarazzo hast, der einen Trainer hast, der Bock auf das Spiel mit dem Ball hat, aber die Spieler einfach gar keinen Bock auf Fußball einfach haben. Also das ist total traurig. Du hast halt André Kramaric, der vom 1. bis 4. Spieltag gut ist, vom 28. bis 34. Weltklasse und den Rest der Saison, also ernst gemeinte Frage, an wem soll sich denn dieser Kader orientieren und hochziehen? Wer ist denn da Führungsspieler in diesem Kader? Weil also Kramaric ist es nicht, Bülter von der Einstellung maximal noch.
Ja, der wäre auch der Erste, der Olli mir einfallen Baumann, würde, tatsächlich.
Ja, Olli Baum, der ewige Olli.
Und das stimmt. Bringt dir eben nichts. So, ja. Es bringt dir halt eben nichts, dass dein einer Zielspieler immer irgendwie Kramaric ist und der andere ist Oliver Baumann. Und der einzige, also ich meine, ich möchte jetzt ja auch nicht zu einem Max-artigen Voicebook-Rant ansetzen, okay. Aber du hast, also letzte Saison hatte ich so mit Maxi Bayer, hattest du wirklich einen Spieler, der hat Spaß gemacht noch. Also ich habe das schon mal gesagt, ich glaube, ich war beim einzigen richtig geilen Spiel von Hoffenheim letzte Saison live im Stadion. Es war dieses 4-3 gegen Gladbach. Sorry, Yvonne. Das hat ja auch nichts mit gutem Fußball zu tun. Das war einfach, weil beide Mannschaften komplett aufgegeben haben, irgendwas taktisch durchzusetzen am Ende. Und du eben mit Maxi Bayer und Kramaric in der Ecke zwei Spieler hattest, die eben Fußball spielen wollen. Also, ne, die dann auch Lust haben auf Sachen, Dinge mit dem Ball. Ne? Und da eben nicht nur ihre festgeschriebenen Sachen zu haben. Und ich check's nicht. Also du hast dann auch diese zweite Halbzeit, wo ich mich wirklich frage, was da das Ziel war. Dann kommst du in die Momente und dann gibt's einfach so grottige Abschlüsse. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Das Schlimme ist, also ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der sich das reingezogen hat. Es gibt eine Doku da über Hoffenheim, wie sie arbeiten, und da wird auch so ein bisschen, also da gibt es so Szenen, wie wo Pellegrino Materazzo zum Beispiel Anton Stach, einem der noch lernwilligen Spieler, die auch Bock auf Fußball haben, erklärt. Also das ist ein total, kann ich über Pellegrino Materazzo sagen, ist ein total detailversessener Typ. Also der steht voll auf Videoanalyse und Datenanalyse. Und der einzige Spieler, der darauf Bock hat, ist halt Anton Stach in diesem Kader. Und du siehst den Spielern an, das ist jetzt alles ein bisschen überspitzt gesagt, ja, bestimmt auch noch zwei, drei andere, aber der Großteil, der denkt sich, glaube ich, einfach, ja, ich mache jetzt so, wie ich das denke. Und das passt dann auch schon, weil hier ist interessiert eh keine Sau. Und das nervt mich halt, weil Pellegrino Materazzo eigentlich kein schlechter Trainer ist. Also wirklich kein schlechter Trainer ist. Aber die haben, du musst ja, wenn du, Augsburg hat ja dann wirklich viel Wert auf kompaktes Verteidigen gelegt. Und das kannst du ja nur durch Off-Ball-Movement, Tiefenläufe, irgendwas ohne Ball aufbrechen. Aber die gibt es bei Hoffenheim einfach nicht. Die gibt es nicht. Die stehen dann mit ihren Flügelverteidigern extrem hoch. Du siehst so Kramaric, der sich wie so ein Fidget-Spinner die ganze Zeit im Kreis dreht und dann aber auch nicht in der Tiefe gefunden wird. Du hast Grilic, der auch, also da, ich kann dir 8 Aktionen wahrscheinlich aus dem Kopf heraus nennen, wo Grilic den Ball kriegt, rechts auf der 6 und einfach einmal horizontal über den Platz läuft. Und nichts passiert, null Raum gewinnt, gar nichts, weil sich keiner bewegt, kein Mensch. Und das, sowas macht mich wahnsinnig, weil man ja eigentlich immer denkt bei Hoffenheim, ja, zumindest die individuelle Qualität trägt sie ja. Und das war ja in der letzten Saison auch so, weil die haben sich für Europa qualifiziert. So, wie?
Ja, vor allem, also das Ding ist auch, ich musste irgendwann so lachen, weil der Kommentator bei dem Spiel so meinte, ja, Hoffenheim hätte ja am Donnerstag gezeigt, dass sie späte Tore können. Und ich war mir in dem Moment nicht ganz sicher, ob er meint, kassieren oder selbst schießen. Weil dieses Spiel gegen Lyon am Donnerstag, ich habe es mir leider in voller Länge angeguckt, es war super, das parallel zu diesem Heidenheim-Spiel auch noch zu gucken. Ich hatte großen Spaß, es war ein toller Donnerstagabend. Aber du gehst 1-0 in Führung und ich wusste genau, was passiert. Ich wusste genau, die gewinnen dieses Spiel nicht. Und das ist erstens schlimm, dass ich das weiß, weil ich zu viel Hoffenheim gucke. Ja, das möchte ich schon mal sagen. Manchmal kritisiere ich meine eigenen Lebensinhalte durchaus auch mal. Aber ich wusste einfach, was passiert. Ich wusste einfach, dass sie es nicht über 90 Minuten hinbekommen. Dass sie es dann am Ende sogar fast noch auf dramatische Art und Weise verlieren. In der 90. plus 3. Und dann Lyon aber selber noch mal kurz aufgibt. Und sie dann in der 90. plus 6 den Ausgleich machen. Aber es war, also das hat bei denen ja auch nichts mit individueller Klasse zu tun. Der Gegner ist nur genauso trottelig wie die. Das kann doch nicht sein.
Es war halt auch die B11 von Lyon, möchte ich noch mal kurz erwähnen. Also die sind noch nicht mal mit vollem Material da angetreten. Ja. Also,
ja. Nee, und also ich meine, es ist ja auch wirklich so, hört euch jeden Schwerpunkt zu Hoffenheim mit Luis Löser an. Der muss seit 3 Jahren das Gleiche erzählen. Der muss seit 3 Jahren sagen, es liegt nicht am Trainer, der sagt, warum willst du denn Materazzo entlassen? Wie Benni schon sagt, weil der Kader nicht stimmt. Materazzo steht da gefühlt bei jeder Pressekonferenz, als das Transferfenster noch auf und als es zu war, und sagt, ja, also für den Kader sind ja andere verantwortlich. Und du weißt einfach, eigentlich würde er gern sagen, Leute, ich weiß gar nicht, womit ich hier überhaupt anfangen soll. Und ich check's nicht. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Und mir ist es vollkommen egal, ob Hoffenheim am Ende des Spieltags oder am Ende der Saison 5. oder 15. ist. Also ist es mir nicht ganz, weil ich habe einen Saisontipp. Und wenn das der einzige Tipp ist, der aufgeht, lache ich ein bisschen. Aber keine Ahnung. An solchen Spieltagen denke ich mir so, was gucke ich da? Also, das ist nicht schön.
Ja, weil du halt was anderes erwartest einfach. Und im Endeffekt ist es, wie gesagt, die Konsequenz aus Kaderplanung, Frank Kramer featuring Roger Wittmann, / Rogon. Und da bezahlt jetzt am Ende Pellegrino Matarazzo für relativ teuer, weil es geht ja am Ende auch darum, das ist, also bei Pellegrino Matarazzo hast du immer das Gefühl gehabt, dass er vor allen Dingen bei Stuttgart, da war es ja auch so ein ständiges Auf und Ab, aber so ein Trainer ist, der so zwischen guter Bundesliga-Trainer kann, aber auch mal ein richtig guter Bundesliga-Trainer, so dazwischen irgendwie sich langhangelt, so vom Standing her. Und das bröckelt schon bei Hoffenheim aktuell, weil, und da tust du ihm halt total Unrecht mit, ehrlicherweise, weil Eva, du hast es gerade gesagt, da ist halt die ärmste Sau da. Ja, ich bin halt echt gespannt, wie er da jetzt die nächsten Wochen und Monate auch angeht, weil da kommt halt, Ozan Kabak kommt länger nicht zurück. Also es wäre zumindest ein Spieler, wo du sagst, der würde in der Innenverteidigung nochmal helfen. Nsoki hat einfach, I'm very sorry, kein Bundesliga-Niveau. Das beobachte ich jetzt seit wieder 2 Jahren ist er jetzt da und ich habe noch ehrlicherweise nicht mal eine Handvoll gute Spiele gesehen. Ilas Bebu ist ein, also ist auf der Verletztenliste gefühlt auch dauerhaft. Grisha Prömel ist schwer verletzt, wo ich dem jetzt auch nicht zuschreiben würde, dass er so ein absoluter Führungsspieler ist. Also wie geht's denn weiter mit Dreifachbelastung und ich weiß nicht, sind sie im DFB-Pokal noch mit dabei? Weiß ich gar nicht, ehrlicherweise.
Ja, ja, spielen sie gegen Wolfsburg.
Auch ein Mann an,
aber das ist echt, also das wird spannend zu beobachten sein, auch ob sie im Winter dann nochmal was tun, weil Hoffenheim ja auch, wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, seht's mir nach, aber Hoffenheim ist ja auch in der Kategorie wie der VfL Wolfsburg, wo du dann sagen würdest, wenn schlechter läuft, dann investieren sie im Winter eine Summe, die nur diese beiden Vereine plus eventuell Leipzig investieren können, ohne dass es ihnen wehtut. Ich bin gespannt, ob sie das jetzt im Winter machen, weil der Kader hat schon sehr, sehr krasse Baustellen.
Ja, beziehungsweise sie haben ja jetzt auch ehrlich gesagt erst die Chance, weil ich meine, Frank Kramer war ja auch jetzt nicht in der schönsten Position da auf einmal. Nee. Das, also auch da, guckt euch einfach mal den Gesichtsausdruck von Frank Kramer so im Laufe der Verpflichtungen im Sommer an. Also erstens wird der Bart immer voller und zweitens wird der Gesichtsausdruck auch immer verzweifelter. Also es war ja auch einfach keine einfache Sommersituation, aber da hat sich ja, und auch das wurde auch im letzten Schwerpunkt lang und breit besprochen, da hat Hoffenheim auch einfach selber Schuld dran. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Matarazzo eben noch im Amt ist, trotz Platz 15, weil sie einfach wissen, ja, das haben wir halt selber verbockt. Und wenn wir jetzt auch noch Matarazzo rauswerfen, verlieren wir die einzige Konstante, die wir neben Kramaric und Baumann gefühlt in diesem Verein haben. Und also, keine Ahnung, du wirst in Hoffenheim keine großen Mengen, also das meine ich auch überhaupt nicht respektlos, du wirst eben kein großes Publikum mehr anziehen. Ja, die werden nie irgendwie jetzt den super schönsten Fußball der Liga spielen. Das Einzige, was die halt machen können, ist dann eben diese Europa, also keine Ahnung, jetzt spielen sie auch.
Ich würde dahingehend widersprechen, dass sie, glaube ich, schon in der Lage dazu wären, mit den besten Fußballern in der Bundesliga zu spielen, aber dafür müssten mal alle an einem Strang ziehen, tatsächlich. Also, Frage an alle, die zuhören, wann kommt entweder Max Meyer oder Erik-Maxim Choupo-Moting zu Hoffenheim? Also, liegt da nahe, beide sind ja bei Rogon und der Vertrag. Ich würde es wirklich nicht ausschließen, dass einer von den beiden im Winter zu Hoffenheim kommt, einfach weil...
Ja. Ja, und es ist halt auch, also... fast ein bisschen traurig, ne? Und ich meine, keine Ahnung, sie spielen jetzt gegen Raba zu Hause, dann in der Champions League auswärts in Braga und also diese Champions League in der Europa League, jetzt mache ich sie schon noch einen kompletten Tabellenplatz besser, als sie eigentlich sind, aber ja, diese Europa League Spiele, ich glaube, das wäre ein ganz anderes Thema, aber spielen jetzt auswärts in Braga, dann auswärts bei Mainz 05 und dann eben Pokal gegen Wolfsburg. Also wenn das Spiel nicht nach 120 Minuten in die Verlängerung geht mit 0-0, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Es ist also designiert, weil keiner der beiden Mannschaften möchte irgendwas riskieren. Ne? Wir werden nachher über Wolfsburg noch sprechen, dass die nicht das vierte 0-0 des Spieltags geworden sind. Ist ausnahmsweise mal als Kompliment gemeint. So. Aber ja, ich weiß es nicht so ganz. Also diese beiden Mannschaften, wir haben jetzt ziemlich wenig über Augsburg gesprochen. Nehmt es als Kompliment. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht. Also, wir haben Claude Maurice hervorgehoben. Ne, keine Ahnung. Meier.
Schlotterbeck gefällt mir auch gut, tatsächlich, muss ich sagen. Der spielt super Diagonalbälle in der Eröffnung.
Ja, also genau, das sicherlich. Und klar, irgendwie Arne Meyer, weiß ich, es wird auch für immer ewig, glaube ich, dieses etwas, wäre er nicht so viel verletzt gewesen, etc. pp. Finde ich ja durchaus auch immer noch, also der hatte, war sicherlich auch einer der besseren Augsburger, auf jeden Fall aus meiner Warte, war auf jeden Fall stets bemüht. Aber ja, auch Augsburg, also du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst, Benni, sie sind jetzt nicht schlecht, aber sie können auch nicht so richtig gut.
Also. Ja, ich hätte mir das aber von Torup ehrlicherweise gewünscht, jetzt auch so im Verlaufe der Saison, dass sie noch mal eins klarer werden in ihrer Spielidee, weil das ist ja auch etwas, wo wir häufig bei Enrico Maaßen auch drüber gesprochen haben, dass der immer, der hat ja ganz, ganz viel versucht und sich so ein bisschen verloren in dem, was er eigentlich vorhatte. Und ich finde das auch bei Jastorp, ich meine, sie sind jetzt, also sie sind jetzt auf Platz 13, sie haben schon wieder 20 Gegentore nach 10 Spieltagen. Ich finde, das ist jetzt die letzten beiden Spiele in der Defensive einen Ticken besser geworden ist. Du merkst aber bei Augsburg immer sofort, dass wenn sie absoluten Fokus auf die Defensive haben, dass die anderen Spielphasen halt viel zu kurz kommen. Also das sind so ein paar Dinge wie dieses Double Movement, ne? Also wenn im Halbraum aufgedreht wird und mit Tempo reingegangen wird, dass der Flügelverteidiger mitmacht und. Aber sie wirken dann immer schon so ein bisschen anfälliger insgesamt. Und ich hätte mir gewünscht, dass Jastorup sie in allen Spielphasen einfach ein bisschen festigt, weil wenn ich mir jetzt auch wieder den Kader von Augsburg anschaue, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde, mit dem musst du nicht mit diesem Fußball auf Platz 13 stehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also da, du hast gerade schon ein paar Spieler genannt, Eva, also weiß ich nicht, den würde ich auf jeden Fall ordentliches Bundesliga-Niveau zuschreiben.
Ja, das
dafür finde ich es mir auch zu wenig.
Es zieht sich ja bei Augsburg irgendwie schon seit Jahren. Ich glaube, das ist so eine Tradition bei denen. Die fangen so eine Saison immer relativ weit unten an. Und man hat so das Gefühl, okay, die steigen dieses Jahr vielleicht, also diese Saison tatsächlich ab, weil sie es sich dann doch wieder nicht mehr gerettet kriegen. Und so die letzten 6, 7, 8 Spieltage, zack, plötzlich sind die irgendwie 10., 9., keiner weiß, wo die herkommen. Also das ist bei denen irgendwie traditionell, glaube ich, dass die super schwierig in so eine Saison reinkommen, aber hinten raus dann irgendwie dann doch die Punkte holen. Also keine Ahnung, woran das liegt, aber auch so ein Ding, was unter mehreren Trainern schon jetzt passiert ist bei denen.
Ja, ich finde halt, dass Jastorup, und das ist eigentlich schade, sie waren ja, als er zu Augsburg kam, waren sie ja super stark im Pressing in der Raute, also dass sie im 4-3-1-2 extrem gut angelaufen sind, da gut in der Mannorientierung und in so Druckphasen reingekommen sind. Ich finde, das ist ihnen schon sehr abhanden gekommen, weil eben auch wieder hier das Gleiche wie bei Enrico Maaßen viel probiert und Yvonne, ich muss dem auf jeden Fall zustimmen, was du sagst, weil sie ja auch irgendwie auf der ewigen Suche nach dem nächsten Schritt sind bei Augsburg und das finde ich bitter, dass sie es nicht mit Konstanz hinbekommen, weil sie sich immer dann in anderen Ideen verrennen und dem Verein würde, glaube ich, mal eine klare Spielidee und eine klare Spielphilosophie, worin sie Spieler langfristig entwickeln können, sehr, sehr gut tun, tatsächlich.
Ja, und ich finde aber tatsächlich auch, also ich meine, vor der Saison wurde halt gesagt von Geschäftsführer und Co., ja, wir wollen, dass Augsburg wieder sexy wird, wieder herkommt, frage ich mich halt bis heute. Aber gut, ich weiß, was er damit meint, ne, Augsburg in Europa etc. Und ich finde halt einfach dafür, dass man vor der Saison sagt, Und das heißt für mich eben, wir wollen eine Spielidee entwickeln, wir wollen, und das passiert einfach nicht. Das ist bisher einfach, du hattest dieses Spiel gegen Dortmund, so, und es ist, wir sind eben wieder von dem Augsburg, bevor Torup übernommen hat, angekommen. Und das war nämlich auch, als Torup übernommen hatte, dachte ich, krass, das geht mit dem Kader, den Fußball kannst du spielen lassen, und da bin ich tatsächlich, dahingehend bin ich fast ein bisschen enttäuscht, dass sie eben, ich glaube auch, dass wir sie dann nicht die ganze Saison unten sehen werden, so. Aber ich finde halt einfach genau das, was ihr beide eben auch gesagt habt, ich finde es ein bisschen traurig, dass man wieder in diese alten Muster reingelaufen ist, ehrlich gesagt, und wieder zurückgefallen ist. Und es muss halt nicht. Also es muss halt einfach nicht sein. Du musst da nicht reinfallen und es geht mit diesem Kader definitiv mehr. Ich meine, na, auch ein Jakic und Co., da sind spannende Spieler dabei, die nicht jetzt gerade schreien, damit musst du niedrigeren, zweistelligeren Tabellenplatz oder ne, weiter unten in der Tabelle belegen.
Ich glaube, mit Ruben Vargas fehlt auf jeden Fall aktuell ein sehr, sehr wichtiger Spieler, auch gegen den Ball. Elvis Rexbitschei hat ja auch, das finde ich, kann man auch nochmal positiv erwähnen, finde ich, unter Jestrobe auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Also wir würden da trotz all dem, was mir nicht gefällt, auch ein paar Spieler bzw. Dinge einfallen, die er auf jeden Fall besser gemacht hat. Aber mir fehlt halt der ewig zitierte nächste Schritt beim FCA, weil ja, ist mir drin.
Ja, gut. Also, sie spielen jetzt als nächstes beim FC Bayern auswärts. Ich glaube schon, dass wir da, also, sie werden das Spiel nicht gewinnen, aber durchaus nochmal ein anderes Augsburg sehen werden als jetzt gegen Hoffenheim. Dann spielt man zu Hause gegen Bochum. Sehr interessantes Duell, einfach wenn wir auf die Tabelle gucken. Dann geht es zum KSC im Pokal auswärts und dann auswärts zu Eintracht Frankfurt. Also ja, zumindest zwei, also in dieser Klammer eben zwei Mannschaften, die sehr genau wissen oder was sie mit dem Ball vor allem auch können. Und dann eben zwei Mannschaften, Zweitliga-Aufstiegsaspiranten auf jeden Fall. Das ist ja eh die halbe Liga in der zweiten Liga. Und dann eben mit Bochum den Abstiegskandidaten, wo ich nicht genau weiß, ob wir dann nochmal so ein Spiel wie gegen Hoffenheim sehen, müssten wir dann wahrscheinlich eher auch nochmal bewerten, wie weit Bochum dann unter Hacking ist. Aber ja, ich glaube, wir haben sehr viel jetzt über dieses Spiel verloren, was durchaus respektabel ist. Ich schließe nochmal kurz ab. Benni hat eben schon gesagt, Platz 13 ist es bei Augsburg mit 12 Punkten. Platz 15 ist es bei der TSG, 9 Punkte, 1 Punkt vor St. Pauli, eben auf der 16. Und dann gehen wir weiter zum späten Sonntagabendspiel, das wir alle als letztes hinter uns gebracht haben. Nämlich zu Heidenheim gegen Wolfsburg. Und nach dem erfolgreichen dritten Spiel am Donnerstag in Schottland in der Conference League wechselt Frank Schmidt auf neun Positionen gegen Wolfsburg und muss früh das 1-0 durch eine Gerd in Kauf nehmen. Gerd Schuss wird von Müller noch an den Innenpfosten gelenkt, kann das Tor aber nicht verhindern. Wolfsburg bleibt dann schon die zwingendere Mannschaft, auch wenn nicht mehr so ganz viel passiert, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber Benze Dardai kann dann irgendwie noch zum 2-0 erhöhen. Halbzeit 2 ist Wolfsburg dann größtenteils viel zu passiv. Heidenheim kann nach über einer Stunde durch Pieringer ausgleichen. Sehr schönes Tor, wie er da im Sitzen den Ball noch ins Tor haut. Und ist dann ja schon näher dran am 2-2. Aber am Ende ist Wolfsburg tatsächlich eiskalt. Und Thiago Tomasch kann in der 90. Minute den Deckel für Wolfsburg drauf machen. Benni, es wurde in, ja, du hast eben schon mal angekündigt, Wolfsburg oder Mannschaften nach dem 1-0, wie sie sich verhalten. Wie hat sich Wolfsburg denn nach dem 1-0 verhalten in diesem Spiel?
Ja, so wie immer in der Saison. Ein wenig teilnahmslos. Also wir können natürlich viel über Enttäuschung auch in dieser Saison sprechen. Ich bin beim VfL Wolfsburg immer ein wenig zwiegespalten aus folgendem Grund, weil A, muss man Ralf Hasenhüttl eigentlich dafür loben, dass er es in Phasen schafft, dass er diese Mannschaft gegen den Ball wiederbelebt hat. Also die wirkten ja wirklich über die letzten Jahre, was so Intensität und so angeht, da ging ja gar nichts. Und ich würde dem VfL Wolfsburg schon noch Phasen zuschreiben, wo sie zumindest eine Idee haben von, wie verteidigen wir defensiv, wie pressen wir an. Nur das große Problem ist halt, sie können, also das, ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, das Aufbauspiel von VfL Wolfsburg ist eins der traurigsten mit der Qualität, die es in der Liga gibt. Also das ist krass, wie wenig dabei rumkommt. Also klar, gegen den Ball ist cool, dass die immer so eine Fünferkette auffüllen, hinten mit Riedle Baku und dann so ein 5-3-2, 5-4-1 verteidigen können. Alles cool. Aber dass sie mit dieser Qualität, die sie im Kader haben, so wenig Interesse an Fußball haben, finde ich echt bitter. Und ich habe vorhin erst einen Tweet gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wer den geschrieben hat. Also Grabara ist gefühlt der beste Transfer von Wolfsburg seit Kevin De Bruyne. Also was der hinten alles festhält, was das für ein krasser Shotblocker ist, das kommt in der Saison auch noch mit dazu. Also sie können diese Intensität einfach nie über 90 Minuten hochhalten. Und wenn du dann wenig bis gar nichts mit dem Ball machst, muss man mal ganz ehrlich so sagen, also die letzten 30, 35 Minuten, das war ja ein Eingeständnis vom VfL Wolfsburg in der zweiten Halbzeit. Das war ja nur noch lang nach vorne und irgendwer löst eine 1 gegen 4 Unterzahl auf. Das Problem ist halt an der ganzen Geschichte, dass Heidenheim dem leider gar nichts entgegensetzen konnte, weil sie in den letzten Wochen ziemlich häufig ihre eigene Medizin in der Bundesliga bekommen. Also, dass sie, also das, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt so nett beschreiben soll, aber ich würde halt sagen, dass sie ohne Standardsituation ist Heidenheim ganz schön aufgeschmissen. Also die haben echt teilweise wilde Abstände. Die stehen extrem weit auseinander. Sie haben die letzte Linie zweimal mutig mit vielen Spielern beladen quasi und versuchen dann auch immer mal kurz rauszukippen, dass da so ein bisschen Dynamik entsteht. Aber es gibt bei Heidenheim wenig Spielrhythmen, wie sie flach in den gegnerischen 16er kommen wollen. Und das ist natürlich in so einem Spiel dann ganz, ganz schwierig gegen den Gegner, der dir auch tendenziell weniger Raum gibt. Also es ist ja bezeichnend, dass das Heidenheimer Tor auch nach einem Standard fällt und vorher ja einfach wirklich viel nur über lange Bälle in den 16er und auf den Rebound gehen dann funktionieren soll. Ja, also es ist schwierig. Ich weiß gar nicht. Also natürlich auch für Heidenheim neues Szenario mit Conference League eben spielen und jetzt haben sie auch viele Spielminuten einfach in den Knochen, in den Beinen gehabt. Aber mir ist es trotzdem ehrlicherweise ein bisschen zu wenig Spiel mit dem Ball, weil im Umkehrschluss kannst du auch sagen, ja, es wird für Wolfsburg dann am Ende nochmal gefährlich. Also es gibt auch eine Welt, in der Heidenheim dem 2-2 eigentlich näher ist als Wolfsburg dem 3-1. Das heißt, es gibt eine Welt, es ist einfach so. Also Heidenheim hat auch da nach langen Bällen oder zweiten Bällen die Chance gehabt, sie müssen das 2-2 eigentlich machen. Ja. Trotz alledem ist es einfach so, dass man gegen Heidenheim aktuell, lange Rede, kurzer Sinn, relativ entspannt, glaube ich, sogar sagen kann, ey komm, wir verteidigen einfach kompakt in unseren Ketten und kontern Heidenheim aus. Das, was sie eigentlich über Jahre in der Liga stark gemacht hat. Und dann funktioniert das auch in einer relativen Häufigkeit und dass Kevin Müller natürlich auch noch nicht seinen besten Tag hinten im Tor hatte heute. Ja. Ich glaube, bei 2 von 3 Toren müssen wir schon über ihn dann sprechen. Ja, trägt dem Ganzen auch nicht ultra positiv bei. Aber ja, bitteres Spiel für Heidenheim einfach. Also wirklich bitteres Spiel und trostloser VfL Wolfsburg einfach.
Ja, ich finde halt, also ohne da jetzt groß die Diskussion aufmachen zu wollen, aber es gibt halt so 2 Themen. Einmal, ich habe eben schon gesagt, 9 Wechsel. Und da muss ich einfach sagen, ich verstehe das, aber es war für mich halt mindestens 2 zu viel. Also es war halt einfach, bei allem Respekt, aber Heidenheim ist es eben nicht gewohnt, so viel zu rotieren. Und klar muss man sagen, die Intensität, die Frank Schmidt gehen lässt, die hat ihren Grund. Und daraufhin holt er eben auch die Spieler und das siehst du auch sofort. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, dass diese erste Elf da nicht qualifiziert war, auf dem Platz zu stehen und sonst was. Und ich finde auch nicht, dass es eine ganz klassische A- und B-Elf gibt bei Heidenheim. Aber es waren einfach zu viele Wechsel, weil auch Heidenheim läuft halt viel über also gewisse Abläufe, die halt funktionieren. Und dann, also vorm 1-0, ja, wir können über Müller reden, aber wir können auch darüber reden, warum Yannick Gerhardt überhaupt erstmal diesen Abschuss hat. Also warum er da viel zu viel Platz, also du hast viel zu viel Platz für Baku und Amura, die können da einfach stehen, wo sie wollen und keiner läuft sie an. Keiner geht da eben, wie ich finde, auf den entscheidenden Ball und ich glaube halt, Müller sieht den Ball dann auch relativ spät noch. Ich meine, es ist trotzdem am Ende des Tages, sieht er da einfach nicht gut aus, aber ja, weiß ich nicht und eigentlich ist dann gibt es ja noch sogar den Moment, wo Wolfsburg ab der 20. Minute den eigentlichen Plan, weil ich finde, ein Spieler, der tatsächlich bei Wolfsburg interessant ist, ist ja ein Mähle. So.
Mura auch.
Mura auch, ja, genau. Aber Mähle, der einfach, man muss es einfach sagen, eine verflixte Zeit bei Wolfsburg bisher hat, war verletzt, kommt rein, muss wieder verletzt raus. So, und ne, dann muss Hasenhüttl auch noch umschalten. Dadurch, dass Heidenheim ja selber seine eigenen Baustellen hatte mit 9 Spielern drin, konnten die das eben auch nicht nutzen, dass bei der anderen Seite da dieser Wechsel drin war, der so einfach noch nicht geplant war. Und ja, also ich finde auch, sie verlieren es, also klar, sie sind dem 2-2 nah, aber man muss einfach sagen, das war dann einfach so ein klassisches Spiel, wo man gesehen hat, die effektivere Mannschaft gewinnt das. Und das
weiß jemand von euch zufällig, weil ich finde gerade, ich habe es parallel mal geguckt, warum Leonard Maloney zum zweiten Mal nicht im Kader, ist er noch verletzt? Bei Heidenheim, weil ich finde nichts dazu, er war jetzt zweimal nicht im Kader, weil das ja auch ein Spieler ist, so für die Restabsicherung und der so tendenziell Druck auf den Ball gibt. Ich fand, das war eigentlich immer im Zentrum mit der wichtigste Spieler. Ich werde wahrscheinlich oder jemand im Forum wird mich mit Sicherheit aufklären, wo Leonard Maloney geblieben ist, aber den habe ich, also den vermisse ich bei Heidenheim aktuell, allein um das ganze Ding so ein bisschen zusammenzuhalten.
Ja, es ist ja, also ja, ist einer der stärksten Spieler, die Heidenheim, finde ich, tatsächlich auch hat. Also,
ja.
Ne, Heidenheim geht ja mehr über Kompaktheit als, klar, du hast die ne, ich meine, du hast mit Beste und Kleindienst einfach zwei wichtige Spieler verloren. Und ich glaube, ja, es tat, also Schimmer ist halt einfach auch eine tragische Figur in diesem Spiel. Er verpasst mindestens zweimal die Chancen, wo ihm Thiago Thomas dann halt im Gegenzug zeigt, so hier, du hast den Ball, schieß, Tor. So, das, also es klingt so doof, aber es ist es ja am Ende. Also Schimmer steht zweimal, also einmal in der 88. und ich glaube in der 90. plus 5. Und genau im Gegenzug fällt dann eben also in der 88. im Gegenzug fällt dann, glaube ich, das 3-1. Muss er machen. So, ja. Grabara auch stark vorher, dass das Ding, glaube ich, gegen Schöppner, dass der Kopfball, das ist, glaube ich, von Schöppner nicht reingeht. Aber Schimmer steht da und aus 5 Metern muss es reinmachen. Yvonne sagt gerne.
Erstens, Maloney hat in der Woche 90 Minuten gespielt in Schottland.
Okay, also hat aber Pause bekommen
tatsächlich. Wahrscheinlich. Zweitens, also ich bin ja vielleicht auch ein bisschen voreingenommen. Ich bin seit fast 10 Jahren sehr, sehr großer Fan von Frank Schmidt und sympathisiere da auch durchaus mit allem, was er da so in Heidenheim macht und auch mit Heidenheim selbst ein bisschen. Und ich muss sagen, wenn wir darüber reden, dass der 9 Leute austauscht, dann, also niemand wird Heidenheim, die Spieler und alles andere da drumherum so gut kennen wie Frank Schmidt. Und der wird nicht, der ist ja nicht dafür bekannt, dass er so viel rumrotiert, wenn er nicht muss. Also der wird da schon einen guten Grund gesehen haben, warum das überhaupt passiert ist. Und das wird wahrscheinlich bedeuten, dass er davon ausgegangen ist, dass das, wenn er jetzt die anderen Jungs, also Heidenheim läuft halt auch einfach unfassbar viel in jedem Spiel, was die halt da absolvieren. Und Dreifachbelastungen, wenn man sich den Kader von denen anguckt, wer soll das aushalten? Also du musst irgendwann ein Spiel wählen, wo du dann vielleicht sagst, okay, hier kann ich das vielleicht mal tatsächlich bringen. Und ich habe, also ich glaube auch, wenn man dann sagt, okay, es muss ein Spiel geben, wo ich das mache, dann ist vielleicht Wolfsburg das erste, wo ich das vielleicht auch tatsächlich an seiner Stelle tun würde, weil man vielleicht davon ausgeht, dass entweder man verliert es eh oder die Jungs, die ich da einsetze, die kriegen das schon hin.
Ist aber ein schmaler Grat, weil Wolfsburg hat aus den, Wolfsburg sage ich schon, Heidenheim hat aus den letzten 5 Spielen kein einziges gewonnen. Also ist ein Unentschieden mit dabei und bei all dem, was dann auch cool ist in der Conference League, diesen Trend musst du irgendwann stoppen. Und es geht ja auch primär, also klar, Intensität gegen den Ball ist wichtig und zeichnet Frank Schmidts Heidenheim auch aus, dass sie auch klare Abläufe haben. Aber in der jetzigen Phase, finde ich, gibt es mir zu viele Teams, die Heidenheim zu leicht brechen können in ihren Mustern. Und das ist ja beim VfL Wolfsburg, also beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg kein Einzelbeispiel, wo das passiert, sondern auch in den Wochen davor haben Teams immer wieder, also jüngst erst letzte Woche gegen Kiel, wo Kiel genau das Gleiche macht und damit voll den Zahn zieht einfach. Und deswegen finde ich, dass der Trend schon in eine falsche Richtung geht bei Heidenheim. Und du kannst nicht jetzt anfangen nach, egal ob du Conference League spielst oder nicht, aber die Bundesliga ist dein Tagesgeschäft. Und du musst diesen Trend irgendwann brechen, weil es geht mit dem dünnen Kader und mit der individuellen Qualität, die sie verloren haben bei Heidenheim, auch irgendwann darum, dass du nicht in so einen Negativ-Run kommen darfst, den du dann nicht mehr aufhalten kannst. Weil die Bundesliga ist dein Tagesgeschäft. Du darfst auch als Heidenheim, glaube ich, oder du solltest nicht absteigen in dieser Saison.
Ja, aber vielleicht plant er oder ist Schmidt da tatsächlich eher mit einem langfristigen Gedanken dran gegangen, dass er lieber den Jungs jetzt die Pause gibt mit der Länderspielpause direkt nebendran und danach ordentlich angreift, als zu sagen, hey, die haben sich da jetzt ordentlich verausgabt in der Woche, ich belaste die jetzt am Wochenende direkt nochmal und wir haben danach dann schon wieder nach der Länderspielpause die, naja gut, jetzt sind sie ja raus aus dem DFB-Pokal, aber wir haben, also Heidenheim hat jetzt auch nicht den leichtesten Gegner, der jetzt auf sie wartet nach der Länderspielpause.
Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, eigentlich gegen Hoffenheim zu, gegen Wolfsburg zu performen. Also wenn ja, du dann gegen Leverkusen spielst, ist es ja noch wichtiger, dass du gegen Wolfsburg, die ja, wenn man ganz ehrlich ist, ein direkter Konkurrent sind, auch dann in dem Moment. Also das ist ja ein Spiel um Platzierung. Und
ja, aber deswegen wenn du aus dem letzten Loch pfeifen nach der Woche jetzt, dann weiß ich nicht, willst du vielleicht auch ein Verletzungsrisiko minimieren, ne? Also
Ich verstehe das total, aber trotz alledem, Bundesliga ist das Tagesgeschäft und da möchte ich mit der stärksten Truppe auflaufen.
Die vielleicht ja, halt und noch das platt ist, das ist von Donnerstag.
Ja, aber dann darf ich die Donnerstag nicht spielen lassen.
Ich weiß,
ja,
aber es ist halt, eben ja.
Und ich meine, man muss ja sagen, in der Conference League hätten sie ja den Vorteil. Sie haben ja jetzt alle drei Spiele gewonnen, so. Und da dann muss man, also ohne, dass ich jetzt hier anfangen will, Frank Schmidt zu kritisieren.
Ja, ich liebe aber, Frank Schmidt auch, ne, also bin ich dabei.
Ihr habt sein Buch hier stehen sogar. Ja.
Unkaputtbar.
Genau. Wenn er so eine Wahl trifft, dann muss er sich da am Ende des Tages auch kritisieren lassen für. Weil, dann lass uns doch mal nach der Länderspielpause gucken. Du spielst so auswärts in Leverkusen, zu Hause gegen Chelsea und zu Hause gegen Frankfurt. So. Und dann ist nämlich die Frage, setzt sich alles auf dieses für Heimfans sicherlich Highlight-Spiel Chelsea, was du ja wahrscheinlich nicht 5-0 verlieren willst, und sage, naja, für interessiert es mich erstmal nicht, wie wir gegen Leverkusen und Frankfurt spielen. Das funktioniert ja trotzdem nicht. Also, und das ist, glaube ich, das, was ich verstehe das total, dass er natürlich auch seine Spieler schützen will, aber gleichzeitig muss man sagen, er ist ja auch, also dann muss man ja auch fragen, wie ist er denn auf die Intensität gegangen? Und er ist ja auch dafür verantwortlich, das zu regulieren. Und es kommt ja jetzt eben die Länderspielpause. Und ich meine, er hat dann ja trotzdem in der 57., in der 77. und in der 87. gewechselt. So, also es kam dann ja doch, und ich, also ohne da jetzt das Wort vercoacht in den Kopf zu nehmen, aber ich fand es einfach zu viel. Also es waren einfach, dann muss ich am Donnerstag früh genug so wechseln, dass ich da eben diese Belastungssteuerung reinkriege. Und ich finde, wenn ich dann sonntags 9-mal wechseln muss, dafür hat Heidenheim nicht den Kader. So gut, wie ich viele Sachen finde, aber das funktioniert nicht.
Ja, plus wenn du sowieso, also du musst dann halt einen anderen Fokus legen auch in vielen Dingen. Also ich würde mir bei Heidenheim wünschen, dass sie einfach jetzt dann umso mehr nochmal eine Schippe draufpacken im Spiel mit dem Ball. Weil wenn du immer nur gegen den Ball arbeitest, das kommt einer Frische und Fitness der Spieler auch nicht unbedingt, oder ist nicht dem nicht zuträglich. Aber wie gesagt, wenn ich es dem Trainer zutraue, dass er das in den Griff bekommt, dann ist es Frank Schmidt, bin auch Riesenfan von ihm. Und trotz alledem muss dieser Trend halt aufhören, weil, wie gesagt, das darf nicht so weitergehen. Sonst reden wir wirklich von Heidenheim, von einem unschönen Ausgang dann in dieser Saison, was ich aber ehrlicherweise nicht glaube.
Ja, also, ne, kommen jetzt halt harte Wochen, ne, nach zu Hause Frankfurt spielst du dann halt noch auswärts beim FC Bayern. Also es werden richtig schnucklige Wochen. Aber, also ich glaube halt auch, und ich glaube, da kriegt Frank Schmidt auch selber, ist er da selber der Selbstkritischste, der da dann eben auch dran geht und sagt, gut, okay, dann müssen wir jetzt schauen, was wir vielleicht auch in der Länderspielpause machen, wie wir da die Belastungssteuerung hochkriegen, weil klar ist es generell für Heidenheim auch neu. Natürlich fängt da nicht die große Panikmache an, aber ich, also kann mir auch vorstellen, dass Frank Schmidt jetzt niemand ist, der sagt, ja, dann steigen wir halt ab, so, sondern der ist ja auch einfach auch zu Recht durchaus, weiß ja durchaus, was er als Trainer auch kann. Und ich glaube, dann muss man, also muss man ihn dafür auch kritisieren dürfen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist auch, dass er das auch selber weiß, dass der Plan einfach nicht aufgegangen ist. So, und das passiert ihm einmal. Ich glaube jetzt, ne, er hat jetzt eben die zwei Wochen, wo er jetzt eben nochmal in dieser neuen Phase Zeit hat, das zu ändern. Und wer weiß, ich glaube halt schon, dass du auf lange Sicht im Winter eventuell doch noch einen Kandidaten für einen Sturm holen musst. Einfach, dass du einen, ne, ich spreche gar nicht davon, dass du Kleindienst 1:1 ersetzen musst, aber du brauchst halt irgendjemand, der dir halt in solchen Spielen den Ball einfach reinhaut. So. Und wenn Piringer raus ist, kann Schimmer das halt nicht für mich erfüllen. Und das wird halt eben die Frage sein, ob sie da dann sich im Winter eben noch eine Option sichern, je nachdem. Klar, ich kann das auch verstehen, dass man abwarten wollte, wie läuft es denn überhaupt? Also mit was für Belastungen gehen wir denn überhaupt in den Winter? Ne? Wird es eine Dreifachbelastung? Bleibt es bei Zweifach? Ist es vielleicht sogar nur einfach? Und will ich dann keinen zu großen Kader haben hinten raus? Das ist alles super verständlich. Aber ich gehe da eben auch mit Benny mit und sage, ja, den Negativtrend, den musst du trotzdem jetzt stoppen. So. Dann nochmal kurz zur Chronistenpflicht. Es ist Platz 14 für Heidenheim, 10 Punkte. Wolfsburg auf Platz 12 mit 12 Punkten. Spielen jetzt als nächstes nach der Länderspielpause zu Hause gegen Union Berlin, auswärts bei RWA Leipzig, zu Hause gegen TSG Hoffenheim im Pokal und dann zu Hause gegen Mainz 05. Auch das durchaus interessante Wochen für Ralf Hasenhüttl. Und bevor wir jetzt weitermachen und vielleicht zu einem der spannendsten Spieltage, ja, oder Spiele, nicht Spieltage, Spiele des Spieltags kommen, wir hatten noch ein absolutes Wahnsinnsspiel, ist natürlich wie immer der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Dass ich hier sitze, dass Benny und Yvonne hier sitzen, das ist nur mit euch möglich, dass wir dafür auch entlohnt werden. Und stellvertretend geht dafür der Dank an Sertoli, Remus BK, Hertlinio, Paul und der Fassi 1884. Nee, 1848, Entschuldigung. Zahlen lesen ist einfach nicht so meine große Stärke. Schön, dass ihr Rasenfunk-SupporterInnen seid. Überlegt doch gerne, falls ihr es noch nicht seid, ob ihr es noch werdet. Und dann auch die Ankündigung, wir haben gerade über Wolfsburg gesprochen. Wahrscheinlich wird das der Schwerpunkt in dieser Woche. Es steht noch nicht ganz fest. Aber was feststeht, dass in der Nacht zu Dienstag auf jeden Fall noch die Sendung zur Bundesliga der Frauen mit Nina Potzel erscheint und auch in dieser Woche noch eine Ligatour zu Europa. Also eure Podcatcher bleiben trotzdem auf gar keinen Fall leer. Und dann kommen wir zum Spiel Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt, Endstand 2:3 und das auf durchaus dramatische Art und Weise. Also es fängt schon dramatisch an in der 20. Minute, da hat Demirovic nach 20 Minuten die Chance, die Cannstatter in Führung zu bringen, verschießt aber oder macht Schusstraining mit Kevin Trapp, ich weiß nicht ganz genau, wie ich es ausdrücken möchte. Dafür dreht Frankfurt dann zum Ende der ersten Halbzeit auf und Ekitike bringt die SGE dann kurz vor der Pause nach einer Ecke von natürlich Marmoush in Führung. Zweite Hälfte geht weiter, wie die erste aufgehört hat. Nathaniel Brown erhöht auf 2:0 und trifft dann in zwei Spielen in Folge nach der Partie gegen Bochum letzte Woche. Und nach 60 Minuten steht es dann auch schon 3:0. Marmoush trifft erneut, ich glaube zum dritten Mal auch hintereinander, jetzt in einer Woche sehenswert per direktem Freistoß. Stuttgart gibt aber nicht auf, lässt das Spiel spannend bleiben und kommt am Ende durch Wagnermann und Woltemade nochmal ganz nah dran. Führich trifft sogar noch in der Nachspielzeit zum 3:3. Das Tor wird allerdings wegen Abseits aberkannt. Erstmal durchatmen. Yvonne, das war nochmal ein Aufwacher zum Sonntagnachmittag.
Ja, es irgendwie Anpfiff und es überschlugen sich die Ereignisse. Aber es war ja noch nicht mal einfach nur Nachspielzeit. Es war ja in der 7. oder 8. Minute der Nachspielzeit, das vermeintliche 3:3. Also es war wirklich, das Schlimme ist, die Zusammenfassung von dir hat sich jetzt gerade so angehört, das wäre das geilste Spiel der Eintracht überhaupt gewesen. Aber eigentlich gefühlt hat ja nur Stuttgart gespielt. Ja. Also es war irgendwie, ich habe das nicht so ganz verstanden, was da eigentlich passiert ist. Also gut, den Elfmeter, das möchte ich bitte auch nochmal erklärt haben, was er sich dabei gedacht hat. Also das war ja wirklich, ich glaube, Trapp wusste auch gar nicht, wie ihm da geschieht. Aber ja, wirklich, also eigentlich, also kurz in Zahlen, Stuttgart hatte in dieser wunderbaren Torschussstatistik 22 Torschüsse, Frankfurt 8. Und irgendwie, also was auch immer die dem Marmoush morgens zum Frühstück geben, ich hätte davon gern auch was. Das scheint ja ein unfassbar gutes Zeug zu sein, was der da seit Wochen bekommt. Das ist ja, weiß ich, Wahnsinn. Also Ich muss zugeben, ich fand den damals, als es so hieß, so, es gab ja mal kurz das Gerücht, so Gladbach wäre da dran. Da dachte ich auch so, weiß ich nicht, ne? Aber was der für eine Entwicklung da jetzt da vor sich hingenommen hat, ist schon beeindruckend. Und wie gesagt, also ich glaube, Stuttgart muss man das jetzt auch alles nochmal erklären. Der arme Hoeneß, der war, glaube ich, auch, der war durch. Also du machst die ganze Zeit, gerade in der ersten Halbzeit vor allen Dingen, machst du eigentlich die ganze Zeit das Spiel und auf einmal steht es dann, weiß ich nicht, 2-0 gegen dich. Und diese Schlussphase, keine Ahnung. Also wie gesagt, also wir vergeben ja immer so diese Spieltags-Awards noch, ne? Also ich war kurz davor zu sagen, MVP des Spieltages ist wahrscheinlich der Kardiologe entweder von Hoeneß oder von Topmöller. Also nee, also weiß ich nicht. Das Spiel hat so ein bisschen den Spieltag gerettet, muss man sagen. Aber so ganz erklären kann ich es mir nicht. Ich nehme an, das wird Benny gleich machen. Aber als Stuttgart-Fan wäre ich ziemlich sauer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, als Stuttgarter oder als VfB-Anhänger fragst du dich, wie man dieses Spiel verlieren kann. Also ich fand es ehrlicherweise, ich fand Frankfurt nicht schlecht, sondern ich fand Stuttgart einfach eigentlich richtig stark. Also die machen eigentlich ein wirklich extrem gutes Heimspiel. Ich glaube, man muss beim VfB im Generellen darüber sprechen, dass es für Emedin Demirovic, der kriegt in diesem Spiel die Teilnehmerurkunde von mir und nicht nur, weil er einen Elfmeter verschossen hat, sondern weil der total unglücklich wirkt. Also ich finde, du hast noch nicht den richtigen Sturmpartner für ihn gefunden. Ich habe mir hier eine Szene aufgeschrieben, 48 Minuten 30 Sekunden. Da steht Stuttgart eigentlich im 1 gegen 1 und er hält den Ball auch ganz gut und spielt den Pass dann seinem Gegenspieler, ich weiß gar nicht wem, genau in die Füße. Also solche Aktionen, wo du dir denkst, manchmal ist es natürlich auch ein bisschen vermessene Erwartungshaltung, weil du kannst Guirassy nicht 1-1 ersetzen und ich glaube, Hoeneß muss auch noch die perfekte Rolle für ihn finden. Das auf jeden Fall zu Demirovic, der ein wenig unglücklich, oder die Zeit beim VfB ist ein wenig unglücklich, obwohl die Scorer, korrigiert mich, gar nicht so schlecht sind bei Demirovic, glaube ich. Ne? Stand richtig, ja, also ist auch nur so ein im Spiel mit dem Ball, dass es teilweise unglücklich ist. Interessante Änderung inhaltlich, taktisch war die Positionierung von Wagnermann, Rieder und Millot, also die haben auf der einen Seite mit minimaler Breite nur gespielt. Das ist ja normalerweise so, dass Stuttgart sehr, sehr breit die letzte Linie öffnet, das haben sie dieses Mal nicht gemacht und wollten da eben so Rotation im Dreieck quasi provozieren, weil sie ja eben nicht mit diesem 1,9,5er wie sonst immer gespielt haben, sondern eben mit sehr, sehr fluiden Spielern und das war dann über rechts immer ein Spieler von den dreien, der Tiefe im Halbraum dann gegeben hat, meistens sogar Wagnermann ehrlicherweise, der so eine Halb-Halb-Position hatte, mit Rieder, der auch nicht komplett in der Breite stand, sondern auch eher in so einer Halb-Halb-Position auf verschiedenen Höhen. Ansonsten waren es immer dieselben, also dieselben Spielrhythmen vom VfB, die man halt kennt, also sehr geduldiges Aufbauspiel, immer über den Dritten eröffnet. Ja, und ich man muss einfach sagen, Kevin Trapp hat einfach einen, also wir können über Omar Mamouche so viel sprechen, wie wir wollen, aber Kevin Trapp war heute für mich in dem Spiel einfach, also hat da der Eintracht echt den Sieg gerettet tatsächlich, ne? Also wie viel unfassbare Paraden der in dem Spiel hatte. Ich finde halt, bei der Eintracht, guckt euch mal bitte, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, einfach nur das Movement von Ekitike und Mamouche zusammen an. Das ist unglaublich. Also das ist auf einem Level, das ist wirklich Weltklasse. Wenn Mamouche den Ball bekommt, einfach nur mal auf Ekitike achten, der setzt sich mit einem Timing im Deckungsschatten vom letzten Innenverteidiger oder Außenverteidiger der Kette ab. Und wenn Mamouche aufdreht, diese Tiefenläufe, dieses Timing, wie die zusammenspielen, ist doch beim 2-0 von Brown, ist es Ekitike, der Wagnermann über seinen Blindside-Run, also im Rücken von Wagnermann, ihn komplett mitzieht und deswegen Brown überhaupt reinstartet. Also wie die beiden sich zusammen bewegen, ist unfassbar. Und ansonsten finde ich eigentlich, ist die Eintracht, also im Spielaufbau fand ich es gut sogar tatsächlich. Also ich finde, sie sind deutlich besser geworden im Spielaufbau, in der ersten Aufbaulinie. Finde, sie sind auch, wenn sie den Ball mal halten vorne, erinnert mich immer an so eine Rondo-Spielform. Also dass die so auf engen Raum zusammenspielen vorne, das finde ich sehr, sehr gut. Sind dann irgendwann ein bisschen passiv geworden. Das würde ich aber auch eher der Stärke vom VfB zuordnen und weniger der Schwäche jetzt von Eintracht. Ich finde, man muss über die Wechsel von Dino Toppmöller noch sprechen. Die fand ich ein bisschen unglücklich. Also da stand mir zu viel Kreativität dann auf dem Platz und zu wenig Absicherung im Endeffekt. Ja, aber ansonsten ist es halt total bitter für Stuttgart dann auch, also wie dieses ganze Spiel abläuft, wie die Gegentore sich fangen. Ja.
Fand es tatsächlich so ein bisschen, es war wie Stuttgart letzte Saison gegen Leverkusen. Also eigentlich, also vor allem dieses Pokalspiel gegen Leverkusen, daran habe ich mich zwischendurch einfach erinnert gefühlt. Es ist eigentlich tragisch, wirklich, wie du es verlierst und dass du es verlierst. Und ich meine, es hatte natürlich nochmal extra diesen Finish mit diesem 3-3 durch Führig. Also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es ist abseits, ist einfach, ne, also ist auch nichts mit auch da Unglück, sondern es ist einfach abseits. Aber erstmal sich selber nach einem 3-0, wo nach 60 Minuten einfach wirkt, was soll denn jetzt noch passieren? So. Und Stuttgart aber einfach dran bleibt. Also eigentlich nach dieser ersten Halbzeit, dass du überhaupt in Rückstand gerätst mit 3 Toren, ist tragisch.
Das sind dass ich da reingrätsche, das sind ja auch wirklich Freak-Tore, ne? Also das ist ein Standard, das ist eine Ecke, das ist ein absolut kranker Freistoß von Mamouche. Also den, ich weiß nicht, wie häufig der wahrscheinlich auf dem Trainingsplatz steht und genau diese Freistöße da in den Winkel knallt, aber es ist unfassbar. Und bei dem Tor von Brown ist es halt auch ein krasser Fehler in der Verteidigung. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist glaube ich auch bei uns in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Ich weiß nicht, wie häufig ich das sehe in der Bundesliga, dass sich die Verteidiger, wenn der Gegner zur Grundlinie läuft, dass sich die Mannschaft nicht im 16 orientieren kann. Also es passiert ja beim VfB auch. Also erst Chabot, der so wild rausverteidigt, und dann gucken alle zum Ball und lassen sich zur Grundlinie fallen, anstatt am Mann zu verteidigen. Die stehen ja sogar in Überzahl da. Also das passiert so oft in der Bundesliga. Und das ist, kommt ja darüber hinaus noch mit dazu, dass das alles so Gegentore sind, wo du denkst, boah, jetzt hat uns aber, also Frankfurt hat uns jetzt hier nicht hergespielt heute.
Ja. Und also, ich fand es wirklich, es war einfach ein krasses Spiel, was, also ich meine eben auch Stuttgart ohne Undav, weil er eben nicht fit ist. Und dann hast du da eben das, was rausfällt. Aber ich muss auch sagen, also zweite Halbzeit, dann ich fand El Bilal durchaus auch interessant, der reinkam, und eben auch Justin Diehl kam für Karasor und Rida. Ich fand, das war schon so der richtige Kreativ Trick, den es brauchte. Auch wenn du, finde ich, gemerkt hast, dass da eben ab und zu die, gerade zwischen Diehl und El Bilal, diese Abstimmung manchmal nicht komplett geklappt hat. Also dass dann, du hast schon auch in der zweiten Halbzeit von Stuttgart gesehen, dass da Laufwege gemacht wurden, die dann eben nicht angespielt wurden, ne? Oder wo dann auch Woltemade, der glaube ich 2-3 Mal einfach so einen Konter komplett verstolpert. Mhm. Also und das Ding ist dann ja, Stuttgart hat trotzdem die Qualität, sie bleiben im Ballbesitz, aber eben dieses Momentum ist raus in dem Moment. Und es war, also trotzdem, ich finde auch Chris Führig immer noch, also dass der überhaupt noch Kraft hat, irgendwie gefühlt, dieses Ding da in der, auch wenn es abseits war, in der 90. plus 7 über die Linie zu drücken. Also der war ja auch überall, irgendwie über alle Seiten gefühlt verteilt. Und das ist einfach, ich meine, ja, auch Wechsel Toppmöller, es war dann ja auch, er musste auch verletzungsbedingt wechseln noch, also weiß auch nicht, ob das von Anfang an der Plan war, dass du dann Götze für Larsson bringst, vor allem so früh dann schon in Hälfte 2, ne, musste er aber eben und hatte eben gerade erst zur zweiten Halbzeit genau für Dina im Bimbe gebracht.
Aber du hattest also, so einen Hut auf der Bank, ne, also den hätte ich da in dem Spiel, also das ist ja die risikoärmere Option, ja, glaube ich, in dem Spiel. Bei Stuttgart, übrigens hat Justin Diehl den Temporekord, glaube ich, bei Stuttgart gebrochen. Ne? Ist schon mal jemand schneller als 36,03 km/h gelaufen?
Weiß nicht. Sowieso so Kilometeranzahlen, die sind ein bisschen zu schnell für mich.
Ja, für mich ist das auch zu schnell. Da kriege ich Schnappatmung, wenn ich den beim Laufen zusehe. Ich finde, bei Stuttgart hast du ab der 60. Minute gemerkt, dass sie das Spiel bewusst haben wilder werden lassen. Also sie haben viel krasser nach vorne verteidigt, haben viel, viel, viel direkter gespielt, weil es ja eine sehr Stuttgart ist ja im Normalfall eine sehr kontrollierend und provozierende Mannschaft, also dass sie das Pressing vom Gegner provozieren und dann erst Tiefenläufe starten. Und das haben sie jetzt viel, viel häufiger dann ab der 60. Minute gemacht, dass Frankfurt da echt Probleme bekommen hat, im Block zu verteidigen. Ja, und ich finde halt, du brauchst, wenn du das Spiel so ein bisschen wild werden lässt, brauchst du auch diesen unexpected Spieler mit drin, also der nicht immer das nach der Norm macht, weil sie haben ja sonst sind ja ultra kontrolliert in den Abläufen, also dass sie auch immer, wie sich Mittelstädt und Führich zusammen bewegen, also dass sie sich immer am offenen Fuß anspielen und so ein Krams und dass sie dann erst in die Dynamik gehen, das ist ja durchaus alles immer so gewollt und geplant, und ich finde, dass es Stuttgart aber auch gut getan hat, dass sie einfach mal Spieler drin hatten, die ein bisschen davon weggegangen sind. Also Diehl war ja so sehr wild einfach in seinem Spiel. Also der war wirklich gefühlt überall. Ich muss aber nur bei Chris Führich tatsächlich widersprechen, weil mit dem bin ich aktuell ein bisschen unzufrieden irgendwie. Also ich finde, der ist auch überall, aber er trifft mir zu selten die richtige Entscheidung. Also da waren so ein paar Dinge, wo ich gedacht habe, boah, jetzt mal einen Abschluss nehmen. Finde ich nicht so gut, pass mal lieber den Ball vorm Tor oder leg noch mal quer, was weiß ich. Aber ja, das zum VfB.
Yvonne hat, glaube ich, uns gerade noch die Statistik geliefert. Ich glaube, Diehl sind es dann die ganze Saison in den Top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, krass, okay.
Ja,
Alter, aber hat heute mal eine 36,74 km/h gelaufen. Alter.
Ich glaube, es ist ja tatsächlich letzte Woche sogar gegen Frankfurt gelaufen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ja, also.
Es ist Wahnsinn, ne? Die würden in den meisten 30er-Zonen einfach mal geblitzt werden, weil. Also, kann man sich nicht vorstellen, aber ja, wild.
Also, nee. Ich möchte auch, glaube ich, nicht in die Situation kommen, wo ich jemals, also von mir verlangt wird, dass ich so schnell renne. Das geht nicht gut, sage ich, wie es ist. Aber ja, also ich fand es wirklich. Ich hatte jetzt in letzter Zeit häufiger, wo ich dachte, so, boah, das Spiel könnte richtig interessant werden. Und dann war es halt irgendwie, keine Ahnung, auch Stuttgart gegen Leverkusen, wo ich am Ende des Spiels dann auch echt dachte, so, warum? Und das fand ich einfach, also klar, es lebte auch so ein bisschen eben durch diesen Freak-Faktor, aber es war schon, also mir tat wirklich auch Hoeneß, guckt euch wirklich einfach nur zum Wochenstart, ne, zum richtig gut fühlen, guckt euch Hoeneß bei diesem 3-3 an. Der liegt in diesem Stuhl, in diesem Trainer oder auf der Bank. Und also dem laufen was die Tränen aus den Augen, weil du dem einfach anmerkst, ey, kann's nicht mehr. So, was ist das hier? Und also ich meine auch unter der Woche, ne, gegen Atalanta, das war ja auch, also auch hohe Niederlage, aber das war ja auch nicht schlecht, was Stuttgart da gespielt hat. So, da gab's auch einfach Fehler drin, die nicht sein müssen. Aber es war auch kein schlechtes Spiel. Und das ist halt, das zieht sich leider bisher so ein bisschen durch. Deshalb ist es momentan halt, Anführungszeichen, nur Platz 11 für Stuttgart. So. Aber sie spielen halt keinen schlechten Fußball. Sie kriegen es nur noch nicht so ganz hin, eben einen Guirassy vorne drin zu haben, der es halt sonst geregelt hat.
Ja, aber ich muss auch sagen, ne, also Frankfurt, die machen schon auch einen ganz guten Job da. Also in allen Bereichen. Und das ist schon, also ich kann es jetzt aus Pokalsicht halt sagen, ne, also das war jetzt für Gladbach nicht die Glanzleistung, aber das macht auch keinen Spaß gegen Frankfurt. Also die sind wirklich auch so unfassbar undankbar als Gegner. Also egal, also die nutzen halt wirklich auch alles aus, was du denen auch nur ansatzweise irgendwie anbietest als Möglichkeit. Ne? Also es ist nicht einfach. Stuttgart, ich möchte Stuttgart einmal kurz umarmen, so alle. Das war echt gut, aber das ist gegen Frankfurt, die sind halt echt wirklich garstig.
Es ist so krass, wenn Frankfurt hinten unter Druck kommt und die so einen Befreiungsschlag, so einen langen Exitball einfach spielen, wie krass oft und mit welcher Qualität die eine Ballsicherung haben, Marmoush und Ekitike, und aus einer Unterzahlsituation gefühlt eine Überzahlsituation machen, einfach qua der individuellen Qualität, die sie haben. Ich finde, bei Frankfurt muss man auch sagen, ey, Skiri, der hat mir ganz, ganz lange nicht gefallen, der kommt immer wieder besser rein, also der wird von Woche zu Woche besser. Ja, aber das ist, trotz alledem muss man ganz ehrlich sagen, es ist aktuell schon eine krasse Overperformance bei der SGE, also es wird auch wieder Phasen geben, wo sie nicht mehr aus 7 Schüssen so also vielleicht täusche ich mich auch und das geht die ganze Saison so weiter. You never know, wir haben letzte Saison Leverkusen gesehen, die auch statistisch zumindest eine Overperformance drin hatten. Ich glaube bei Frankfurt aber nicht. Und trotz alledem, finde ich, sind sie echt ganzheitlich deutlich besser geworden. Also das wären Spiele gewesen, die sie letzte Saison, glaube ich, relativ deutlich verloren hätten. Und also ich finde, Dino Topmöller macht da nach wie vor allen Dingen auch in dieser Saison wieder einen sehr, sehr guten Job. Und vor allen Dingen im Zusammenspiel mit Markus Krösche, ich finde, der Kader ist einfach saustark. Aber ich bin gespannt, wie lange sich Frankfurt da oben noch, also in den Sphären halten kann. Weil, also das sieht ja aktuell aus wie, die können die Meisterschaft mitspielen, so von den letzten Wochen her. Also wird bei Bayern ein bisschen schwierig, aber
ja, krass. Ich bin halt schon, also mir ist es auch schon aufgefallen, es gibt auch einen deutlichen Unterschied zwischen Frankfurt in der Liga und Frankfurt in der Europa League. Also ich finde sie gerade in Heimspielen in der Europa League underwhelming, um es freundlich auszudrücken. Also diese Spiele gegen Pilsen, gegen Riga war es, glaube ich, und jetzt gegen Slavia Prag.
Boah, also Respekt, dass du dir die reinziehst, ey. Also ich gucke auch echt viel Fußball, aber da stoße ja meine Grenzen.
Augen auf bei der Berufswahl, lass es mich so formulieren. Also gerade so die Spiele gegen Slavia Prag und gegen Riga. Zweimal, wo also gegen Riga war es Larsson, der reinkam und eben diesen einen Moment hatte, und eben gegen Slavia Prag war es eben auch Freistoß Mamouche, so. Aber da finde ich sie eben, also vielleicht machen sie es da auch genau richtig und sagen, naja, warum sollen wir denn All-In gehen? Wir wissen, am Ende des Tages gewinnen wir das Spiel. Das hat gegen Pilsen nicht geklappt, sogar tragischerweise fast sogar gescheitert. Aber auch da haben sie sich eben von Woche zu Woche weiterentwickelt. Dino Töpmaler hat gesagt, so, naja, ich muss hier halt nicht alles reinballern über 90 Minuten, weil dann kriegen wir es in der Liga am Sonntag oder am Samstag nicht hin. Und das da, also ich möchte trotzdem noch ein bisschen mehr von ihnen sehen in Europa. Ich habe auch das Gefühl, auswärts sind sie noch ein bisschen aggressiver dazu gange. Und das nächste Spiel ist jetzt tatsächlich ja wieder auswärts gegen Midtjylland. Aber also da bin ich noch so ein bisschen, da finde ich, ist noch nicht das Frankfurt aus der Liga. Also da finde ich, kann noch ein bisschen mehr kommen. Aber klar, auf der anderen Seite natürlich auch clever, Saison wird lang. Also gerade auch mit Dreifachbelastung. Gut, weiß nicht, eine letzte Sache noch. Wir haben eben einmal über Timo Gerach gesprochen und Zweikampfverhalten. Ich fand Felix Zweier ehrlich gesagt auch nicht immer vollkommen solider. Also ich finde zum Beispiel sowohl Milo nach seinem Foul an Trapp, also weil für mich ist es ein Foul und für mich kannst du da gelb geben, also weil es ist total unnötig, dass er da so reingestürmt kommt, und auch Wagnermann, glaube ich, gegen Etikete, so beide Situationen, wo du schon klar gelb geben kannst. Ich weiß auch, dass Frankfurt-Fans, glaube ich, um einiges unzufriedener waren mit der Spielführung, aber also ja, weiß nicht, ob ihr da das Fass noch aufmachen wollt oder ob wir sagen.
Ich fand Felix Zweier ja voll gut. Also, an dem, wo hat er den Fehler gemacht?
Also ich fand ihn tatsächlich einfach nur, manchmal in der Zweikampfwertung habe ich seine Linie nicht ganz verstanden. Einfach, ich glaube.
Ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlicherweise. Also, ich fand es
voll. Es war auch genug anderes zugeschaut. Sagen wir es so. Vielleicht ist es deshalb nicht aufgefallen. Aber gut. Stuttgart jetzt zu Hause gegen Bochum, dann in der Champions League gegen Roter Stern auswärts, auswärts gegen Werder und dann im Pokal gegen Regensburg. Auch durchaus, glaube ich, eine richtig eklige Aufgabe. Aber stehen eben auf Platz 11, 13 Punkte. SGE, Benni hat es eben gesagt, sie könnten um die Meisterschaft mitspielen. Es ist nämlich Platz 3, 20 Punkte. Ja, und dann gab es noch eine Mannschaft, die hatte eigentlich Hoffnung, auch wieder mehr oben mitzumischen. Das ist glorreich gescheitert am Samstag bei Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Mainz sichert sich den ersten Heimsieg der Saison gegen Dortmund, spielentscheidend. Dafür unter anderem die frühe rote Karte von Emre Can, der ja mit offener Sohle in Lee reingrätscht. Gab wenig Diskussionen da. Genau, Lee war irgendwie immer wieder Spieler des oder interessanter Spieler in der ersten Halbzeit. Der ist immer wieder aufgefallen, wenn irgendwie was zu tun gab. Der steht nämlich 10 Minuten später nach einer Flanke von Cassie richtig, beziehungsweise gerade kann Burkhardt noch zurückziehen und Lee köpft zum 1-0 ein. Kurze Zeit später steht wieder Lee im Mittelpunkt. Der fault nämlich Guirassy und es gibt Elfmeter. Den fälligen Strafstoß kann der Gefaulte selbst verwandeln. Aber das letzte Wort in Halbzeit 1 hat Johnny Burkhardt, der aus kurzer Distanz und nach durchaus schöner Vorarbeit von Da Costa die Mainzer wieder in Führung bringen kann. Und in der zweiten Halbzeit ist Dortmund nicht mehr, also merkt man ihnen dann doch an, dass sie in Unterzahl sind und durchaus auf dem letzten Loch pfeifen mit den vielen Verletzungen. Ermöglicht Chai noch nicht sonderlich viel Freiraum für Impulse. Dafür trifft aber noch Paul Nebel zum ersten Mal für die Mainzer und trifft zum 3:1 Endstand. Benny, war für dich, also doofe Frage fast ein bisschen formuliert, aber dieser Platzverweis tatsächlich wahrscheinlich schon das spielentscheidende oder die spielentscheidende Entscheidung, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also erstmal gebe ich dir recht, das ist natürlich, also so einen krassen Bruch im Spiel kannst du als Borussia Dortmund mit der Qualität, die sie auf der Bank hatten, ist ja sehr, sehr dezimiert alles gewesen, das kannst du nicht auffangen, das ist unmöglich, sie sind ja sowieso schon Pfeifen aus dem letzten Loch in der Innenverteidigung. Ich finde, man kann dann trotz alledem auch über die ersten, ich glaube in der 28. Minute, ist die 23. oder 28. Minute, wo er die rote Karte kriegt? 28. Man kann trotz alledem auch über die ersten 28 Minuten von Borussia Dortmund sprechen, auch im 11 gegen 11, die ich jetzt auch nicht sonderlich erfrischend fand. Also das Ding ist, ich erzähle das bei Nuri Sahin häufig und mir kommt selber langsam auch so ein bisschen zu den Ohren raus, aber ich check halt immer, was der machen möchte. Also ich verstehe immer, warum der Spieler auch vor allen Dingen jetzt mit dem dezimierten Kader so aufstellt, warum er zum Beispiel wieder wie gegen Leipzig letzte Woche, wo es ja gut funktioniert hat, wieder eher so einen 4-1-5 im Ballbesitz spielen lässt, mit Brandt und Sabitzer an den Halbspuren, mit einem Metscher als einziger Sechser, der ist, by the way, Respekt, also er spielt das saugut als einziger Sechser. Hände hoch, wer sich das gedacht hätte nach der letzten Saison. Meine würde da nicht hochgehen. Aber macht es sehr, sehr gut. Aber sie treffen so häufig einfach schlechte Entscheidungen. Also es gibt so viele Beispiele in diesen ersten 28 Minuten auch, wo sie es nicht schaffen, sich mal diagonal aus dem Druck zu lösen. Also zum Beispiel über Schlotterbeck, einen Matcher in den ballfernen Halbraum zu kommen. Weil da waren sie eigentlich immer im Rücken vom Sechser. Aber es ist so häufig, dass sie dann in der Spieleröffnung schon vom Torwart aus, Torwart, Innenverteidiger, Außenverteidiger, langer Ball vorne rein, anstatt sich mal diagonal flach zu lösen quasi. Weil ein Matcher ist dafür ja der prädestinierte Spieler. Und mir ist halt immer aufgefallen, wenn zum Beispiel über die Seite von Emre Can, als er noch gespielt hat, aufgebaut wurde, der holt halt unter Druck sehr, sehr schnell zum langen Ball aus. Und Mainz hat dir nicht den Gefallen getan, dass sie diesen Raum immer direkt öffnen. Also dass sie nicht auf diese Pressingfalle vom BVB reingefallen. Und so waren es halt immer lange Bälle auf Guirassy und alle sind schon tief gegangen. Dadurch sind die Abstände größer geworden. Und damit spielst du halt Mainz brutal in die Karten. Ich bin ganz ehrlich, mir fällt es mittlerweile auch ein bisschen schwer, Argumente für Nuri Sahins Fußball zu liefern, weil du bespielst irgendwie jedes Wochenende dieselbe Schallplatte bei ihm. Und ich finde, man muss, also worüber man diskutieren muss, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich kann halt ganz, ganz häufig seine Anpassungen nicht nachvollziehen. Also warum du dann, ja, du kriegst die rote Karte, aber du kannst doch nicht deinen druckresistenten, also deinen einzigen druckresistenten Sechser, den du im Kader hast, Felix Metscher, in die Innenverteidigung ziehen. Also der hat sich ja obvious überhaupt nicht wohlgefühlt in dieser Rolle. Ist ja auch, wenn man ehrlich ist, ich glaube, bei dem 1-0 ist er ja auch derjenige, der da vogelwild im 16er verteidigt. Und du musst dann, glaube ich, manchmal in den sauren Apfel beißen und Offensivspieler runternehmen. Mir würde da sofort zum Beispiel Jamie Gittens einfallen, finde ich total unbefriedigend seine Leistung die letzten Wochen. Oder eigentlich seitdem er Stammspieler ist. Nimm ihn runter und bring den, selbst wenn es Yannick Lührs ist aus der U23, aber bring den gelernten Innenverteidiger rein, der diese Position spielen kann, weil so geht jeglicher Spielrhythmus einfach verloren. Und es ist ja ein Wunder, dass der BVB überhaupt diesen Elfmeter dann bekommt. Das ist ja auch nach einem eigenen Einwurf von Mainz, der ihn dann um die Ohren fliegt. Aber so, also mir hat wirklich nach der 28. Minute die Fantasie gefehlt, wie Dortmund da überhaupt noch mal rankommen will. Also es war für mich, ab dann bin ich ganz ehrlich klar, dass wir das Spiel verlieren.
Ja, gut, also ich Ich werde da jetzt ein bisschen mit polarisieren natürlich, weil ich meine, ich trage sein Shirt, ich muss das jetzt sagen. Also nein, tatsächlich, ich fand Benze Baini war einer in den letzten Wochen auch mit der stärkste auf dem Platz für Dortmund, der Verteidigung gut geregelt hat, aber halt auch diese Offensivimpulse mitgebracht hat. Der fehlte jetzt überraschenderweise gelb gesperrt. Und dann hast du Riasson mit drin, der schon wieder einen ganz anderen Spielimpuls mit reinbringt. Irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, ist Riasson nicht sogar eigentlich eher rechter Außenverteidiger zuletzt
der gewesen,
wenn er gespielt hatte?
Ja, der ist musste Rechtsfuß jetzt dann, und Rechtsverteidiger.
Genau, spielte jetzt aber irgendwie dann, also irgendwie musste Benze Baini aufgefangen werden. Wir reden immer davon, dass, also ja, Dortmund pfeift aus dem letzten Loch, ne? Also okay, jetzt so brutal viele fehlen aus der Startelf jetzt nicht, die jetzt die letzten Wochen aber gespielt haben. Ne, also jetzt im Vergleich zu den letzten Wochen, wo sie auch gute Leistungen mal gebracht haben, durchaus, fehlten jetzt nicht so viele. Ich sehe das auch als wichtigen Faktor, dass da viele fehlen, gerade jetzt mit dem neuen Champions-League-System und so weiter und so fort. Wir sagen aber auch immer wieder, man muss jungen Trainern Zeit geben, man muss junge Trainer auch mal machen lassen, die müssen ja ihre Erfahrungen sammeln und so weiter und so fort. Aber ab wo ist der Zeitpunkt gekommen, wo man es jetzt noch, also du hast halt auch gesehen, okay, Can, rote Karte, dies, das. Du hast gesehen, dass die Dortmunder Defensive zwischendurch komplett vogelwild war. Das war wie als, weiß ich nicht, so ein konfuses Neben sich stehen eigentlich. Und wie viel ist davon wirklich die rote Karte von Can schuld? Wie viel ist davon schuld, dass Süle zum Beispiel schon ewig fehlt? Der Ausfall von Benze Baini schuld? Wie viel ist wirklich das Schuld, was Sahin ihnen mitgibt? Also Dortmund hat ja nicht nur erst seit Sahin diese ganzen Probleme auf diversen Positionen, dass es einfach nicht funktioniert.
Ja, also ich finde schon, dass, also wenn du dir die Viererkette anschaust vom BVB, die da in der Startelf steht, dann ist es mit Riasson einen Rechtsfuß auf links, der ja also auch offensichtlich absolutes Pressing-Opfer von Mainz war. Also die haben immer das Pressing auf ihn gelenkt. Der hat Riesenprobleme gehabt. Kannst du nicht reagieren. Also du kannst, wir können schon darüber sprechen, dass du einen, ich glaube, 18-jährigen Kaba reinbringen kannst. Inwiefern? Das muss Nuri Sahin für sich selber bewerten, wie weit die Spieler sind. Ich kann das nicht beurteilen. Dann hast du Nico Schlotterbeck, der, finde ich, ein gutes Spiel macht. Emre Can, okay, geschenkt. Und Pascal Groß ist Rechtsverteidiger. Also den sie zwingend eigentlich neben Felix Metscher im Zentrum brauchen, dringend. Dann hast du Maxi Bayer über rechts, der kein Flügelspieler ist. Du hast Jamie Gittens, der auch dringend eine Pause braucht. Ich kann mich an kein gutes Spiel von dem erinnern in den letzten Wochen, wenn er in der Startelf gespielt hat. Julian Brandt ist vollkommen überspielt, also vollkommen überlastet. Der bricht ab, also du kannst die Uhr danach stellen, ab der 45. Minute spielt er ohne Körperkontakt, weil der kann nicht mehr. Felix Metscher muss dann in der Innenverteidigung spielen, Marcel Sabitzer macht's okay. Dann hast du, dir fehlen Spieler, Karim Adeyemi war in einer Wahnsinnsform, Benze Baini, hast du gesagt, hat's gut gemacht. Niklas Süle, also brauchst du dringend, damit du einfach mal überhaupt einen qualitativ guten Backup hast in der Innenverteidigung. Jan Kuto, so wird er hoffentlich ausgesprochen, korrigiert mich gerne, hab da schon verschiedenste Varianten gehört, kommt in dem Spiel rein, obwohl er nicht fit ist, weil sie keine Alternative haben. Also ich finde mehr, also ja, brüchiger also, geht's nicht.
Ganz kurz auch Sabitzer, ne? Also auch schon jetzt im auch, Spiel gegen Graz, ohne da ihm jetzt nahe treten zu wollen, aber der sah auch nicht fit aus und er war gegen Graz auch nicht fit. Also da hieß es dann auch, dass er da mit Medikamenten fit gemacht wurde und so hat er ehrlich, also so sah er auch aus und so hat er sich manchmal auch auf dem Platz verhalten.
Ganz kurz eine Sache. Ich glaube schon, dass man darüber diskutieren muss, dass Nuri Sahin jungen Spielern kaum Chancen gibt. Die kommen zu spät rein. Es ist ja auch ein von Lars Ricken sehr, sehr offensiv formuliert worden. Wir wollen hier wieder mehr Platz für junge Spieler machen. Deswegen sage ich auch, Filippo Manet, ich glaube, der fragt sich auch, ey, was ist los? Ey, wir haben keinen Innenverteidiger und ich spiele nicht oder bekomme nie die Chance. Es gilt ja für so ein paar Spieler, da kann man schon drüber diskutieren und auch über Nuri Sahin sprechen. Aber alle anderen Dinge, also Nuri Sahin hat halt nicht Lee in der 28. Minute umgeholzt. Also das sind halt Dinge, was willst du machen als Trainer?
Ich meine, gut, also das war eben Ja, war blöd formuliert, von wegen, also kann man falsch verstehen, wenn ich sage, so viele Stammspieler fehlen nicht. Ja, doch, natürlich. Aber im Vergleich, sage ich jetzt mal, zu dem Leipzig-Spiel, wo auf einmal alle hochgejubelt wurden, wie geil sie alle waren, da waren jetzt nicht die mega Umstellung. Also wie kann das sein, dass du so ein Spiel gegen Leipzig bringst und eine Woche später so ein Spiel gegen Mainz? Ist es wirklich an diesen zwei, drei...
Aber was heißt denn so ein Spiel gegen Mainz? Also was heißt das denn? Weil sie spielen halt de facto 70 Minuten in Unterzahl. Also ich finde es, also ich glaube, mein Take ist, ich glaube, dass der BVB das in Gleichzahl, also sie verlieren das Spiel in Gleichzahl niemals tatsächlich. Und das hat ja auch Julian Brandt danach relativ offen, offensiv auch in einem Interview angesprochen, dass sie mit 11 Mann eine andere Energie auf den Platz bekommen. Also das, ich finde es deswegen super schwierig zu sagen, ja, gegen Leipzig wurden sie hochgejubelt. Also sie spielen halt, also, was willst du machen? 70 Minuten in Unterzahl, das ist halt sau schwierig mit dem dünnen Kader.
Vor allem eben am Ende dieser, also bevor es eben in die Länderspielpause geht, das muss ja auch nochmal sagen, so diese, wahrscheinlich diese zwei Spiele dazwischen, die machen halt wahrscheinlich schon auch nochmal einen Unterschied, ne? Also, und ich meine auch schon gegen Leipzig, also guck dir da mal wirklich Maxi Bayer an, der der Spieler des Spiels ist, so, der vorher auch kaum eine Rolle gespielt hat unter Schein oder beziehungsweise eben nicht in dieser Rolle war, wo er in der warum er in die Nationalmannschaft gekommen ist. Und es ist einfach, aber auch der ging da komplett ab der 70., 80. Minute, der ging da komplett unter irgendwann, weil er nicht mehr konnte. Und ich glaube halt schon, also Mainz macht es dann auch einfach clever, weil sie ganz genau wussten, wo müssen wir hinspielen? Wo, welche Sachen tun Dortmund richtig, richtig weh? Und das haben die clever gemacht. Ich meine, wir haben jetzt auch noch überhaupt nicht über sie so richtig gesprochen. Aber ich meine, Mwene und auf links, Kachi auf rechts, die konnten machen, was sie wollten. Einer von denen hatte immer Platz. Ja? Was daraus wird am Ende, ist die andere Sache. Aber einer von denen hatte immer Platz. Dass Burkhardt zweimal seinen Fallrückzieher da versuchen kann, weil er genug Zeit dafür hat und zum Glück vom 1-0 noch zurückzieht. Sonst wäre das, glaube ich, für Lier auch nicht so wahnsinnig schön geendet. Aber also, sie konnten ja wirklich einfach machen, was sie wollten, weil sie ganz genau wussten, naja, wir haben halt nicht die Anzahl der Spiele in den Knochen. Wir sind ein Spieler mehr und wir wissen ganz genau, wo wir reinspielen können. Und das haben die eiskalt durchgezogen in diesem Spiel.
Ja, plus, also was dem BVB natürlich richtig wehgetan hat, war sowieso, dass Mainz die letzte Linie mit so viel Manpower beladen hat. Also die standen ja teilweise mit 6 Mann auf der letzten Kette. Und wenn du dann halt einmal, und das hat Mainz dann immer ganz gut geschafft, dass sie sich aus der letzten Linie kippt einer raus, das ist dann der Spieler, der quasi eine Verlagerung spielt. Also wenn du einmal diesen Block von Dortmund in Bewegung bekommst, wird's für sie problematisch in Unterzahl und dann bringt natürlich Mainz auch eine Energie einfach, vor allen Dingen in Heimspielen auf dem Platz, die dir einfach extrem wehtut. Also wenn die in der Mannorientierung vorpressen, dann spiel da mal vernünftig raus. Das ist macht keinen Spaß. Und hast du gesagt, richtigerweise gesagt, Eva, die ziehen dir komplett den Zahn damit. Also wie, das ist halt in Unterzahl, die sind schon in Gleichzahl, ist das eklig zu bespielen. Aber in Unterzahl ist, boah, viel Glück und viel Segen.
Ich nehme mal als Hausaufgabe mit, mehr Spiele vom BVB gucken und
ja, nee, ich glaube, es ist einfach, also ich weiß nicht, ich
es ist halt super komplex einfach, alles einfach, ne? Also ja, diese genau. Situation ist so komplex.
Ja, und ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, ich sage jetzt mal, wir einfach als über den BVB Sprechende müssen halt eben aufpassen, dass wir eben das nicht außer Acht lassen, dass man nicht einfach sagt, so, ja, dann hätten sie ja auch Edin Terzic behalten können, so. Also, es ist halt einfach, da fehlen halt einfach Spieler und ich glaube, diese Länderspielpause, die kommt richtig, also die kommt zur richtigen Zeit.
Aber kommt gut. Irgendwer überhaupt zurück nach der Länderspielpause? Weil es, also,
Berlini auf jeden Fall ist nicht mehr gesperrt.
Ja. Aber gut, das wäre ja, also, was ist denn mit zum Beispiel Niklas Süle, Duran Will, der ist ja auch Karim Adeyemi, kommt davon irgendwer wieder zurück, weil das wäre schon wichtig. Ja,
und das Problem ist natürlich auch, so sehr es vielleicht die Spieler individuell freut, aber Felix Metscher und Julian Brandt natürlich auch für die Nationalmannschaft nominiert. So, und wenn wir sprechen, Julian Brandt ist eh schon so überspielt. Also er hat ja tatsächlich unter Nagelsmann, glaube ich, nur 4 Spiele gemacht. bisher. Sein letztes Spiel war, glaube ich, letztes Jahr im November. Und Netscher hat sowieso erst ein Spiel noch damals unter Flick gemacht. Also kaum
Wobei ich aber
DFB-Erfahrung.
tatsächlich, also die Spiele, die ich jetzt von Dortmund gesehen habe, war jetzt zuletzt Mecha, bis auf dieses eine Spiel ist tatsächlich einer der wesentlich besseren, also wahrscheinlich
Es geht ja nur
positionsbedingt,
darum.
Benny, ne? Also der wird wahrscheinlich jetzt dann nach der Länderspielpause auch zurückkommen im Sinne von wahrscheinlich alte Leistung wieder zeigen, die er vorher gebracht hat.
Ja, wenn er fit bleibt. Das ist eben
Das
das.
ist echt, das ist das Ding, ja. Das ist so krass, wie dünn dieser Kader beim BVB dann leider Gottes ist. Aber ich bin bei dir, Felix Metscher ist. Also freut mich tatsächlich, dass der sein sportliches Potenzial abrufen kann, weil einfach in diesem Typen so viel Qualität steckt. Also ist ja menschlich nochmal eine andere Sache dann, ne? Das muss jeder für sich bewerten. Aber also was, wie der Fußball spielen kann, ist wahnsinnig gut. Ich glaube, wer dringend da eine Pause nötig gehabt hätte, wäre Pascal Groß tatsächlich, weil der ist ja Dauerbrenner beim BVB, macht jedes Spiel und würde jetzt auch bei der Nationalmannschaft, denke ich, wieder fast jedes Spiel machen. Ja, und also wie gesagt, Jamie Gittens braucht dringend eine Pause, Sabitzer braucht dringend eine Pause, Brandt sowieso. Es ist halt so krass, wie, muss ich nochmal sagen, wie, ich weiß gar nicht, bei welchem Gegentor das ist, aber da spielt Julian Brandt vorher so körperlos. Also der kommt gar nicht mehr in den Zweikampf, der kriegt diesen Schritt gar nicht mehr hin. Es ist wirklich Wahnsinn. Das sind alles so Themen. Weißt du, man muss sich ja immer die Frage stellen, du hast Muri Sahin auf der linken Hand. Und find erstmal einen Trainer auf der rechten Hand, den du drüber rankst, der es sofort besser macht. Mir würde jetzt ad hoc maximal noch Erik ten Hag einfallen. Also wenn wir schon darüber diskutieren, weil du musst ja auch mal gucken, wie du jetzt den BVB langfristig entwickelst. Und nochmal, ich kann total nachvollziehen, wenn Fans sagen, mich nervt es. Und sich das vielleicht nicht, keinen Bock haben, sich das immer im Detail anzugucken, sondern du willst einfach entertained werden. Und das ist der Fußball aktuell nicht. Punkt aus Ende. Oder zu selten. Aber wenn, schöne Grüße an Uli Hebel, der das sehr, sehr gut letztens bei uns im Stream aufgerollt hat, wenn du als BVB vor der Saison mit Nuri Sahin in die Saison gegangen bist und gedacht hast, dass Nuri Sahin ein fertiger Trainer ist, der nicht lernen muss, dann ist nicht Nuri Sahin daran schuld, sondern die BVB-Verantwortlichen. Weil der gehört genauso mit dazu, dass der lernen muss in dieser Saison wie alle anderen Spieler auch. Und wenn du ihm diese Zeit nicht gibst, dann sorry, liebe BVB-Verantwortlichen, dann habt ihr einfach das alles falsch gemacht.
Ja, fasst das, glaube ich, gut zusammen. Lass uns kurz auf die Tabelle und auf die nächsten Spiele gucken. Bei Mainz steht jetzt auswärts Kiel an, dann zu Hause gegen Hoffenheim, auswärts Wolfsburg, zu Hause gegen die Bayern. Es ist Platz 10 und 13 Punkte. Und beim BVB zu Hause gegen Freiburg, auswärts in der Champions League gegen Zagreb, zu Hause gegen die Bayern, auswärts gegen Gladbach. Es ist Platz 7 und 16 Punkte. Keine einfache Zeit. Und keine einfache Zeit waren auch die nächsten beiden Spiele. Da fielen nämlich einfach keine Tore mehr. Und wir wollen als erstes. Yvonne freut sich über diese Überleitung, weil wir sprechen unter anderem jetzt über Borussia Mönchengladbach. Die haben, ich glaube, alle Gladbach-Fans können mit dem 0-0 von Samstagabend sehr gut leben. Auf jeden Fall. Hätte man, glaube ich, das 0-0 vorher unterschrieben. Und zum ersten Mal in der Geschichte dieses Duells bleiben nämlich beide Seiten ohne Tor. Leipzigs Defensive bleibt mit nur 5 Gegentoren weiterhin die stärkste der Liga. Aber bis auf einen Schuss vom Baumgartner, den Nikolas gut abwehrt in der zweiten Halbzeit und ich glaube Honorar in der ersten Halbzeit, dessen Schuss die Latte trifft, ist es offensiv von beiden Seiten dann doch am Ende zu mau. Yvonne, ich fange mal bei dir an. Einfach aus Gladbacher Perspektive tatsächlich mal, wie bewertest du denn das Spiel?
Ich hab Freitag in den Gruppenchat geschrieben, boah, neben beim Abendspiel am Samstag 0-0, ganz gemütlich nehme ich mit. Am Ende musste dich, also nach der ersten Halbzeit habe ich mich als Gladbach-Fan geärgert und nach der zweiten Halbzeit habe ich gesagt, gut, das 0-0 nehme ich. Ne, also das war wieder so ein klassisches und es war leider nicht ganz typisches Gladbach-Spiel, aber doch ein klassisches Gladbach-Spiel. Du hast deswegen nicht ganz typisch, weil es scheint sich die Defensive zu stabilisieren, was man als geneigter Gladbach-Fan ja schon seit Jahren eigentlich gar nicht mehr gewohnt ist, weil es so seit 3,5 Trainern immer wieder ein Thema ist. Und es scheint jetzt ganz gut im Moment zu funktionieren. Und doch weißt du, spätestens wenn Elvedi wiederkommt, ist Friedrich dann wieder draußen. Und der macht seinen Job im Moment unfassbar gut, bis auf die klassischen hier und da mal Stellungsfehler, die aber mittlerweile gar nicht mehr so schwer wiegen wie noch letzte Saison. Also er macht es wirklich gut. Grundsätzlich war es ein Spiel, wo man als Gladbach-Fan erstmal überrascht war, wie aktiv Gladbach die erste Halbzeit wirklich angegangen ist. Das war so wahrscheinlich der Schwung, den man aus dem Bremen-Spiel mitgenommen hat. Grundsätzlich waren das jetzt gute Spiele zuletzt von der Gladbacher Einstellung, vom Kampfgeist. Mangelnde Effektivität, ja, wird es bei Leipzig, beim Spiel gegen Leipzig auch wieder gewesen sein, immer mal wieder. Du hast, was du nicht vergessen darfst, du hast einen unfassbar jungen Ulrich, der einen sehr, sehr jungen Netz gerade ersetzt und das sehr, sehr gut macht in den Möglichkeiten, die er hat. Und ich glaube, dass er auch besser werden wird als Luca Netz. Es Stand jetzt ist, was zumindest Defensive angeht. Du hast auf der anderen Seite einen Joe Skelly, wo immer vergessen wird, dass der Junge erst 21 ist, der da einen wirklich, wirklich, wirklich guten Job gemacht hat, auch wenn er immer zerrissen wird. Aber ich finde, gegen Leipzig hat er einen sehr guten Job gemacht. Sein Gegner war nicht die einfachste Aufgabe, die er da hatte. Weigel kommt mir immer ein bisschen zu schlecht weg. Der macht den Job, den er machen soll, sehr gut. Und ja, dann gab es die zweite Halbzeit, weil du weißt schon, oh Gott, wenn du so eine Halbzeit spielst, das war unsere stärkere Halbzeit, weil wir können erfahrungsgemäß meistens nur eine ganz gut. Und dann kommt die zweite Halbzeit und du denkst dir so, ja, okay, alles klar. Das ist jetzt schon ganz schön zäh, was da gerade passiert. Also das kann man sich dann auch nicht mehr wirklich schönreden. Und dann war alles in allem nachher für aus Gladbacher Sicht das 0-0 durchaus vollkommen okay.
Ich fand Gladbach in der Struktur gegen den Ball sehr, sehr gut. Also Shoutout Ceoane, das ist echt was die letzten Wochen sehr, sehr gut gepasst hat. Letzte Woche den Matchplan mit Rocco Reitz als Manndecker für Romano Schmid. Diese Woche gegen Leipzig waren es Kleinstädt und Kleinstädt, Alter, Kleindienst, Entschuldigung. Ich bin heute, man merkt, es ist 0.42 Uhr. Kleinstädt, Hilfe.
Es ist für uns alle die sechste Stunde.
Es ist für uns alle die sechste Stunde, genau. Alter, Kleindienst und Player, die vom Sechser wegpressen und Hack und Honorar, die Halbverteidiger von Leipzig im Spielaufbau anlaufen, dadurch also so nicht direkt auf den Mann vertikal drauflaufen, sondern den Passweg ins Zentrum zustellen. Dadurch haben sie ihnen die Passoptionen in Halbraum genommen. Also es war sehr, sehr clever tatsächlich. Deswegen ist Baumgartner ja super häufig rausgedriftet in die Breite. Und es ist, glaube ich, auch ein offenes Geheimnis, dass Marco Rose und RB Leipzig, also die spielen schon sehr uninspiriert Fußball mit dem Ball. Also das ist schon zäh tatsächlich. Es ist halt viel auf Kontersituationen und nach Balleroberungen, spielen nach Raumpressing, dass sie da die Bälle erobern. Ich glaube sogar, dass Gladbach, wenn sie es noch einmal mehr in den Druck spielen, das ist mein größter Kritikpunkt in der kompletten Saison bei Gladbach, dass mir das Aufbauspiel ein bisschen zu horizontal ist. Also das ist ja so sehr Risk and Reward. Also du spielst den Ball vom Innenverteidiger auf den Außenverteidiger und dann verschiebt Gladbach quasi horizontal und das gibt diagonal im Rücken Räume zur Eröffnung, wenn die einmal horizontal komplett mit eröffnen. Nur das Aufbauen von Gladbach ist sehr, sehr risikoreich. Also wenn du da den Ball verlierst, das ist ja häufig eine 1-gegen-1-Situation auf Außen, das lösen sie sehr, sehr häufig gut. Also sie haben es ja oft geschafft, dann wirklich diagonal zu verlagern und dann war es ja meistens Honorar, der direkt im 1-gegen-1 war oder fast sogar im 1-gegen-0 mit dem Keeper von Leipzig. Ich würde mir manchmal wünschen, dass du dieses Raumpressing einmal im Druck überspielst, also dass du Innenverteidiger Sechser in der Eröffnung spielst und dann erst auf den Außenverteidiger oder eben auf einen breiten Innenverteidiger, damit du das Pressing so ein bisschen umgehst, weil so ist es schon sehr, sehr viel Risiko, geht jetzt in dem Spiel gut. In der zweiten Halbzeit bei Gladbach, muss ich sagen, hätte ich mir gewünscht, dass es mehr Ballsicherung gibt. Es war schon sehr, sehr viel tiefer Verteidigen. Ich habe nicht verstanden, das ist einer meiner Kritikpunkte, warum Kevin Stöger keine Minute bekommt, weil das ist jemand, der den Ball sichern kann tatsächlich.
Ja, aber da sind wir bei einem ganz, ganz kritischen Thema. Du hast bei den Gladbach-Fans hast du entweder die, die entweder rumjammern, warum Neuhaus nicht spielt, weil der ja so super ist, oder wenn Neuhaus spielt, hast du die, die dann jammern, warum spielt Stöger nicht. Und das ist immer so ein schwieriges Balancing. Ne? Also ja, das Spiel ging komplett an Neuhaus vorbei und Stöger wäre wahrscheinlich die sinnvollere Option gewesen in dem Moment. Allerdings kann man eigentlich sicher auch darauf verlassen, dass zum Beispiel Neuhaus auch jemand ist, der ja immer auch mal gerne aus der Distanz im Zweifelsfall draufschießt und vielleicht deswegen.
Ja, aber du brauchst ja prinzipiell jemanden, der den Ball sichern kann. Also ich bin bei dir, also wenn du Druckphase brauchst und Distanz schützen, dann bin ich, wo ich das Stöger auch nicht unbedingt
schaffe. Stöger auch nicht schlecht ist natürlich nicht, aber ja.
Also ich würde, wenn...
Vielleicht Neuhaus ja. Der Neuhaus hat Technik. Doch auch nicht gespielt, oder?
Doch, der
Neuhaus
kam rein.
Neuhaus ist eingewechselt worden, ja.
Okay, ist eingewechselt worden, ja, aber hat auch nicht.
In der 72. bringt er Sander und Neuhaus und in der 81. Gumo und Quanscherer.
Quanscherer.
Ja. Und ich hätte mir da tatsächlich eher Stöger gewünscht, weil es war mir dann sehr, sehr viel vertikal und sehr, sehr viel schnell hinter die Kette kommen. Und einen Stöger, der dir einfach zwischen Linie mal einen Ball festmacht, auch mal das Tempo so ein bisschen diktiert. Ich find sowieso diese ganze Flo-Neuhaus-Story einfach skurril, von aussortiert und Fastwechsel zu Augsburg zu jetzt wird er wieder eingewechselt und ist ganz komisch alles. Ja, aber gut, das muss Sioane, oder Sioane weiß es am besten mit Sicherheit. Aber ansonsten finde ich, macht Gladbach, also die erste Halbzeit, bin ich bei dir, Yvonne, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Würde mir nur manchmal wünschen, dass man dann nicht so einknickt. Also das, natürlich ist das dann auch sauber wegverteidigt, alles im Endeffekt, aber du hast so ein, ich finde, du hast bei Leipzig dann in so ein paar Aktionen, ich weiß gar nicht, in wie viel Minute, ich habe es mir, glaube ich, aufgeschrieben. Nee, habe ich nicht. Doch, 63. Minute. Da sieht man ganz gut, was in Leipzig vom Potenzial her drinsteckt. Das ist diese eine Chance von Baumgartner.
Ja.
Der, also wo Nicolas ja wirklich sehr, sehr gut das Ding pariert. Aber da siehst du halt, wie krass gut Spieler individuell von Leipzig sind, dass sie das da diagonal durchwechseln können über ihre Halbverteidiger. Wenn du einmal nicht aufpasst im Halbraum und so, das ist schon echt stark, aber ansonsten ist Leipzig halt echt unter Marco Rose dünn. Also wenn die nicht so eine krasse individuelle Qualität hätten.
Ja.
Aber das ist, was ich frage mich, das frage ich mich halt seit, ich glaube, seit Ende der Rose-Ära tatsächlich schon, warum dieser Verein es nicht oder fast nicht schafft, zwei gleich gute Halbzeiten zu spielen. Also wieso Gladbach immer wieder so einknickt und so wegknickt und eigentlich im Grunde dann immer wieder zeigt, eigentlich könnten sie ja. Ich meine, ich bin da vielleicht auch nicht bei, also es gibt sehr viele Fans, die Gladbach immer noch an den internationalen Jahren irgendwie messen. Von dem Kader sind noch zwei Leute übrig, die damals dabei waren. Das kann man, glaube ich, jetzt im Moment nicht mehr machen, aber also du kannst sie nicht mehr auf Champions-League-Niveau halt ansetzen und damit vergleichen, dass sie das jetzt bitte wieder alles leisten müssen. Aber sie zeigen immer wieder in diversen Spielen, dass sie es ja im Grunde können. Also schon das erste Spiel gegen Leverkusen war nicht das Schlechteste. Also dann kamen Einbrüche, das Spiel gegen Augsburg, da möchte ich gar nicht mehr drüber reden. Und dann zeigen sie so eine starke erste Halbzeit gegen Leipzig und direkt danach zeigen sie dann wieder, ach nö, eigentlich doch nicht. Und man versteht es einfach nicht. Und ich persönlich finde schon, ich gucke da vielleicht mit einem anderen Auge drauf, aber ich sehe eine gewisse Entwicklung, die unter Sioane stattfindet, wenn auch langsam, aber sie findet halt statt. Aber es gibt diese Baustellen, wie eben halt auch dieses Einbrechen, was bis jetzt kein Trainer, sei es Hütter, sei es Farke, sei es Sioane, da irgendwie in den Griff bekommen hat. Und das kann ich mir einfach nicht erklären, woran das liegt. Also.
Ich glaube, in dem Spiel hängt es mit dem Gegner zusammen. Ich glaube, du musst dir als Trainer immer entscheiden, ob du das große Risiko gehst gegen Leipzig. Also, weil es wird ja in dem Spiel auch aus Leipziger Sicht, es gibt ja keinen weiter so. Also auch die haben Anpassungen vorgenommen und sind mehr Risiko gegangen dann in der zweiten Halbzeit. Und wie reagierst du als Trainer darauf? Also wirfst du, wie früher bei Pokémon, wirfst du eine Karte rein, wo auch genauso viel Risiko draufsteht? Und ich glaube, das gibt eine sehr, sehr explosive Mischung für Gladbach dann in dem Spiel. Ich glaube, es geht primär einfach darum, wie du dann reagierst, auch personell, also wie, Ballbesitz ist ja nicht der heilige Gral, ne, sondern, also wie du Spiele gewinnst, sondern es geht ja prinzipiell darum, in den Phasen, wo du den Ball hast, was machst du damit? Und ich glaube, da hättest du anders nochmal umstellen müssen. Das ist so ein bisschen, wie schlecht der Kader auch im Endeffekt strukturiert ist, nach wie vor immer noch. Also du musst immer noch einen Gumo reinbringen. Also nicht böse gemeint, aber das ist, was ist passiert? Also außer Tempo ist halt nichts. Und auch so in der Entscheidungsfindung, Quanschara ist genau das Gleiche. Da weiß ich bis heute nicht, ob der Stürmer ist oder rechts außen. Ich glaube, das weiß er auch nicht. Flo Neuhaus aussortiert, mit Philipp Sander hast du auch nicht so richtig den Platz. Also was bringst du von der Bank rein? Das ist ja halt immer noch sehr, sehr unausgewogen. Du hast nicht einen Kader für eine Idee. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach generell sehr, sehr schwierig in einer Phase, wo Gladbach einfach Stabilität auch inhaltlich braucht. Die unter, machen wir uns nichts vor, unter Seoane auch ganz, ganz lange nicht gegeben war. Also wenn man sich jetzt die letzten anderthalb Jahre anschaut, dann war es auch mehr schlecht als recht. Und ich kaufe diesen Gladbach-Hype, bin ich ganz ehrlich, auch aktuell noch nicht, aufgrund von den letzten anderthalb guten Spielen, weil dafür war es mir in den letzten Jahren einfach zu unkonstant. Möchte aber auch nicht alles auf Seoane schieben, weil der Kader halt eben an gewissen Stellen noch so unausgeglichen ist, dass du in gewissen Situationen auch nicht immer mit einer 1A-Lösung reagieren kannst. Und deswegen, also kein Spiel, oder es gibt wenig Gegner, die ein Spiel einfach immer mit derselben Marschroute durchziehen. Und ich glaube, wenn nochmal, wenn du gegen Leipzig alles reinwirfst an Risiko, wirst du das Spiel, weil Leipzig so stark ist, einfach individuell in wahrscheinlich 90% der Fälle verlieren. Also wie oft ist es so, dass Leipzig gegen den Gegner spielt, wo sie jetzt gar keine berauschende erste Halbzeit spielen, der Gegner dann denkt, sie können mitspielen und dann gibt es zwei Kontersituationen, wo Openda und Šeško dir in Kombination vollkommen den Stecker ziehen. Und bin aber trotzdem bei dir, es ist eine frustrierende zweite Halbzeit, weil ich glaube, und das kann man kritisieren, weil es sind im Endeffekt gar nichts mehr nach vorne. Und da muss man drüber diskutieren, warum wechselst du nicht anders? Warum haben Spieler auch in dem Moment so wenig Selbstvertrauen, den Ball aus einem tiefen Block heraus auch mal zu halten, tatsächlich. Also, ich kann dir die Fragen nicht beantworten, das müsst ihr bestimmt irgendwann mal in einem Gladbach-Schwerpunkt machen, auch mit anderen Leuten, aber jetzt so rein inhaltlich ist das tatsächlich meine einzige Antwort, die ich darauf habe.
Ja, es ist halt klar, natürlich stellst du in einem Spiel um, natürlich wechselst du, natürlich stellt der Gegner um. Aber es sind halt stellenweise Spiele und es ist, wie gesagt, es zieht sich über so viele Trainer und so weiter, dass du halt wirklich als Gladbach-Fan irgendwann einfach denkst so, ich verstehe es einfach nicht mehr, was passierte, warum? Ne? Also es ist wirklich frustrierend.
Kann ich nachvollziehen, ja.
Gut, es gibt halt auch manche Spiele, da guckst du auf die Bank und denkst dir so, hoffentlich fällt da keiner aus, dass du die und die nicht bringen musst. Ne? Also der Gladbacher Kader wird halt immer mal ganz gerne schön geredet. Das,
kann man das noch schön reden, ja?
Ich habe es tatsächlich gehört von einigen. Also auch das, also ja, Kleindienst war ein super Transfer, Stöger war ein guter Transfer und so weiter, ja. Aber wir sind so unfassbar dünn an manchen Stellen. Und dass so ein Ulrich jetzt die Chance bekommt, ist schön, dass er sie nutzt, ist noch viel schöner. Trotzdem bin ich, also ich verstehe auch nicht, Mo Nicolas, der spielt schon zuletzt, als Omlin verletzt war, super. Und kriegt vom Trainer aber gesagt, naja, du in jedem Training wirst du mir zeigen müssen, dass du besser bist als Omlin, weil er ist halt der Kapitän und deswegen spielt er. Und das ist was ich zum Beispiel auch nicht so psychologisch optimal finde, was da läuft. Weil bloß weil du Kapitän bist, hast du ja nicht unbedingt Spielrecht. Und wenn der Torwart dir die ganze Zeit zeigt, dass er gut ist, soll doch der andere Torwart zeigen im Training, dass er besser ist und dran vorbei will. Also
Ich würd folgenden Punkt einwerfen. Ich glaube, Gladbach hat keine Achse an Führungsspielern. Also du hast keine, man nimmt ja immer gerne das Zentrum als Achse. Dann hast du immer Omlin als Stammkeeper, wenn er fit ist. Marvin Friedrich ist es für mich nicht, Kouitakoura ist es für mich nicht, Julian Weigel mit großen Abstrichen, weil ich dem jetzt auch nicht der wächst da gerade rein. Rocco Reitz wächst da gerade rein. Player ist für mich kein Führungsspieler. Und dann hast du ganz vorne noch Tim Kleindienst als Anläufer. Und ich glaube, dass du, also A, ist mir Nicolas viel zu schlecht mit dem Ball am Fuß. Also das sind ja alles so.
Ja, war aber Omlin zuletzt auch nicht sehr sicher mit, ne?
Nee, bin ich bei dir, finde ihn aber immer noch stärker als Nicolas. Und ich glaube, du packst natürlich auch einen Führungsspieler gegen jemanden, der nicht so das, also dem ist so ein bisschen das, also klar ist das dann immer, ist schwer zu argumentieren, wenn der eine, ob wir es auf der Linie mittlerweile sogar besser ist, aber wir wissen ja alle, dass Trainer, also dass Fußball auch immer ein bisschen politisch ist in den Entscheidungen und dass eine Kabine da auch mit dazugehört.
Also die Achse, die Seoane haben möchte, ist tatsächlich Elvedi. der wohl wiederkommt, wenn, also wo Friedrich dann rausrotiert, wenn Elvedi wieder fit ist, dann Weigel und entweder Stöger oder halt Kleindienst. Das sind so die, die er will, die auf dem Platz reden.
Ja, ich kann es dann halt nur nicht verstehen, warum Stöger da nicht spielt. Also das ist halt, wenn du deine Achse abmachst von einem Omlin, der ja auch nicht das erste Mal viel verletzt ist, ja, von einem Elvedi, der jetzt auch verletzt ist.
Den würde ich auch übrigens gar nicht, ich finde Führungsspieler, der hat irgendwie so 300, also gefühlt auch schon 800 Bundesligaspiele gemacht, so, aber irgendwie ist es auch alles so, ja, cool.
Ja, also, keine Ahnung, das ist dann, glaube ich, was ich an Seoane kritisieren würde, aber ja, also ich glaube, Jordan, ich gehe da auch mit, es zeigt, glaube ich, ein bisschen nach oben, aber ich glaube, man muss jetzt halt eben gucken, wie man aus dieser Länderspielpause rauskommt. Ja, ja. Weil du hast dann eben, vielleicht hat irgendjemand von euch schon Strichliste geführt, aber St. Pauli zu Hause, Freiburg auswärts, Dortmund zu Hause, Kiel zu Hause.
Ja. Da musst du echt ein paar Spiele von gewinnen. Also,
so, ja. Und das ist es nämlich. Und ich glaube, es war wichtig, dass du das auch zu Null spielst, dass du gegen Leipzig kein Tor schießt, ist am Ende des Tages auch jetzt nicht der Weltuntergang, weil sie haben 5 Gegentore kassiert in 10 Spielen. So, das ist einfach nicht viel. Punkt. So, da musst du es erstmal schaffen und dann auf das volle Risiko zu gehen, um das zu riskieren und um dann hinterher das Spiel wahrscheinlich zu verlieren, weil du dann nämlich eben hinten aufmachst, ist es dann wahrscheinlich nicht wert. Ich finde halt, also, ich finde, Leipzig kommt halt einfach, also,
ich bin ja froh, dass die.
In der ersten Halbzeit. Ja, sag gerne.
Okay, ich bin ja froh, dass die Defensive funktioniert hat. Ne? Also, das will ich ja gar nicht irgendwie in Frage stellen. Mir wurde es halt nur ein bisschen zu defensiv nachher.
Verstehe ich total.
Ja, das ist richtig. Ihr. Das ist auch komplett richtig. Aber ich finde, also, ich muss einen letzten Satz noch zu Leipzig sagen, weil ich verstehe das auch, dass die nach der Niederlage gegen Celtic unter der Woche sicherlich auch ein bisschen auf Wiedergutmachungskurs waren, aber also das war offensiv halt nix. Also wirklich bis auf diesen Baumgartner-Schuss. Und ich glaube, ich meine, da die gleichen Probleme hatte Leipzig auch zum Teil schon gegen Dortmund. Aber das, also
ich gebe einen Call-up, Marco Rose ohne René Maric ist kein guter Ballbesitztrainer. Sage ich, wie es ist, ja. Weil das ist echt dünne, ne? Also auch bei Gladbach war es auch dünn, ne? Also die standen eigentlich im 3-2-2-3 die ganze Zeit mit dem Ball relativ statisch, also wenn sie dann wirklich mit dem Ball eröffnet haben. Aber bei Leipzig halt genauso. Also die, wenn Openda nicht vollkommen aufdreht in dem Spiel, geht vorne nix. Also wenn die nicht krass hohe Ballgewinne haben und Openda einen guten Tag hat, dann ist das so dünn einfach. Also das ist, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, der kommt denn jetzt noch mal irgendwas? Also habt.
Ja, also ich habe es im Real Life geguckt und wusste daher, wie das Spiel ausgeht und dachte wirklich so, okay, krass, es kommt. Also, warte kurz, Checks Notes, gar nichts mehr. So. Aber, also ich meine, trotzdem will ich hier an der Stelle nicht, aber Leipzig ist trotzdem Zweiter mit 21 Punkten. Aber es ist eben auch, also, ich habe einfach rein ligatechnisch ein bisschen Schiss, dass das eben Platz 2 gerade ist. Das ist alles, was ich dazu sagen will. Wenn das unser Platz 2, also unser, ich sage, Platz 2 der Bundesliga ist, und ich meine, sie hatten ja auch bessere Spieler, aber es ist halt das gleiche Leipzig wie seit Jahren. Die gewinnen halt ihre Spiele, aber sie hauen mich einfach nicht vom Hocker. So. Und da gibt es auch andere Gründe, warum die das nicht tun, aber sie spielen für mich einfach, also keinen attraktiven Fußball. Das ist einfach so. Und
kaufe ich.
So. Und ja, gut. Wollen wir zum letzten Spiel des Spieltags kommen?
Ja.
Das wir noch besprechen. 1-0-0. Und ich sag's, wie es ist. Elfmeter und in der 20. Minute schien kein gutes Omen zu sein. Denn auch hier tritt jemand in der 20. Minute bei der Partie zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg zum Strafstoß an. Und auch dieser kann nicht verwandelt werden. Vincenzo Grifo tritt an, verschießt. Und es ist der 5. Elfmeter in Folge, den ein Spieler des SC Freiburg nicht im Tor versenkt. Union kann, glaube ich, am Ende nach den Niederlagen im Pokal und gegen die Bayern zumindest wieder mit der Null hinten leben. Ja, man hatte ja zwischenzeitlich diesen Platz 2 als beste Defensive abgegeben. Aber sie haben eben auch weiterhin nur 9 geschossene Tore und sind da offensiv, ja, nicht die stärkste Mannschaft. Benni, starte mal mit dem Taktischen kurz rein.
Ja.
Union also, Berlin.
Union Berlin ist, also ich muss ja tatsächlich ein bisschen zurückrudern bei Union Berlin. Ich habe es ja in der ersten Folge, in der ich hier beim Rasenfunk war, in der Saison, da haben sie gegen Pauli gespielt, als, da habe ich die Spielanlage als bodenlos bezeichnet. Ich finde sie persönlich immer noch bodenlos, weil es mich einfach nicht abholt, aber es hat halt Struktur tatsächlich. Also sind gegen den Ball, muss ich echt sagen, Bo Svensson, es erinnert gegen den Ball sehr, sehr krass an das, was Urs Fischer gemacht hat. Was ja auch funktioniert hat, ich finde, mittlerweile haben sie sogar 1-2 ganz interessante Sachen im Ballbesitz. Also ich habe Kevin Vogt häufiger im Spielaufbau in der ersten Linie auf der 6 gesehen und nicht immer nur in der Innenverteidigung. Ich finde, sie haben auch wieder mehr Power über die Flügelverteidiger, sodass sie wirklich diagonale Einläufer über die Flügelverteidiger haben. Ist immer sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Gegen den Ball sind sie halt mega gut strukturiert. Daher kommen halt eben auch nur diese 8 Gegentore. Ist halt auch Wahnsinn, dass du 6. Platz bist mit einem Torverhältnis von 9-8 einfach, es ist so krass. Aber ja, funktioniert. Also ist ein probates Mittel. Wie gesagt, mein Favorite ist es persönlich nicht. Ich kann aber nachvollziehen, warum es funktioniert. Das sagt halt viel über die Bundesliga aus. Freiburg in dem Spiel hat halt so die gewohnten Muster unter Julian Schuster. Also ein sehr, sehr gutes Movement, finde ich, zwischen Grifo und Günther. Also, dass sich einer mal in der Breite, der andere im Halbraum bewegt. Osterhager hat in dem Spiel gegen den Ball so eine Art Pressing-Zehner gespielt, Dingschi mit dem Ball aber dafür auf der 10 gespielt. Es erinnert halt bei Julian Schuster extrem an dieses klassische Positionsspiel, also dass sie häufig in den Positionen rotieren, immer wieder auffüllen, haben da mal gute, mal schlechte Momente drin. Also ich finde, du merkst, bei Freiburg ist es halt eine Mannschaft im Learning aktuell und dass da nach Christian Streich einfach inhaltlich noch sehr, sehr viel Nachholbedarf ist, zumindest im Spiel mit dem Ball. Es ist gar nicht respektlos jetzt gemeint gegenüber Christian Streich, aber da gab es halt andere Prioritäten dann. Ja, und es ist halt aktuell viel Positionsspiel, wenig Raumgewinn. Und ich finde halt, dass sie, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, das Spiel, aber sie verpassen manchmal so in diesem ganzen Rotieren ein bisschen den Moment, die Tiefe zu bespielen, also mal diesen Tempowechsel zu forcieren. Ich werde mit Adamu nicht ganz warm als so Einzelspitze. Es ist mir zu viel gegen den Ball und zu wenig mit dem Ball. Finde ich ein bisschen unglücklich mit Dingschi. Ich kann verstehen, warum Julian Schuster das macht mit dem Ball, mit der Tiefe, die Dingschi gibt. So richtig funktionieren tut es aber bis dato jetzt auch noch nicht. Und ja, wie gesagt, ich glaube, Freiburg ist halt voll im Soll. Die sind einfach Fünfter immer noch und du siehst super viele gute Ansätze und haben jetzt eine kleine Down-Phase mit zwei Unentschieden, einer Niederlage in den letzten Wochen. Aber es ist, glaube ich, vollkommen okay und mir macht es nach wie vor. Ich habe jetzt jüngst erst Freiburg gegen Augsburg im Scouting-Feed eine Analyse zugemacht. Die machen schon Spaß und ich glaube, da kann man sich als Freiburg-Fan auf einiges freuen in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren unter Julian Schuster.
Ja, ich würde einmal nochmal auf Adamu zu sprechen kommen, weil Julian Schuster wurde vor dem Spiel durchaus mal auf ihn angesprochen, weil ich habe bei ihm tatsächlich auch das Gefühl, dass er mal eine Pause braucht oder du machst halt eben, stellst ihm irgendwie Höhler mit an die Seite oder so.
Was ist denn mit Gregoritsch?
Ja, oder Gregoritsch. Also Gregoritsch hat ja, glaube ich, noch nicht mal eine Minute in dem Spiel bekommen, wenn ich es richtig habe. Und das habe ich, also da muss ich tatsächlich sagen, das habe ich nicht verstanden. Also dass du Höhler auch erst in der 77. bringst, also da hast du diesen Dreifachwechsel, Rosenfelder für Kübler, Höfler für Osterhage und Höhler für Adamu. Da muss ich tatsächlich einmal sagen, das habe ich wechseltechnisch nicht vollends verstanden, weil es sind ja, glaube ich, auch die einzigen 3 Wechsel von Freiburg in diesem Spiel.
Er bringt noch Muslia am Ende für Grifo irgendwie.
Ah ja, weiß ich nicht. Also das ist so der einzige, weil ich finde schon, dass Freiburg, abgesehen vom Elfmeter, auch einfach näher dran war am Sieg. Union, nach dem letzten Jahr ist es sicherlich gut, dass sie wieder in dieses Gewässer kommen, sage ich mal, wo man sagt, sie sind halt immer für ein Tor gut, defensiv stehen sie kompakt. Und es ist jetzt halt nicht der ganz große Hurra-Fußball, aber keine Ahnung. Also ich meine, ich bin da jetzt auch ein bisschen biased, weil ich sie gegen Bielefeld im Pokal gesehen habe.
War super im Ballbesitz, ne?
War super. Und ich dachte, es wird ein richtig, richtig hartes Brett und Bielefeld, die halt komplett, also gespiegelt hat, einfach gesagt hat, so, ja, dann mach doch mal was mit dem Ball. Ganz, ganz viel Spaß. So. Und das hat halt gut geklappt und da fand ich halt einfach wahnsinnig zu anfällig für, gut, das Spiel gegen Bayern kannst du verlieren, alles gut. Ja, also weiß ich nicht. Es,
ja, also
ich werde auch, glaube, mit Hollerbach da vorne noch nicht endgültig warm.
Ja, der macht schon gut. Also die alleine das Offball-Movement, was er hat, also die vielen gegenläufigen Bewegungen, da kommt jetzt nicht immer besonders viel Ertrag bei rum. Aber du, im Endeffekt ist es ja auch, glaube ich, so, genau dafür wurde Bo Svensson jetzt geholt. Also die wollten jemanden, der das stabilisiert. Ich glaube, Hollerbach ist auch einfach nicht der Zielspieler vorne drin. Sie haben jetzt auch niemanden, achso, doch Jordan, aber der, weiß ich auch nicht, glaube, passt irgendwie auch nicht mehr so richtig bei Union. Ja, und ansonsten ist es halt das, genau das, was man erwartet. Am Ende ist es ja, Freiburg steht bei 1,69 Expected Goals nach dem Spiel. Also ziehst du den Elfmeter ab, dann sind es, glaube ich, fast glatt 1. Union steht bei 0,75. Also es hält so ein bisschen die Waage. Freiburg ist ein Ticken näher dran. Ich glaube, beide Teams müssen in gewissen Spielphasen noch einen Zahn zulegen einfach. Ja, aber ich glaube, als wenn man sich das Spiel anguckt auf dem Freitagabend, denkt man sich, Alter, was ist hier los? Aber inhaltlich beide eigentlich fand ich, also für mich aus meiner Sicht zumindest, ganz interessant. Ich hätte mit Schlimmerem gerechnet.
Leistungsgerecht.
Ja, ja. Leistungsgerecht.
Ja, und Freiburg muss man sagen, also ich fand es ganz schön zu sehen, dass Atubolu, der zuletzt ja immer wieder so in Kritik war, der war diesmal tatsächlich ein sehr starker Rückhalt und das tut dem Jungen auch ganz gut, glaube ich.
Finde ich halt auch ein hohes Ceiling. Also wird unter Julian Schuster, finde ich, wird immer besser im Spiel mit dem Ball auch. Was ihm ja immer, also es wurde ihm ja immer als sehr, sehr große Stärke quasi auch nachgesagt. Finde, da hat er unter der letzten Saison, war es jetzt nicht unbedingt immer seine Paradedisziplin, aber da bin ich vollkommen bei dir. Und Dingchi war in seiner Rolle ja auch, also wird ja auch immer besser auf der 10er-Position. Also es ist, das ist wirklich so voll Freitagabendspiel für zwei Mannschaften, Work in Progress. Einfach. Also ja, das ist.
Guter Punkt. Ja.
Kommt noch was.
Ja. Gut. Ich würde tatsächlich, also es ist jetzt wenig dazu gewesen, aber ich würde angesichts der Zeit das an der Stelle auch einfach mal, liebe Union-Fans, liebe Freiburg-Fans, bitte verzeiht es uns. Aber ist, also wir brauchen, glaube ich, auch nicht 3 Stunden darüber zu reden. Ne, klar, wir können noch kurz sagen, Renault hält auch gut gegen Grifo. Also der war,
hat er schon mal eine Elfer verschossen, Vincenzo Grifo? Ich kann mich an keinen einzigen verschossenen Grifo
erinnern. Also letztes hat Freiburg schon ja 5 in Reihe verschossen. Es würde mich wundern,
alle, ob
Grifo da nicht einer dabei war, oder?
Er hat, glaube ich, gegen St. Pauli verschossen. Ja.
Also echt? Den habe ich abgespeichert als Elfmeter-Torschützen des Jahrhunderts. Also der
gegen St. Pauli hat er auch schon verschossen.
Also das war ja immer Freiburgs große Stärke, Elfmeter. Ne? Und jetzt verschießen die halt 5 nacheinander. Das ist halt so, keiner versteht.
Ich bin Fan einer Mannschaft, die letzte Saison 5 von 8 Elfmetern verschossen hat. Von daher, ich kann es sehr gut nachvollziehen. aber ja, also ne, ich glaube, es war einfach, es klingt immer so nach Phrasenschwein, aber ist dann vielleicht auch einfach für beide Torhüter dann schön gewesen, da die 0 zu halten. Und das haben sie sich dann ja auch einfach gut erarbeitet in dem Spiel. Ich bin jetzt tatsächlich gespannt, weil, lass kurz gucken, also eben schon gesagt, die beiden tun sich jetzt nicht so ganz viel in der Tabelle. Union auf Platz 6 mit 16 Punkten, Freiburg auf Platz 5 mit 17 Punkten. Auch da, wir haben relativ viele Teams, die sich da eben so knubbeln, so ab Platz 4, 5, 6, 7 runter. Also von daher ist es auch von der Leistungsdichte da relativ eng. Union jetzt auswärts gegen Wolfsburg, dann zu Hause gegen Leverkusen, auswärts gegen Stuttgart, zu Hause gegen Bochum. Auch durchaus interessant. Und Freiburg auswärts bei Stuttgart bei Dortmund. Wow. Also Freiburg auswärts bei Dortmund, zu Hause gegen Gladbach, auswärts bei Arminia Bielefeld im Pokal. Und dann auswärts gegen die TSG auf Hoffenheim. Das sind die nächsten 4 Spiele für den SC Freiburg. Und ich glaube auch da, wie gesagt, 2 Mannschaften, das hat Benny ganz gut ausgedrückt, die einfach ein Work in Progress sind, die von, wo man ja durchaus sieht, dass sie Dinge zu erlernen haben und da gibt es auch mal Rückschritte, aber allgemein geht es, glaube ich, für, also mich überrascht vor allem Freiburg tatsächlich. Aber das kann ich so sagen. Ich hatte gedacht, dass sie von Anfang an da sehr viel weiter unten rutschen, reinrutschen. Aber lass uns zu dem Wichtigsten des Tages kommen, zu dieser Folge. Benni schreckt auf. Kommen wir zu unseren Spieltags-Awards. Und Yvonne, ich möchte gerne...
Die wir alle so gut vorbereitet haben, ja.
Das war echt schwierig an diesem Spieltag.
Es war auch wirklich nicht leicht, das ist richtig, ja.
Und jetzt müssen wir auch noch gucken, dass wir nicht alle die gleichen haben. Aber Yvonne, du darfst einfach mal anfangen. Was ist dein MVP des Spiels? Des Spieltags?
Ausgerechnet die Kategorie nimmst du als erstes, ja. Habe ich mich tatsächlich gar nicht... Also da habe ich mich mit am schwersten getan tatsächlich beim MVP. Er war auch lange offen, weil ich mit ein paar, ich bin so ein bisschen hin und her gesprungen zwischen Bruschinski, der es halt wirklich sehr, sehr geil für Bochum so gemacht hat, einfach, also MVP ist halt der most valuable player. Und das war er für Bochum definitiv schon, aber ich habe mich für Berg entschieden. Einfach weil, also nach 2022 das erste Bundesliga-Tor, das entscheidende für Bremen und so weiter und so fort. Also, ja, Berg. Geiler Kopfball.
Schön. Benni, mach gerne weiter.
Also ehrlicherweise war es für mich das Leichteste, weil ich kann nur Omar Mamouche nehmen. Der knallt halt aus 30 Metern einen Freistoß rein und macht auch noch die Ecke zum... ich war zwischen Kevin Trapp und ihm, aber das ist halt... Muss ich Mamouche nehmen.
Ja, hast du natürlich mir schön mein App geklaut. Deshalb habe ich vor der Aufnahme gesagt, ich mache mir da nicht so lange Gedanken drüber. Da darf ich mir jetzt noch mal ganz schnell was Neues ausdenken.
Kannst auch Kevin Trapp nehmen.
Aber genau deswegen. Ja. Also Mamouche wäre zu einfach. Deswegen muss es wer anders sein.
Ja, ist auch fair.
Ja, es ist trotzdem, ich finde halt tatsächlich, eigentlich ist es bei mir, weil es eben ein Spiel war, wo man die sehr extremen Tage der Schiedsrichter gesehen hat. Schiedsrichter, der Torhüter, mein Gott. Und ist spät. Deshalb ist es tatsächlich Krabara für mich. Also weil er im Gegensatz, also ohne da Müller jetzt nochmal shit-talken zu wollen, aber weil er eben da ist, wo man ihn braucht, er hat eben nicht diese zwei, drei Momente drin. Und deshalb ist das neben den Toren, die Wolfsburg natürlich auch schießt, aber sorgt er eben dafür, dass eben nur ein Gegentor am Ende des Tages bei Wolfsburg steht. Und deshalb war er für mich der Most Valuable Player für Wolfsburg und des Spieltags.
Absolut nachvollziehbar. Mhm.
Dann gehen wir weiter. Und Benni, dein Unsung Hero, wer wurde zu wenig besungen bisher?
Ich sage... Zu wenig besungen. Ich nehme keinen Spieler. Ich nehme diesmal einfach, weil sie immer jeden Spieltag voll eins drüber bekommen. Ich nehme alle Schiedsrichter an diesem Spieltag. Es gab keine einzige Fehlentscheidung oder wenig Fehlentscheidung, wo ich mich wirklich lange drüber aufgeregt habe. Und wir sprechen so viel negativ auch immer über Schiedsrichter, dass ich echt sagen muss, das war ein akkurater Spieltag. Deswegen auch mal Shoutout an alle Schiris.
Schön. Yvonne.
Ja, Fun Fact. Ihr habt eine Honorable Mention, das ist Dieter Hecking, aber... Tatsächlich, der Unsung Hero war für mich der Schiedsrichter im Gladbach-Spiel, der die gelbe Karte zeigte, sich dann mit den Spielern unterhielt, die gelbe Karte wieder zurücknehmen und hackt. Also er wollte sie Reiz, glaube ich, zuerst geben, der gar nicht wusste, warum. Dann wurde sich mit den Spielern unterhalten und er hat tatsächlich dann die gelbe Karte von Reiz zurückgenommen und sie Hack gezeigt. Hack hat gesagt, alles klar, super, ich weiß, war mein Fehler. Und das... Tatsächlich ist etwas, was viel zu wenig immer irgendwie benannt wird, weil auf Fehlern rumhacken geht immer ganz schnell, aber dann solche Szenen von dem Schiedsrichter zu sehen, deswegen habe ich ihn gewählt.
Also Christian Dingert ist es bei dir, der war nämlich der Schiedsrichter der Partie. Ja, bei mir ist es tatsächlich Rönno, weil ich einfach fand, dass er durchaus auch Sicherheit ausgestrahlt hat. Also man hätte da auch beide Torhüter nehmen können. Keine Angst, Moment des Spieltags hat nichts mit Torhüter bei mir zu tun. Ich verspreche es. Aber ich fand es einfach, also er ist eben auch ein Grund für die gute Defensive, die Union halt einfach trotzdem immer noch auszeichnet. Deshalb war es bei mir Frederik Rönno. Gut, und jetzt kommen wir zum Moment des Spieltags. Yvonne, was hat dich glücklich werden lassen? Oder auch nicht?
tatsächlich was ganz, ganz anderes, als wahrscheinlich die meisten anderen irgendwie jetzt so als Moment des Spieltags bezeichnen würden. Aber ich fand die gemeinsame Choreo von St. Pauli und Bayern ziemlich geil.
Ja, genau. Verbindet ja auch eine Fanfreundschaft, die beiden Vereine. Was ist es bei dir gewesen, Benni?
Ihr habt alle so coole Sachen, die Choreos. Ich wollte einfach immer mal Mamouche Freistoß nehmen eigentlich, weil das für mich, das hat einfach, das, da habe ich mich am meisten drüber gefreut, weil der so krass war einfach. Aber jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, aber mir fällt jetzt nichts anderes ein.
Alles gut. Also finde ich auch tatsächlich sehr, war ein schöner Freistoß. Ne? Ja. Es hat uns den Sonntag versüßt. Ich mache tatsächlich, also ich war auch bei St. Pauli und Bayern, aber tatsächlich nicht diese ganz Anfangs-Choreo, sondern
die Israel-Choreo.
Beziehungsweise genau, ja. Gegen Antisemitismus.
Genau.
Genau,
genau die.
Genau, die hast du genommen. Deshalb würde ich ausnahmsweise mal vom Skript hier so ein bisschen abweichen und den Blick auf Liga 2 richten in dem Fall und nämlich auf die Fans von Hannover 96. Gestern, also es ist jetzt schon gestern, war nämlich der 15. Todestag von Robert Enke und die Hannover-Fans hatten da in Elversberg eine schöne Choreo vorbereitet. Und ich muss tatsächlich sagen, mich hat es geschockt, als ich heute Morgen erfahren habe, dass es schon 15 Jahre her ist und konnte es tatsächlich so nicht glauben. Und daher an der Stelle auch einfach nochmal ich schließe da direkt einmal zwei Hinweise an. Einmal, Depression betrifft uns, also kann jeden von uns treffen und ich glaube, es ist super wichtig, dass es unter anderem die Robert-Enke-Stiftung gibt. Theresa Enke macht sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit. Die Robert-Enke-Stiftung ist jede Woche bei irgendeinem Fußballspiel unterwegs oder bei irgendeiner Veranstaltung, um auch aufzuklären. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Und es gibt dahingehend auch noch einen Podcast aus 2019, den die ARD aber nochmal ein bisschen neu bearbeitet hat. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch in den Shownotes. Das fand ich, also einfach in Anbetracht der Tatsache nochmal einen wichtigen Moment des Spieltags, auch wenn ihr mir verzeihen mögt, dass es nicht in der Bundesliga war.
Sehr guter Moment.
Ja. Und dann habe ich tatsächlich noch eine, wenn wir schon bei den Empfehlungen sind, habe ich noch eine letzte Empfehlung. Und zwar werft doch gerne nochmal einen Blick in, Felix Tamsud hat in seinen Instagram-Stories ein Highlight festgehalten. Es geht um die Vorfälle in Amsterdam nach dem Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv. Ich finde wie immer, dass Felix das sehr, sehr gut aus beiden Sichten, sage ich mal, beschreibt, dass es keine einseitige Sicht ist. Und ich finde, dass also es lohnt sich sehr, dass da die Zusammenfassung nochmal zu lesen. Auch da das Story-Highlight habe ich euch in den Shownotes verlinkt. That's that. Und dann sind wir am Ende dieser Sendung. Und ich muss sagen, wir haben hier vorher gesagt, es war jetzt nicht der schönste Spieltag der Liga bisher, aber vielen, vielen lieben Dank, dass ihr nach fast drei Stunden 20 hier immer noch sitzt. Lieben, lieben Dank an Yvonne, schön, dass du dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und lieben Dank natürlich auch, Benni, dass du uns auch das unangenehmste 0-0 noch gut erklären kannst. Vielen lieben Dank.
Ich habe mein Bestes gegeben, kriege heute auch die Teilnehmerurkunde und danke, dass ich dabei sein durfte.
Gut, und dann verabschiede ich euch auch aus dieser Sendung. Ich mich auch. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal so eine Sendung moderieren durfte zur Bundesliga. Macht's gut, freut euch auf die Sendung, die jetzt noch kommt in dieser Woche. Bis bald.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.